Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel wird nicht mit am Start sein. Ja, so wie es sicher. Der Marcel ist heute in der Fahrzeugaufbereitung unterwegs und kann dementsprechend nicht diesem Podcast beiwohnen, was aber nicht bedeutet, dass ich hier alleine rumsitzen muss, denn ich habe mir eine adäquate Verstärkung geholt und zwar einen schon etwas länger geplanten Podcast mit meinem lieben Kollegen und langjährigen Kunden Toni von der Glanzwert-Manufaktur. Ja, die alteingesessenen Podcast-Hasen erinnern sich vielleicht, der war doch schon mal hier. Absolut korrekt, der Toni ist schon mal vor, ich glaube, über 2 Jahren bei uns im Podcast unterwegs gewesen, hat über seine Aufbereitung, seinen Werdegang gesprochen und es gab tatsächlich einen zunächst nicht ganz positiven Anlass, um dieses Thema nochmal aufzugreifen. Denn beim Toni haben sich die ein oder anderen Dinge verändert, verschoben, wie auch immer. Das war auf den ersten Blick ziemlich ernüchternd, ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, wenn man so will. Aber, und auch darum soll es heute gehen, eine Tür geht zu, die andere geht auf. Und dementsprechend ist das heute vielleicht auch mal ein Podcast für alle die, die vielleicht auch mal draußen vor irgendeiner blöden Situation standen mit ihrem Gewerbe oder auch im privaten Bereich und merken, okay, hier geht es gerade nicht richtig weiter. Und ja, es geht doch weiter. Und da wird der Toni heute drüber berichten. Und um dem schon mal ein bisschen vorzugreifen, der Toni hat sein Portfolio ein wenig erweitert, ein wenig ist gut, ziemlich massiv erweitert und ist mittlerweile extrem stark im Bereich der Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz und so weiter unterwegs und wird unter anderem darüber auch im Podcast ausgiebigst berichten und vielleicht dem einen oder anderen auch mal ein Auge öffnen, um zu merken, oh, das ist nicht nur Außenthema beim Lack und alles konservieren und schön halten, auch unten drunter ist es vielleicht mal ein Thema. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt nervös werden und nach diesem Podcast überlegen, wo kann ich das denn machen lassen. Ich bin gespannt. Also ich bin auf jeden Fall hoch interessiert an diesem Thema jetzt und war es auch vorher schon, muss ich ehrlich zugeben. Aber das hat mich nochmal richtig getriggert und ich fand es echt extrem spannend, wie der Toni da in die Tiefe geht und uns wirklich mitnimmt in diesem Bereich. Und ja, ich denke, es ist für jeden was dabei und ich würde sagen, bevor ich hier noch lang schnack, weil das ganze Ding geht ja schon über 2,5 Stunden, sage ich, nach dem Intro geht die Reise los und ich wünsche allen viel Spaß dabei. Und da sind wir wieder am Start mit der neuen Detailing Bubble Podcast Episode, die heute unter ganz besonderen Umständen und Gegebenheiten stattfindet, denn A, der Marcel ist nicht da, also er ist schon da, also irgendwann, ich sehe ihn noch nicht, aber er ist irgendwann schon da, ist aber nicht krank und auch nicht im Urlaub, wie manche klischeehaft vermuten würden, sondern er muss ausnahmsweise auch mal was arbeiten, das muss auch mal sein. Podcast ist ja Freizeit und dementsprechend haben wir gesagt, jetzt reicht es aber mal, Schluss hier mit firmenintern Urlaub. Nein, Spaß beiseite, der Marcel muss Aufbereitung machen, wird vielleicht gleich nochmal kurz Hallo sagen, aber ist very, very busy. Nichtsdestotrotz bin ich nicht allein und führe keine Selbstgespräche heute und ich habe einen ganz, ganz lieben Gast oder eigentlich Gäste, wobei ich mich maßgeblich mit einem Gast unterhalten werde, aber zu Gast ist in dem Fall der liebe Toni mit seiner weiblichen, charmanten Begleitung und die Vorstellung macht der Toni wie immer selbst, weil der Toni ist schon mal hier gewesen. In dem Sinne, herzlich willkommen und gute Toni.
Schönen guten Tag oder gute Tommy. Schön mal wieder hier zu sein. Ist ja jetzt nun mittlerweile auch schon 2,5 Jahre her, die letzte Folge.
Siehst du mal, der Toni, der ist vorbereitet, ich nicht. Nee? Ja. Ich wollte heute Morgen noch nachgucken, hab's vergessen.
Es war im Oktober, nee, Quatsch, nee, im irgendwann, Oktober 21 kam die Folge raus und irgendwann, ich glaube, September haben wir die aufgenommen.
Oh, krass. Schon hier so lange her?
Ja.
Wahnsinn, ne? Du musst mal gucken, Toni, wenn du noch einen kleinen Tick das Mikrofon näher ranziehst, weil dann habe ich nicht so viel Halt von dir drin, weil, ganz kurz, um dir noch schnell ins Wort zu fallen, wir sind, darum die komischen Umstände in unserer Aufbereitungshalle heute, hat nicht nur damit zu tun, dass der Toni auch Aufbereiter ist, sondern weil es sind draußen irgendwie gefühlte 35 Grad im Laden, nicht viel weniger. Und da wir ja gute Gastgeber sind und nach ganz uneigennützig gedacht haben, es ist ein bisschen warm, sind wir jetzt hier in unserer Aufbereitungshalle mit klimatisiertem 22 Grad und können jetzt gechillt Podcast machen. So, jetzt habe ich dich schon wieder in der Braun-Toni, jetzt bist du wieder dran.
Ja, wie gesagt, der eine oder andere wird mich aus der Folge vom Weltenbummler zum High-End-Detailer, so war der Folgentitel, vielleicht noch kennen. Mittlerweile hat sich ein bisschen was verändert bei mir und da wollen wir kurz und knackig heute mal drüber sprechen.
Genau, da gab es durchaus für mich auch krasse Veränderungen. Ich habe das ja so immer so peu à peu mitbekommen, ne? Weil wir sind ja immer im losen oder auch mal in intensiveren Kontakt. Nie ganz verloren natürlich seit dem Podcast und natürlich seid ihr auch Stammgäste beim Detailers Barbecue, muss man auch mal an der Stelle sagen. Ich glaube, ihr habt noch keins ausgelassen.
Nein.
Und lasst wieder das nächste nicht aus,
wie ich
gestern gesehen habe. Finde ich saugeil. Also echt Ich glaube, ihr seid, es gibt ein paar, die bisher noch eine grüne Karte haben, aber es sind nicht so viele. Also Hut ab.
Ja.
Das heißt, dein, Moment, das kriegst du, ist Schwager? Nee, nicht Schwager, wer ist der Kollege? Der
Trauzeuge.
Trauzeuge, ja.
Ja. Alles gut.
Okay. Apropos Trauzeuge, ich sag mal ganz kurz nochmal Hallo an deine weibliche Begleitung. Ich weiß nicht, ob man dich hört, du kannst ja mal kurz reinrufen. Genau, sie hält Toni Händchen, weil der Toni total geschwitzt ist und nervös ist vor Podcast. Weil der Toni hat noch nie in seinem Leben außer bei mir einen Podcast gemacht. Ach nee, gelogen. Wann war der letzte?
Vor 2,5 Jahren. Nee, gestern war der letzte, stimmt. Genau. Gestern war der letzte, ja, stimmt.
Der Toni ist nämlich ein Podcast-Weltenbummler, kann man jetzt ja fast sagen.
Ja, zumindest gestern.
Wo warst du gestern?
Gestern war ich beim Herrn Pfandeschnee.
Beim Benzingespräche-Podcast.
Genau, beim Benzingespräche-Podcast, genau.
Sehr cool. Das
war auch schon eine lang geplante Folge und das haben wir jetzt einfach mal so gemacht.
Da gab es ja auch spannende Entwicklungen. Ne? Es gibt ja Dinge, die man nicht verleiht. Da gehören ja Autos und Frauen dazu. Mhm. Aber man verkauft Autos auch mal. Mhm. Und da stand der Toni und hat zugeschlagen.
Ja.
Und hat sich vom Herrn von und zu Pfandeschnee ein Auto gesichert.
Richtig.
Und ein ganz besonderes, ne?
Ja,
ne,
sein ich sag mal, weißen E36 IS. Mhm. Den er sich quasi in den letzten 4 Jahren aufgebaut hatte. Mhm. Und ja, den habe ich letztes Jahr einfach nach langen Gesprächen und hier und da und langen Abwägen habe ich ihn dann gekauft, weil es halt einfach für das Geld, für den Zustand und für die nachvollziehbare Historie, weil man kann sagen, Timo hat da wirklich sehr, sehr viel Zeit und Geld und was auch alles geht in das Auto versenkt und damit war quasi die Historie einmal auf Null gesetzt. Mhm. Und somit hatte ich halt ein gutes Gefühl, war halt trotzdem noch ein stolzer Preis, aber für das, was das Auto ist und das, was alles gemacht worden ist, gibt es jetzt und gab es auch damals für das Geld auf dem Markt nichts Existentes.
Oh wow, okay, ja. Respekt.
Also. Und von daher habe ich das Auto gerne gekauft und fahre es jetzt auch gerne.
Okay, also er wird auch gefahren?
Ja, natürlich, natürlich.
Okay. Cool.
Das fahren ist und pflegen, das ist auch ein O.
Und ich bin ja schon direkt in dem Thema drin. Du bist ja heute mit einem anderen Auto da,
ja.
Mit so einem kleinen, untermotorisierten BMW.
Ja, das ist richtig.
So ein Hybrid, ganz kleiner.
Ein Hybrid. Ja, könnte man denken, ne? Nein, heute sind wir standesgemäß mit einem 12-Zylinder eingeflogen.
Sehr vernünftig.
Richtig, genau.
Das ist mal, wir hatten am Workshop am Wochenende einen Kunden da, liebe Grüße an der Stelle. Ich glaube, er hört den Podcast auch intensiv bei uns. Und er ist mit einem 5er BMW da gewesen. Nee, Quatsch, das ist mal mein Fehler. Ich habe ihn, das neue Rissmodell, also nicht so alt wie deiner, sage ich mal, ne? Aber ich bin ja komplett raus aus der Thematik, wie alt. Aber er kam vorgefahren am Workshop und ich sehe nur auf der Seite V12 stehen.
Ja.
Und dachte so, hä, 5er BMW mit einem 12-Zylinder? Hä?
Das ist dann doch ein 7er.
War ein 7er, ne? Also war das neuere Modell tatsächlich, ne? Aber auch ein ganz tolles Auto, also wirklich phänomenal. Und da durfte dann erstmal Motorraum aufmachen, um mal zu gucken, wie voll die Kiste ist.
Ja.
Voll.
Ja.
Aber dir brauche ich nichts erzählen.
Das ist passend, ja.
Das ist formschlüssig reingezimmert, ja.
Also
ja,
schön, dass es noch mehr 12-Zylinder-Fahrer gibt. Das finde ich super.
Ja, also wie gesagt, lass mich nicht nach dem Baujahr fragen. Wenn ich mein Handy hätte, könnte ich dir so das Bild zeigen. Aber also es ist definitiv neuer als dein Modell.
Ja.
Aber eben auch schon ein paar Jährchen alt und schönes Ding. Also wirklich. Aber da siehst du wieder, ne? Der ist schon so in der Form, dass ich gesagt habe, das muss ein 5er sein. Also bei deinem weiß ich, das ist ein 7er, gucke ich mir an, alles klar. Bei dem dachte ich so, 5er, 7er, wenn du daneben dran stehst, doch von der Größe her.
Ja, ich sag mal so, der 7er, oder zumindest der 7er BMW nach meinem E38, das war der E66 oder E65, nee, E66 war es, wenn ich mich nicht ganz irre, der hatte natürlich designtechnisch dann schon einen extremen Stilbruch drin.
Mhm.
Der war nicht mehr, wie sagt man, elegant schlank, sondern der war dann schon ein bisschen korpulenter geworden.
Ja, genau, also ist so ein bisschen runder auch.
Ja, genau, ein bisschen wuchtiger.
Genau, genau, ja. Genau. Aber sieht trotzdem noch elegant aus.
Ja, natürlich.
Also, schönes Auto, also wirklich ich habe es am Rande mitgekriegt, ihr macht ja quasi momentan Podcast-Urlaub, wenn man so will, wie wir jetzt gehört haben, ist jetzt schon der zweite in eurer Urlaubszeit.
Ja, das hat sich so ergeben, ne? Aber wir sind jetzt gerade, also wir sind seit Freitag sind wir am Nürburgring, haben quasi übers Wochenende mal den Oldtimer Grand Prix mitgenommen.
Ach, geil, okay.
Und das wird jetzt auch unsere neue jährliche Veranstaltung, wo wir regelmäßig dann einkehren.
Das verstehe ich.
24-Stunden-Rennen ist für mich jetzt erstmal ad acta gelegt, weil es ist halt einfach durch die Regularien, gerade Lärmschutzbeschränkungen, das ist nicht mehr das, was es mal vor 10 Jahren mal noch war. Und beim Oldtimer Grand Prix hat man ja quasi den historischen Bestandsschutz.
Ah.
Und da dürfen die Fahrzeuge so fahren, wie sie damals auch gefahren sind.
Ah.
Quasi auch mit voller Klangkulisse. Und das ist
geil.
Die Stimmung, die ich da brauche.
Ja, verstehe ich komplett. Also da gehe ich ja auch total mit. Also das, also ich habe das durch dich erst gehört tatsächlich, mit diesen Regularien vom 24er, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja.
Aber das macht natürlich dann total Sinn. Und Oldtimer Grand Prix hat mittlerweile für mich auch viel mehr Charme als das 24er. Also für mich ist das alles nur noch, weil es halt auch so teuer geworden ist, ich meine, du bist ja auch schon lange Ringfan, das, was für mich das 24er früher ausgemacht hat, dieses Underdog-Thema, wo du hinkommst und, ich meine, ich kenne es ja von meinem Senior noch und selbst zu meinen Anfangszeiten war es so, Auto fliegt irgendwo raus mit einer Panne, dann sind Leute, haben einen Ersatzteil dabei, da wird er rausgeschoben und an der hohen 8 mal kurz mal repariert und sowas. Sowas gibt es ja gar nicht mehr.
Ja.
Das ist ja nicht mehr existent. Das heißt, du musst ja eigentlich ja nur Tausende und Abertausende von Euros mitbringen, um überhaupt da mitzufahren, selbst das Underdog-Team. Und dann bist du noch der Arsch von den Leuten, ne, die dann sagen, hier, die kriechen auf der Strecke rum, wenn da irgendwie die Viper mal wieder vorbei will oder was auch immer. Mhm. Das hat mich immer mehr angekotzt, muss ich sagen, weil die waren immer so von oben, die großen Fahrer haben immer auf die Kleinen gedrückt, ne? Und das sind eigentlich die, die das 24-Stunden-Rennen immer geprägt haben.
Richtig.
Weißt du, und jetzt sind das die, Entschuldigung, ich sag's mal so, die Arschlöcher oder die Buhmänner, die da rumfahren, damit die High-End-Speed-Fahrzeuge da ihren Ding drehen können. Also,
ja, die fahren teilweise schon ziemlich aggressiv, muss man sagen. Ne?
Ja.
Aber ja, das ist halt Motorsport. Ne?
Klar, das so ist. Aber ich, wie gesagt, ich bin da voll bei dir. Also das, ihr habt auch gutes Wetter gehabt, oder?
Es war fantastisches Wetter. Also für Nürburgring-Verhältnisse ist schon lange her, dass wir mal 3 Tage am Stück da wirklich strahlenden Sonnenschein hatten. Mhm. Und wir haben dann gerade auch am Samstagabend haben wir dann bis zum Sonnenuntergang auf der Bilsteintribüne gesessen. Ach, und da hast du quasi genau vor dir geht die Sonne unter. Mhm. Und das ist natürlich ein herrliches Bild, wenn die Wagen da durch Yokohama durchstreifen.
Das heißt, die fahren so spät auch noch?
Ja, ja. Da gibt es, also das ist jetzt keine Veranstaltung wie das 24er-Rennen, wo die durchfahren, sondern du hast dann mehrere verschiedene Rennserien und die fahren mit kleineren Unterbrechungen, fahren die dann quasi nur größtenteils nur auf der Grand Prix-Strecke.
Ah.
Aber dafür halt bis abends, ich glaube, kurz vor 22 Uhr.
Oh, geiles Bild. Ellen zeigt mir gerade ein schönes, das ist halt Rennsportatmosphäre, ne?
Das ist richtig. Und es ist halt auch ein Stück weit, muss man sagen, entspannter als beim 24er, weil beim 24er ist es halt schon echt überlaufen.
Ja, ich weiß. Ja.
Na, da hast du extra diese Shuttlebusse, die da fahren und da willst du, also ich fahre da nicht mehr gerne mit, weil da halt nur die Ballermann-Touristen drin sitzen.
Ja, ist echt so. Ja.
Na, und das ist halt, ich sag mal, für wenn du halt nur irgendwo hin willst, ist es halt relativ unangenehm. Mhm. Ne? Und man schafft es auch wirklich in Ruhe, sich alles anzuschauen.
Okay.
Ne, weil sonst musst du halt beim 24er musst du schon mindestens 3 Tage einplanen, um wirklich mal überall gewesen zu sein. Ja. Und da ist es halt wirklich relativ auf die Grand Prix-Strecke begrenzt. Mhm. Und ja, da hast du wirklich Zeit, entspannt alles da mitzunehmen. Und es ist jetzt nicht ganz so überrannt.
Das heißt, die fahren Nordschleife gar nicht oder nur sporadisch?
Sporadisch. Da gibt es 1-2 Läufe. Das ist, glaube ich, war dieses Jahr, nannte sich von der Zeitschrift Motor Classic. Werbung an dieser Stelle, ne? Ist das wie so ein Laserlauf gewesen.
Ah.
Was es da genau mit auf sich hat, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das werden irgendwelche Tickets sein, die vielleicht für Laser, die sich da beworben haben, und dann dürfen die dann mit ihren Oldtimern da mal über den Ring perzen.
Ah, okay. Ne? Also eher so ein Schaulaufen dann.
Ja, genau, ist eher wie so ein Schaurennen oder wie so eine Touristenfahrt, kannst du sagen. Und da sind sie auch über eine Schleife gefahren.
Ah, cool. Okay.
Man muss aber sagen, während der Veranstaltung ist Sonntag zumindest auch schon, ich sag mal, tagsüber dann die Nordschleife offen gewesen für Touristenfahrt.
Ach doch, tatsächlich, parallel.
Ja, richtig.
Okay, okay. Aber es ist echt ein cooles, also nochmal für mich zur Einordnung vom Betrieb her, sind die Tribünen voll?
Ja, kann man sagen.
Also weitgehend kann man sagen.
Weitestgehend voll, also am vollsten ist die M-Tribüne, genau, an der Start und Ziel. Mhm. Aber es sind trotzdem noch die Bildstein-Tribüne ist offen und auch die Mercedes-Tribüne ist offen. Ja. Und die sind jetzt nicht, also ich sag mal so zu 50-50 sind die anderen gefüllt. Mhm. Und die M-Tribüne ist eigentlich immer am vollsten.
Okay.
Liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil da der einzigste Bildschirm steht, wo du was siehst.
Ah.
Weil sonst hast du eigentlich beim 24er gegenüber von der Mercedes-Tribüne noch einen Bildschirm stehen. Das hast du da nicht.
Ah.
Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, weil wenn du, sag ich mal, ein Telefon dabei hast, guckst du mal schnell YouTube-Livestream, kannst du auch mitverfolgen.
Aber wird es komplett über YouTube
gestreamt? Ja, ja.
Ah, okay.
Das machen die.
Ja. Das ist schon cool. Also da wollte ich schon immer mal hin. Das ist,
ist alles in allem eine schöne, interessante Veranstaltung. Und gerade wenn du da auch mal so durchs Fahrerlager läufst, Da triffst du hier und da Leute. Also Christian Menzel haben wir getroffen, Timo Klug haben wir getroffen. Aha. Da waren wir auch noch Freitagabend in Meuspart, quasi wo das Industriegebiet ist.
Genau.
Da hat der Bildstein quasi ein neues Kompetenzzentrum in diesem Kreisel hinten errichtet, genau mittendrin im Kreisel.
Ah, okay.
Das ist wie so eine Gastronomie drin. Ja. Momentum nennt sich dieses, die Gastronomie.
Ah.
Und da war halt noch vom Alte Schule Podcast eine Live-Führung.
Gesehen. Ja, geil.
Ja. Und geil. Da war halt auch quasi Live-Talk mit Christian Menzel, mit Harald Groß und mit Timo Gluck.
Ah, geil. Und das heißt, die haben das aufgenommen als Podcast-Folge dann und mit Zuschauern?
Ich denke mal, das wurde als Podcast auch ausgestrahlt oder zumindest als Live-Videos wurde gefilmt.
Okay.
Und du hattest halt mit Publikum.
Ich dachte gerade, was vibriert hier so? Das macht vielleicht schon mal Mikrofon so laut. Sorry.
Alles gut.
Okay.
Ja, war alles in allem eine schöne runde Geschichte.
Cool. Also ihr seid quasi im Motorsport-Urlaub, wenn man so
will. Ja,
also Motorsport und Podcast.
Richtig schön.
War das ja dann 3 Podcasts schon in Summe. Ja. 2 Aufnahmen, einmal zugehört.
Richtig.
Aber war das dann auch so, dass die Zuschauer was sagen konnten oder war die stumme, also stumme Zuschauer?
Die haben einfach nur von guten alten Zeiten erzählt und ich denke mal, da hatte auch keiner das Bedürfnis, irgendwas zu sagen. Die haben einfach nur gesagt, erzähl mehr.
Ja, ja. Ne? Das finde ich ja eh, darum ist alte Schule halt auch geil. Ne? Also das ist halt, die Leute, die da mit quatschen, ist halt schon,
ja
das sind Dinge, die dem Motorsport verloren gehen.
Die haben schöne Zeiten mitgemacht.
Ja, ist wirklich so. Also das, aber cool, das freut mich sehr, dass dann euer Urlaub offensichtlich
total entspannt.
Kann man sagen. Ihr wart aber allein unterwegs oder seid ihr noch mit jemandem unterwegs?
Wir waren jetzt am Wochenende, war mein Trauzeuge mit dabei. Mhm. Der konnte aber leider nicht so lange Urlaub machen. Der ist quasi jetzt seit Montag schon wieder in der Firma gewesen und am Arbeiten. Und wir haben aber für uns gesagt, dass wir ja dieses Jahr endlich mal Urlaub wieder zusammen machen. Es ging ja letztes Jahr durch gewisse Umstände nicht.
Stimmt, ja.
Da kommen wir aber dann vielleicht noch dazu. Und da haben wir gesagt, dieses Jahr gehen wir mal in den Ring und machen einfach mal das, worauf wir Lust haben. Und bis jetzt Entspannungslevel 100%.
Sehr schön.
Ja.
Das ist und alle Ehren wert, weil ich habe ja gestern noch vorgeschlagen, dass wir gerne den Podcast auf Donnerstag schieben können, weil ich gesagt habe, also ich wusste das ja gar nicht. Ich dachte, ihr seid auf der Rückreise und sagt, komm, wir machen hier den Stopp, das Angenehme und Nützliche und so. Ne? Und dann sagt der Toni gestern zu mir, nee, wir fahren vom Ring hierher und fahren dann wieder zurück. Und dachte so, ach Leute, ey. Zu viele Ehre und mit dem schmalen Zwölfzylinder draußen braucht man halt auch ein bisschen was von der Suppe, die momentan zu viel Geld kostet.
Es geht auch.
Ja, aber trotzdem, also ne, was man vermeiden kann. Ne?
Das ist richtig, ja, aber wir haben ja morgen einen etwas strafferen Zeitplan, weil wir ja unsere Katzen auch noch aus der Pension holen müssen, die sind ja genauso im Urlaub.
Okay.
Und da hast du ein festes Abholzeitfenster.
Achso, ist das richtig eingetaktet?
Ah, okay. Da gibt es ein festes Abholfenster, zwischen 16 und 18 Uhr müssen wir da sein.
Okay.
Und das wollen wir natürlich nicht verpassen, sonst haben unsere Katzen noch einen Tag länger Urlaub.
Ah, okay. ist es eher unklar. Und ihr zahlt natürlich dann noch extra natürlich, ne? Okay.
Natürlich, ne? Und deswegen, da wollen wir lieber, ich sag nicht, dass das nicht zu schaffen wäre, wenn man das zeitlich alles ordentlich plant. Aber es kann natürlich auch hin und wieder unterwegs auf diesen 401 Kilometer immer mal Stau kann sein.
Kann passieren, ja, genau, ja. Richtig.
Und da wollen wir es ein bisschen entspannter gestalten.
Okay.
Und deswegen ein bisschen hin und her fahren. Wir fahren den ganzen Tag sowieso bloß hin und her. Einfach nur so aus Spaß.
Okay. Ich habe keine Einwände.
Ja, ja.
Ich habe nur gestern gesagt, ach krass, ey, jetzt fahrt ihr extra vom Ringe her. Ist jetzt auch nicht der direkte Weg.
Ich bin auch mal froh, dass das immer mal ein bisschen bewegt wird.
Ja.
Das kommt man ja kaum dazu. Das ist ja das.
Ja, nee, hast schon recht. Aber ich finde es trotzdem cool. Also auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Und wir springen vielleicht direkt schon mal so ein bisschen in die Richtung, was heißt in die Richtung, warum wir gesagt haben, wir können mal wieder ein bisschen quatschen. Also du hast ja schon, ich hab momentan den Kopf voll, vielleicht hast du es noch gar nicht so richtig gesagt, aber der Toni ist ja Fahrzeugaufbereiter, vollgewerblicher Fahrzeugaufbereiter, Glanzwertmanufaktur, auch beim Instagram und so weiter zu finden, YouTube auch immer wieder mal. Da haben wir ja damals schon ausgiebig drüber geredet. Und es hat sich letztes Jahr hat sich bei dir gravierend was verändert.
Ja.
Man kann ja sagen, notgedrungen eigentlich, also erzwungenermaßen.
Ja.
Erzähl einfach mal, was da so passiert ist. Weil, Entschuldigung, ganz kurz noch, darum haben wir auch gesagt, wir reden, weil es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. In der Selbstständigkeit, in der Aufbereitung. Und ich glaube schon, dass es draußen Leute gibt, die auch mal irgendwo irgendeine Scheiße, sag ich mal, am Bein haben. Vielleicht auch aufgeben wollen, weil sie sagen, oh, es ist alles Kacke, alles bricht hier zusammen. Man kann aber auch sagen, Arschbacken zusammenkneifen, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und beim Toni ist zum Glück eine aufgegangen.
Ja,
und
eine schöne.
Schöne Tür, ne, müssen wir auch dazu sagen. Oder die Tür führte zu etwas Schönem, wie auch immer. Aber das kannst du jetzt mal selbst erzählen. Das war nur so der Opener dazu, dass wir auch mal über diese Dinge reden wollten. Und das ist der Grund, warum ihr maßgeblich hier seid.
Genau, ja. Also wie gesagt, letztes Jahr war es vom Betrieblichen her so, dass das sowieso relativ mau anlief alles. Das war alles irgendwie so ein, Anfang des Jahres war die Luft raus und auch wo die Saison losging, war nicht wirklich so ein Anstieg zu verzeichnen, wo ich mir so dachte, möchtest du dir vielleicht mal Gedanken über eine Alternative machen, weil man ja, man weiß ja nie, wie sich so wirklich entwickelt. Mhm. Und manchmal kannst du auch dir es nicht erlauben, noch länger zu warten und noch länger zu warten und noch länger zu warten, weil ich sag mal, du hast ja deine laufenden Kosten trotzdem.
Klar,
ja. Und es bringt ja nichts, dann irgendwann ans private Geld zu gehen und das in die Firma quasi in den Ofen zu schmeißen, mhm. nur damit die Firma weiter existiert. Ja, mhm. Da hatte ich schon so ein bisschen rumgehadert mit mir und überlegt. Dann lief es langsam wieder an und ich beruhigte mich wieder ein bisschen, war wieder im normalen Arbeitstrott drin, ne? Und da saß ich eines Tages, das war ein Sonntag, saß ich zu Hause, meine Frau war arbeiten und kriegt da so eine WhatsApp aufs Telefon von meinem Vermieter.
Also Hallenvermieter, ne?
Von meinem Hallenvermieter, wo eine abfotografierte Kündigung drauf stand. Wo ich habe erstmal kurz gebraucht, um das zu deuten, dachte mir im ersten Moment, scheiße, das war es jetzt erstmal. Dann ist mir kurz ganz übel geworden und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Jetzt ist natürlich die Kacke am Dampfen, weil wir als Fahrzeugaufbereiter, wir können nicht Homeoffice machen. Wir brauchen gezwungenermaßen eine Räumlichkeit, wo wir unsere Tätigkeiten ausüben. Und wenn natürlich dir das von jetzt auf gleich erstmal aus der Hand gerissen wird, ich will jetzt nicht großartig ausführen, wie, das war alles so ein bisschen Halbseiten, aber
Führ vielleicht mal eine Sache aus, vielleicht willst du auch gleich das sagen, ja. Aber über was für ein Zeitfenster reden wir da? Weil Kündigung heißt ja erstmal, okay, Zeitpunkt X.
Da hätte ich mir was raussuchen können, weil so richtig Kündigung schreiben könnte derjenige auch nicht. weil es stand in der Kündigung drin, erstmal, dass ich eine Wohnung hätte. Das wäre Quatsch, ich habe eine Halle gemietet. Und es stand drin, außerordentlich fristlose Kündigung mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. Da hat mein Anwalt auch gesagt, such dir was Schönes raus, es ist alles Quatsch. Ich hatte da, wie gesagt, auch schon mit meinem Anwalt Kontakt, hat gesagt, du pass auf, das klingt, kannst du eigentlich so, wie es ist, kannst du dir den Hintern damit abputzen und weitermachen. Mhm. Aber ich sag mal so, da hatten sich ein paar Leute gegen mich verschworen, die da wohnhaft waren auf dem Gelände, denen war das einfach zu viel. Weil ich sag mal, so eine Poliermaschine oder so ein Staubsauger, das ist ja ein Höllenlärm, das ist ja schlimmer als Straßenbau und sonst was. Ne? Jetzt ironisch gesagt, weiß, Ironie oft. Genau. Ne? Und ja, wenn man natürlich keine Probleme hat, dann macht man sich welche oder sucht sich welche. Und das war dann halt der Beweggrund. Ich denke mal, da sind noch ein paar Unwahrheiten verbreitet worden beim Vermieter, sodass der Vermieter irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, ich will hier eigentlich nur meine Ruhe, du fliegst jetzt raus.
Genau, das wird ja die Intention gewesen sein.
Richtig, genau. Er hat aber auch keine Anstalten gemacht, sich einfach mal vor mich zu stellen und den anderen Vermietern zu sagen, passt mal auf Leute, haltet mal einen Ball flach, der arbeitet hier und ihr seid hier in einem Gewerbemischgebiet.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Du hast eigentlich gar nichts zu melden, ansonsten sucht eine andere Bude.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz war ich dann auch nicht mehr willens, in der Halle zu bleiben, weil das, wie gesagt, das Verhältnis war gestört. Es wurden teilweise auch Kunden verkrault von denen da vorne, ohne dass ich mitbekommen habe. Einfach mal so während des mitten im Tagesbetrieb einfach mal so das Tor vorne, das Eingangstor zumachen, weil ja, wir wollen jetzt unsere Ruhe.
Alter.
Und draußen stehen die Kunden, rufen an und sagen, Alter, warum sagst du mir den Bescheid, dass du schon nach Hause gefahren bist? Und ich stehe da und sage, was? Ich bin doch da. Ja, das Tor ist zu, ich wollte gerade mein Auto holen. Das kannst du gar nicht mehr retten, sowas.
Nee, kannst du nicht. Nee. Kannst du nicht.
Hast du recht. Ja, ja. Aber ja, könntest du erzählen, was du willst. Das hat den Vermieter alles nicht interessiert.
Da bin ich erstmal schon grundlegend bei dir. Das ist ja der Punkt, wo du eigentlich für dich selbst sagen musst, das hat wirklich hier keine Zukunft mehr. Weil auf der Basis, das kann ja nur schlechter werden.
Also richtig. Ich habe es aber die ganze Zeit halt immer mit, ich sag mal, gefressen, auf Deutsch gesagt. Ne? Und mir so gedacht, naja, wird schon irgendwie weitergehen. Weil, wie gesagt, ich habe mich dafür niemand anders interessiert. Ich habe dann nur meine Arbeit gemacht und fertig. Aber ja, nichtsdestotrotz, das ist halt so. Und ja, dann haben wir nach 1-2 Tagen, wo ich quasi komplett wach war, kaum geschlafen habe, haben wir uns mal ein bisschen besonnen. Und dann ja, kam wieder meine liebe Frau, die mir schon oft zum Glück verholfen hatte, wie ich schon im ersten Podcast gesagt hatte, und hat dann gesagt, du pass auf, du musst dir den Kopf frei halten, kümmer du dich um die Aufträge, die du jetzt noch hast, dass du die noch abarbeitest. Ich gehe auf Suche nach einer Halle. Ne? Ist ja schon mal aller Ehren wert, weil ich hatte gar keinen Nerv
dafür.
Ich hatte null Nerv dafür.
Und du hast halt Daily Business zu machen, kommt ja auch noch dazu, da musst du auch einen kleinen Kopf haben.
Ja. Richtig. Ja, und dann hat sich kurzerhand etwas ergeben gehabt. Ich weiß nicht, du hattest da bei einer Immobilienvermittlung, hattest du da angerufen Und die hatten so noch so die Möglichkeit, die hatten einen gewissen Bestand an vermietbaren Gewerbeobjekten. Aha. Das war aber weder in meiner Preisklasse noch, dass es von der örtlichen Lage interessant gewesen wäre.
Ah, kommt ja klar, auch dazu.
Und da hatte die Dame am Telefon zu meiner Frau gesagt, naja, Sie können uns ja mal sagen, was Sie für Eckdaten brauchen, dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch irgendwo was. Mhm. Oder vielleicht strecken wir unsere Fühler aus, vielleicht finden wir was.
Genau. Mhm.
Und nächsten Tag kriegst du einen Anruf, wir hätten da was.
Krass.
Die und die Quadratmeter, die und die Miete, ist aber allerdings nicht, wir hatten da geguckt, weil wir in Bitterfeld wohnen. Mhm. In Bitterfeld gibt es ein großes Industriegebiet, nennt sich Chemiepark. Mhm. Das ist ja quasi ein riesengroßes Industriegebiet, wo die ganze Chemie, Chemieproduktion oder Chemiebranche angesiedelt ist. Und da gibt es natürlich auch viele Produktionsgebäude und Gewerbeimmobilien. Und das wäre mein ich sag mal, präferierter Ort gewesen, wo ich gerne hingegangen wäre, weil es jetzt nicht so weit gewesen wäre. Und dann hat quasi diese Immobilienvermittlung oder Immobilienberatung hat uns eine Halle vorgeschlagen, die ist fußläufig von uns zu Hause 5 Minuten gewesen.
Okay.
Von der Ausstattung her mehr als üppig, also mehr als, das war eigentlich so dass der Sechser im Lotto, wo ich gesagt habe, die musst du jetzt haben.
Ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hast, damals auch gesagt.
Das richtig, Ding weil da war, die ist extrem gut gedämmt, die Halle. Mhm. Es ist quasi einmal, ich sag mal, vom Vormieter ordentlich renoviert hinterlassen worden. Es ist eine Ablaufrinne mit Ölabscheider drin.
Krass, ja.
Also
was war da vorher drin?
Vorher war da mal irgendwie eine Kfz-Werkstatt drin.
Perfekt.
Dann stand das eine ganze Zeit lang leer. Und dann gab es wahrscheinlich dann vom Vermieter her einen Auftrag, dass sich da ein Verwalter drum kümmern soll, dass das wieder vermietet wird. Und dann sind wir daran gestoßen. Die war auch noch nicht mal im Internet annonciert. Wir haben gesagt, sofort bitte Besichtigungstermin, ganz schnell.
Genau. Das ist aber übrigens das, was man auch mal ganz am Rande für Leute, die sowas suchen, als Tipp geben kann, weil das, was du gemacht hast, ist eigentlich der perfekte Weg. Ich kann es nur aus der Wohnungssuche-Sicht sagen. Mir hat damals, wo wir unsere Wohnung gekauft haben und vorher auf der Suche waren über Makler, hat mir die Maklerin gesagt, Herr Hagner, ganz ehrlich, alles, was Sie im Internet finden, ist, also zu der Zeit, jetzt sieht es momentan durch die Situation ein bisschen anders aus, aber zu der Zeit, wo halt der Immobilienboom war und jeder wollte was haben, alles, was Sie online finden, ist schon die Restrampe. Das sind Dinge, die irgendwas haben, warum sie keiner haben will und darum stehen die bei ImmoScout und wie sie alle heißen mögen drin. Wenn Sie was ernsthaft suchen, beauftragen Sie einen Makler, der genau wie ihr gesagt habt gerade, ne, der hat seine Kontakte. Bevor das Ding auf den freien Markt kommt, hat er Leute wie euch, Leute wie mich, die gesagt haben, ich suche das und das, die Eckdaten, stopp, bevor ich das inseriere, hallo, klopfen, hier, da habe ich was. Richtig. Und das ist der perfekte Weg. Und wie man sieht, ne, genau da gleicher Fall.
Ne? Richtig. Ne? Und dann war natürlich erstmal, hatte ich aber im nächsten Moment auch schon wieder Bauchschmerzen, weil die neue Halle, so gut sie auch ist, hat natürlich auch ihren Preis. Mhm. Und zwar das Dreifache von der letzten Halle. Mhm. Das ist eine strukturelle Veränderung, da muss man sich erstmal drüber klar werden. Aber im Endeffekt habe ich mich dann wieder besonnen und gesagt, im Endeffekt ist eine einfache Milchmädchenrechnung. Wir rechnen das mal in unsere oder in meine Betriebskostenkalkulation ein und wir müssen den Stundenlohn dann einfach darauf anpassen. Ja. Und das war glücklicherweise kein enorm hoher Sprung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, top oder top, entweder es amortisiert sich oder es war ein kurzer Ausflug und danach weißt du wirklich, es funktioniert nicht mehr.
Ja.
Ne? Gewissheit. Mhm. Und danach wäre auch wieder was anderes losgegangen.
Ja, vor allem, um das auch nochmal klar zu sagen, das ist vielleicht für Leute da draußen, die auch in so ein Problem mal reinlaufen, auch ein Thema. Das war ja der letzte Notnagel, wenn man ja so will. Weil du hast ja nur Kündigung der Halle, heißt, entweder mache ich die Bude zu oder ich versuche es mit dieser Nummer. Wenn nicht, dann kann ich da auch die Reißleine ziehen? Du bist ja mutmaßlich jetzt nicht bis 3 Jahre an deine Halle gebunden. Also manchmal gibt es ja Fristen irgendwie für sowas.
Nee, ich habe einen unbefristeten Vertrag
bekommen. Also das ist natürlich auch mega, weil bei uns ist es oft so, wo da steht Mindestlaufzeit von 12 Monaten und da sagst du, puh, wenn es nach 6 Monaten nicht klappt, dann hast du 6 Monate Kosten am Bein und dann kannst du in die Insolvenz gehen am Ende des Tages. Das ist natürlich dann gut in dem Fall. Mhm. Aber das ist ja perfekt, zu sagen, okay, komm, ne, versuch's oder ne, wie gibt es nicht von, ist das nicht von Eminem oder sowas, dieses Ding, Get Rich or Die Trying?
Das war von 50 Cent.
Ah, 50 Cent. Ah, ich war gar nicht so falsch. Ich bin nicht in der Hip-Hop-Szene so unterwegs. Aber
ich auch nicht, aber das Album kannte ich noch.
Okay, das war auf jeden Fall ganz bekannt, der Spruch. Ne? Ja, also reich werden oder dabei draufgehen. Und ich meine, das ist jetzt hier sicherlich nicht der konkrete Plan gewesen. Nee. Aber es ist zumindest eine Analogie, dass man sagt, komm, ich versuch's einfach nochmal. Das ist die Chance, die sie bietet. Wenn sie sich dann doch verschließt die Tür, dann gibt es halt eben Plan B, den ich eh hätte machen müssen, wenn die Halle wegkommt. Ja. Also von daher.
Du musst ja dazu sagen, die Halle war ja nicht erste Option.
Nee.
Wir hatten einen Haufen Müll dazwischen.
Wir haben wirklich sehr stark ausgesiebt und es wäre sogar vielleicht sogar ein Objekt zum Kauf da gewesen, aber das wäre auch bloß ja mehr Kompromiss als wirklich eine standfeste Lösung. Mhm. Und habe ich dann zum Schluss gesagt, ja klar, wäre schön, wenn man was Eigenes hätte, aber ich glaube, nach der ganzen, ich sag mal, Corona-Geschichte und allem, wie da der Markt durchgeschüttelt wurde, ja, ist davon erstmal komplett Abstand zu nehmen, zumindest in dem finanziellen Spektrum, wo ich mich bewege und bewegen kann. Deswegen haben wir das gleich ad acta gelegt und haben gesagt, wir nageln uns jetzt hier nichts an den Hintern, weil wenn die Firma wirklich nicht weiterläuft, dann haben wir erst recht.
Dann hat er ein Problem, ja.
Den Zapfen. Und da haben wir gesagt, wir gehen in dieses Mietobjekt rein. Die Gegebenheiten sind perfekt. Ich brauche quasi kein Auto mehr. Mhm. Ne? Kann auf Arbeit laufen oder mit dem Rad fahren.
Mhm. Das ist geil eigentlich. Geil,
ja, natürlich. Ne? Und ja, die Gegebenheiten sind einfach top. Und dann haben wir es einfach drauf ankommen lassen. Und dann ja, ging die erste der erste Monat los. Das war auch so eine Hauruck-Aktion mit dem Umzug, weil das lief alles quasi an anderthalb Tagen. Das war nämlich wirklich noch so, wir hatten geplant für Samstag, Sonntag, die Halle wird komplett abgerissen und umgezogen. Mhm. Also wirklich Abriss, umziehen, aufbauen, damit Montag wieder weitergearbeitet werden kann, so war der Plan. Mhm. Genau, 7 Leute haben wir uns geholt, noch ein 7,5-Tonner dazu oder 12-Tonner, was das war. Mhm. Und es war wirklich so, Samstag früh um 9 standen alle Mann in der Halle, haben gewartet, bis es losgeht. Es stand noch ein Kundenauto drin, das habe ich noch übergeben. Das Kundenauto ist rausgefahren und sofort ging die Arbeit los. Und da haben die wirklich alle Leute, ich habe zwar vorher schon die kleineren Sachen alles schon zusammengepackt und schon in die neue Halle gefahren, aber alles das, was so Elektroinstallationen war, die Hebebühne, alles, was das große Zeug war, das ist dann an dem Tag alles demontiert worden und in der anderen Halle wieder aufgebaut worden. Bis spät in die Nacht, Sonntag auch nochmal bis spät in die Nacht. Mhm. Und Montag früh habe ich dann mit dem nächsten Auftrag begonnen.
Geil. Ja. Das ist halt schon krass.
Das war eine echt krasse Nummer, was wir da gewuppt haben. Das war auch, ja, war schön, dass man da mal Leute hat, die da halt mal mit anpacken, wenn du nicht alleine da stehst. Ja. Das ist schon richtig, richtig schön gewesen.
Bis zuletzt Gegenwärmer.
Ja.
Bis zuletzt.
Das stimmt.
Also, wie meinst du das? Gegenwehr?
Gegenwehr bis zuletzt. Das war halt einfach, wir wurden halt auch beim Abbauen da von den angrenzenden Mietern da blockiert und Tor zugemacht, sodass man mit dem LKW nicht mehr rauskam und nur so eine Gänge.
Was sind das denn für Leute? Ich meine, da an deren Stelle, so blöd das jetzt auch klingt natürlich, aber an deren Stelle hätte ich 3 Kreuze im Kalender irgendwann gesagt, endlich ist der Typ weg und dann nochmal Steine in den Weg schmeißen. Also ich meine, wie blöd kann man denn sein?
Wahnsinn. Es ist, wie es ist. Ne? Und es ist gut, dass du gekommen
bist. Ja, genau. Denke ich halt auch. Ja. Ne? Also jetzt in der Nachbetrachtung, klar.
Alles gut.
Und was ich halt auch gut finde, und vielleicht ist das auch ein Thema, was man auch nochmal anschneiden kann, weil ich weiß ja, dass es bei dir in Anführungszeichen richtig läuft. Richtig, falsch ist immer eine schwierige Definition. Aber du oder ihr macht es ja wohl kalkuliert, solche Dinge. Also hast ja gerade schon gesagt, wegen Budget, ob das die Grenzen übersteigt, ob man sich da vielleicht ins Verderben stürzt. Das muss ein Stundensatz ausrechnen, Thema pipapo. Ich kenne es auch aus dem Kundenstamm, aus dem Gewerblichen, dass wir da Leute haben, die genau das nicht gemacht haben. Und ich kenne Leute, die wirklich sich die tollsten Hallen gemietet haben, alles schick, alles schön, aber haben nie darüber nachgedacht, was das an Nachkosten mit sich bringt, auch an Nebenkosten mit sich bringt und haben nie eine Kostenrechnung gemacht. Das heißt, die sind quasi mit einem gewissen Polster, was sie hatten, in dieses Thema rein, haben dann mal hier eine Aufbereitung, mal da eine Aufbereitung, dies und jenes, hier mal eine Rechnung bezahlt, das. Und nach einem Jahr merken sie, Scheiße, von meinem Polster ist fast nichts mehr da und irgendwie hat sich meine Aufbereitung nicht so gelohnt, dass ich diese Kosten decken konnte. Ja, und dann stehen sie da und sagen, ich muss jetzt die Halle abgeben. So, das hätte mutmaßlich, wäre das nie so weit gekommen, wenn die vorher eine clevere Rechnung gemacht hätten, einfach mal eine ganz normale Rechnung, man muss ja nicht clever rechnen, um zu sagen, okay, das wird kein gutes Ding und das musst du auch nicht spitze auf Knopf ausrechnen. Entweder ist es eine gesunde Rechnung, dann mache ich es. Ansonsten ist dieses Objekt nur mehr zu groß oder zu teuer, wie auch immer.
Ja.
Ja, und das ist halt schon wichtig.
Das ist das A und O in solchen, ich sag mal, Situationen oder solchen Momenten, wenn dir irgendwie gerade irgendwie vorneweg alles wegrutscht und du hast es überhaupt nicht mehr so das Gefühl, dass du irgendwas unter Kontrolle hast und irgendwie läuft gerade alles schief. Bevor du irgendwie dir der erste Bulle Schnaps in den Kopf stellst oder irgendwas anderes machst, erstmal überlegen, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Was wäre das Logischste? Nicht irgendwelche Fantastereien, sondern wir brauchen eine Halle und das Budget schmeißen wir einfach mal an, was wir an Miete aufbringen können, was vernünftig ist, wovon wir auch noch leben können, ohne dass es im Endeffekt dann zu teuer wird für den Endkunden, weil der muss es am Schluss bezahlen.
Natürlich, klar. Ja.
Ich sag mal auch, die Halle ist schon, ich sag mal, geldtechnisch irgendwo an der Grenze. Viel teurer sollte es nicht mehr werden. Und alles, was darüber hinaus gewesen wäre, wäre sowieso für mich nicht in Frage gekommen. Das hätte ich gar nicht gemacht, weil ja, weil das meine Betriebskostenkalkulation einfach nicht
ausgegangen. So Blödsinn auch klingt, aber man muss dann eben diese Entscheidung treffen. Also wenn man an dem Punkt steht und sagt, okay, ich habe es ausgerechnet, das übersteigt das einfach und das wird so mutmaßlich nichts werden, außer mit gut Glück. Und gut Glück ist kein guter Berater. Gut
Glück, ist, das ist alles so ein Wenn-Fall.
Genau. Ne? Ja. Und hätte, wäre, wenn. Und wenn es nachher doch nicht wird, dann stehst du blöd da. Also deshalb sollte es schon eine grundsolide Sache sein.
Ja.
Und da muss man halt dann notgedrungen die Reißleine ziehen. Da muss man sagen, okay, das ist alles scheiße. Natürlich ist das keine tolle Situation, die man haben will. Gerade nicht als Selbstständiger. Das ist ja wie ein Stich ins Herz schlussendlich. Mhm. Ne? Aber da muss man trotzdem einfach realitätsnah handeln und sagen, Deckel drauf, schade, vielleicht gebe irgendwann mal eine neue Tür auf, aber für den Moment sind die Türen zu und ich muss mich anderweitig orientieren. Dem Fall muss das zum Glück nicht so sein, ganz offensichtlich, aber es gibt halt Situationen, wo es so ist und da, also um das vielleicht auch nochmal ein bisschen auf das Thema zu bringen, ich glaube, da sprechen wir eh die gleiche Sprache, ich glaube, das, was ich gerade schon gesagt habe, dieser besagte Stich ins Herz dann, ich glaube, man ist auch halt ein Stück weit eine Ehre auch gekränkt dann sowas und da muss man halt echt aufpassen als Selbstständiger, dass man nicht einen falschen Stolz hat. Ich kann das komplett verstehen. Für mich wäre es genauso ein Thema, jetzt mal rein hypothetisch, du musst das Ding hier zumachen. Das ist für mich erstmal ein Scheitern. So, und in Deutschland ist es ja leider so, da gab es ja mal vor vielen Jahren eine ganz, ganz tolle Podiumsdiskussion von dem FDP-Typ, von dem Lindner. Ist ja auch egal, ob man von dem was hält oder nicht, aber da gab es eine tolle Diskussion, in, ich weiß nicht, ob es Europaparlament war oder sowas, und da hat jemand den Lindner angezählt und hat gesagt, Sie müssen gerade über Wirtschaft reden, sind Sie nicht derjenige, der schon zweimal pleite gegangen ist? Und da hat er eine freie Rede rausgehauen, die kann man heute noch bei YouTube gucken, kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die gucke, weil der die so runter macht, die ihn da angegriffen hat und hat gesagt, genau das ist das Problem in Deutschland, dass Scheitern oder ein Scheitern als Niederlage von außen gesehen wird. Dass Leute sagen, ah, ich habe es doch immer gewusst, der Toni, klar, dass das nichts wird, dass der Hackner mit seiner Autopflegefirma, das wird nie was. Das haben ja alle dann gewusst. So, aber keiner von denen hat jemals die Eier zu sagen, ich gehe mal so ein Risiko ein. Und das war das, was der in dieser Rede gesagt hat, anstatt Leute anzuzählen, zu sagen, guck mal, klar war das, dass das nichts wird, zu sagen, Mensch, krass, der ist aufgestanden, hat es nochmal probiert, der hat nochmal eine Halle jetzt aufgemacht, der hat trotz dieser Niederlage gesagt, ich greife jetzt nochmal an, ich erweitere, wie wir gleich dazu kommen werden, mein Portfolio und ich mache noch mehr draus. Anstatt man diese Anerkennung bringt, wird man eigentlich eher niedergeknüppelt. Und das bringt mich zu dem Ausgangspunkt zurück, wo man sich selbst dann als Loser sieht, sagt, guck mal hier, alle von außen gucken jetzt so ein bisschen, die haben doch alle schon gesagt, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und diesen falschen Stolz, den darf man da nicht haben. Da muss man leider Gottes sachlich und realistisch sein und sagen, richtig. Es ist so, dann Deckel drauf.
Brauchst halt einfach einen Plan. Ne? Planlos funktioniert es nicht. Du musst einfach einen Plan haben, sagst, mit der und der Miete funktioniert es, alles klar, wir gehen weiter. Oder Plan B wäre gewesen, halt auch wenn das schlimm gewesen wäre für mich, aber ich hätte das irgendwann auch wieder hinbekommen. Es ist ja nicht die erste Firma, die ich quasi geschlossen hätte.
Ja, siehst du.
Es geht immer irgendwie weiter. Es muss weitergehen.
Genau.
Ne? Und dann hätte ich mich anderweitig irgendwie orientiert. Es geht immer irgendwie weiter.
Genau.
Immer.
Genau.
Und das ist jetzt, sag ich mal so, klar ist das irgendwo, ich sag mal, ein Luxusproblem. Du kannst halt deine Selbstständigkeit nicht mehr ausheben. Okay, dann gehst du halt irgendwo wieder in ein Angestelltenverhältnis, was dir passt.
Guck mal hier. Apropos Angestelltenverhältnis.
Da kommt der Marcel, der Angestellte.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, haben wir gut ausgeschlafen, so um 11:30. Ja.
Na, mein Guter, schön, dass es dir gut geht. Grüß dich.
Sag nichts Falsches, du bist live.
Ich bin live, was soll ich denn mit Falsches sagen?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht pöbelst du hier rum gegen irgendwelche Leute oder so, wer weiß.
Ich doch nicht.
Ach, du bist ein ausgeruhter Junge.
Ich habe schon gesagt, Marcel ist krank, er kommt vielleicht später, habe ich gesagt.
Ja. Man hört's, ne?
Schon gesagt, Marcel hat Handwerker zu Hause, alles geglückt zu Hause?
Ja, alles geglückt, super.
Sehr schön, so soll es sein.
Kann man nur empfehlen.
Perfekt. Marcel, du kannst ja gleich mal gucken, wenn du dann doch draußen schon anfangen willst, dann drück mal mal Pause, weil dieses Gerödel hier drin, das müssen wir dann nicht machen.
Nee, vor allem bei den Dollys.
Genau, wenn es hier über den Boden scheppert, das ist vielleicht nicht so geil.
Na klar.
Also sagst einfach Bescheid, wenn du anfangen willst, dann machen wir mal Päuschen und dann kein Problem. Gut,
alles klar.
Viel Spaß euch noch.
Jo.
Ja, so, genau, also du hast vollkommen recht.
Ja, genau, dann wärst du als Angestellter irgendwo wieder weitergegangen, weil wie gesagt, das Gute ist ja, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, hat man über eine gewisse Zeit der Selbstständigkeit oder wenn man so eine Firma betreibt, immer irgendwo ein gewisses Netzwerk, was man aufbaut. Man verschafft sich irgendwo immer einen gewissen Platz bei den Leuten.
Ja.
Und auf so eine Leute kann man dann auch zurückgreifen und entweder passt das, entweder haben sie was im Petto oder halt nicht.
Genau.
Also ich wusste auch im Kopf, ich habe die Szenarien, spiele ich dann immer schon durch, so ein bisschen, dass ich zumindest darauf vorbereitet bin, dass ich nicht irgendwo ins kalte Wasser springe. Und ja, das wäre irgendwie wäre es trotzdem mal gegangen. Ich hätte mich jetzt nicht irgendwo an den Baum gehangen. Das wäre nicht passiert.
Genau,
da bin ich zu stolz dafür.
Genau, und das ist aber genau das Ding. Und da, das meine ich damit, weißt du, dass man genau das eben nicht hat, diese Situation. Ja. Wirklich, es ist alles hier vorbei. Und nochmal, ich verstehe das, du sagst auch, das ist zwar ein Luxusproblem, aber wenn man mal lange selbstständig war, glaube ich, kann man, da spricht jeder Selbstständige die gleiche Sprache, der sagt, das ist wirklich knüppelhart zu sagen, du musst wieder zurückgehen. Wie gesagt, einmal persönlich Niederlage ein Stück weit, so würde ich es persönlich tatsächlich sehen. Ja. Aber auch einfach, dass man diese Freiheiten, die man sich auch damit erarbeitet, wenn auch Selbstständigkeit nicht gerade immer das Rosige ist, auch wenn es immer sagt, ah, der ist ja selbstständig. Ja, klar, ich kann nicht mittags um 12 zum See fahren, wie andere Leute. Ne? Das geht halt nicht. Also es ist immer so rosa gemalt, die Selbstständigkeit. Wir wissen beide, es ist nicht so. Oft nicht zumindest. Aber man hat trotzdem gewisse Privilegien, die andere Angestellte eben nicht haben. Das ist ja auch mal Fakt, ne, im Stück weit. So, oder auch Freiheiten, die man vielleicht auch nicht verlieren will. Aber auch da, ne, wie du sagst, dann geht mal diesen Schritt zurück und vielleicht geht in einem halben Jahr die Tür wieder auf. Man sagt, komm.
Das weißt du nicht. Alles das, was du an Annehmlichkeiten hast, ist dir immer bloß auf Zeit gegeben.
Genau.
Wer sehen, wie lange es noch funktioniert.
Genau.
Genauso wie mit meiner Firma.
Ja.
Oder wie mit allen Firmen. Ne?
Ja. Das Wichtigste von allem, was du gesprochen hast, ist immer der klare Kopf.
Ja, genau, ja. Der klare Kopf, genau.
Ja.
Funktioniert auch kein Plan.
Nee, hast du recht. Das ist, und ich meine, klar, es ist auch nicht einfach. Also die Situation will ich mir auch nicht ausmalen. Also auch dieses von jetzt auf morgen Kündigung, bumm, vor die Tür gesetzt werden.
Ich würze mal noch ein bisschen nach. Ne? Wie gesagt, ich sagte ja schon, letztes Jahr ist das Geschäft so relativ schlecht angelaufen. Ich hatte quasi, ich lege jetzt mal ein paar Geschäftsdaten offen, ich hatte in 5 Monaten hatte ich den Gewinn, den ich sonst eigentlich in 2 Monaten haben müsste.
Ah.
Das ist schon schlecht.
Ja.
Da ist quasi nichts übrig geblieben.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Und dann kommt noch dieser Rausschmisser aus der Halle. Neue Halle anmieten plus Provision und Kaution. Da waren mal noch 10 Scheine weg und dann war wirklich, das kann ich so sagen, da war mein Geld alle. Mhm. Die Konten waren leer. Mhm. Und da hieß es wirklich hopp oder top. Mhm. Ist wirklich so. Mhm. Das ist schon Druck.
Ja, absolut.
Aber ich sage mal, zum Schluss sage ich mir dann auch mal, ja gut, scheiß drauf, plus Geld. Gesundheit ist viel wichtiger. Ja. Die war zum Glück alles komplett da.
Ja. Ja.
Und ja, jetzt habe ich mich mittlerweile wieder gefangen.
Also das schon, also ja. Wie gesagt, also Riesenrespekt, absolut. Ne? Also ich habe es ja damals live mitgekriegt, wo du gesagt hast, das und das ist gerade passiert. Da denkst du, ach du Scheiße. Ja, weil
das war, glaube ich, gerade, wo wir das Barbecue letztes Jahr hatten.
Ich glaube auch.
Wo der Timo so, auch da war. Das war gerade so in dem Zeitraum.
Das war,
bin ich trotzdem noch gekommen, siehst du?
Genau, ja, klar. Ne? Also,
ja.
Aber auch das ist halt so, ich finde auch da diese das geht halt schnell, dass man sich dann irgendwie auch verkriecht in so einer Situation. Das darfst du halt auch nicht machen. Du brauchst halt trotzdem auch den normalen, so blöd sich das dann auch anhört, den normalen Rückhalt von umgebenen Leuten und gar nicht, dass die alle auf die Schulter klopfen und sagen, ach, das wird schon,
das brauchst du nicht.
Das willst du gar nicht hören.
Nee.
Das ist zwar alles gut gemeint, vollkommen cool, bin ich auch niemandem böse bei irgendeiner Situation, aber davon kannst du dir nichts kaufen.
Nee.
Das ist einfach so, ja. Und das ist halt immer dieses Thema, du musst allein durch diese Nummer oder ja, zu zweit, wie auch immer, ne, durch die Situation durch und trotzdem braucht man eben das normale Umfeld, weil mit dem Moment, wo du dich dann verkriechst zu Hause, nur noch so, oh scheiße, dann wird es nicht besser. Das geht nur in die falsche Richtung. Und
Richtig.
Dann, ne, wie du sagst, dann zünden wir doch mal abends die Flasche auf, um mal zu gucken, wie es ob es besser
wird. So weit
darf es nicht kommen. Genau. Und weißt du, und das darf halt nicht sein. Und deshalb, unabhängig davon, dass man das auch da nicht thematisieren muss, unbedingt in einem Umfeld, ne? Ich bräuchte das dann gar nicht, dass mich dann in eine Runde setzen und sagst so, ja Leute, das läuft so scheiße hier gerade und so und Fishing for Compliments und so, das brauchst du gar nicht. Du brauchst einfach hier, das ist alles normal.
Richtig.
Einfach so, ne? Ich bin immer noch da, ich bin nur noch der alte Typ, auch wenn hier gerade irgendwas scheiße läuft, bumm. So, und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Normalität, was du dann brauchst, um wieder oben ein bisschen im Kopf klar zu werden. Und deshalb.
So eine gewisse Frage, die habe ich mir dann letztes Jahr auch mal so gestellt, das habe ich mal irgendwo gelesen, das ist so ein Zitat von Erich Fromm. Wer bin ich, wenn ich alles das bin, was ich habe und dann alles verliere, was ich habe. Ne? Das ist so ein bisschen was, fängt man ein bisschen an, drüber nachzudenken, über sowas, ne? Aber da ist viel Wahres dran. Und das sollte nach wie vor dann immer, solltest immer der gleiche Kerl sein.
Genau, das ist ja die Schlussfolgerung eigentlich.
Ja.
Dass man halt, genau, ja. Und das bist du halt eigentlich trotzdem.
Jo.
Also weißt du, egal was passiert. Also, ne, das ist ja das, was ich am Anfang auch meinte oder vorhin meinte, dieses Ding, dass Leute dann eben Ah ja, klar, so, weißt du, war ja logisch, dass das nichts wird. So, ne?
Warum?
Du bist doch immer noch der Toni von vorher. Richtig. Ob der jetzt seine Selbstständigkeit noch hat oder seine Aufbereitung oder von was ganz anderes machst, ist doch bums egal.
Das Problem ist nur, dass manche Leute dich halt nur noch auf die Firma reduzieren.
Genau, genau.
Aber mit solchen Leuten hatte ich, oder zumindest, es gibt es auch in meinem Umfeld, hat eigentlich jeder, der so ein bisschen, der selbstständig ist, da wirst du gerade im Social-Media-Bereich wirst du nur noch darauf reduziert,
ja, ja,
weil man nur das von dir sieht.
Ja.
Ich sag mal, okay, sei auch richtig, wenn man mal privates Zeug hat, im Internet nichts,
genau,
nichts zu suchen. Aber ja, mit solchen Leuten habe ich dann im größten Fall auch gar nichts zu tun.
Ja, ja.
Die lasse ich dann auch in Ruhe.
Ja. Ja. Aber das, ich mittlerweile ist es auch so, ich selektiere dann auch bei mir.
Ja.
Also weißt du, weil dieses ich habe das selbst in der Verwandtschaft, habe ich das, weißt du auch, da sind Leute dabei, die selbstständig waren, vielleicht auch in Rente sind, wie auch immer, ich wollte immer aufpassen, ich weiß nicht, wer von denen Podcast hört, aber da geht es halt auch oft, und wenn du mit denen dann telefonierst, mal zu Geburtstagen oder so mal, ne, und dann geht es eigentlich sofort, ja, und alles klar, gesund, ja, hin und her, und die Firma. Und dann sagst du, ja, okay, das und das ist gerade ein bisschen schwierig derzeit, oder das läuft gut, und ja, und musste das gucken, und da kommen die Ratschläge, und das und das, denke ich so, Leute, alles gut gemeint, ich bin auch kein Böse, ne? Aber das ist so wie links rein, rechts raus, ne? Weil du willst das gar nicht hören in dem Moment.
Ja.
Das ist, und dann auch auf diese guten Ratschläge, so mach dies, mach das, und ist alles nett. Ne? Und ich, wie gesagt, das ist auch no offense, ne? Ich finde es toll, dass sich Leute dann auch kümmern, und sie meinen es auch nicht böse in den Situationen, aber am Ende des Tages, du musst mit dem Schlamassel klarkommen und musst da einen Kopf rausziehen, und ja, dann sind wir schon am Kopf rausziehen.
Richtig. Ja, dann ging das so lockerflockig los. Und das Gute, muss ich sagen, diese Halle ist bei uns, wie gesagt, es ist nicht weit von zu Hause weg, was natürlich erstmal eine Kostenersparnis ist. Und dazu noch in einem sehr, sehr großen Industriegebiet. Für die Kurierdienste ist es die Hölle, weil jede Firma, wir haben 40 oder 50 Firmen an diesem Industriestandort sitzen, die haben alle die gleiche Hausnummer.
Ach du Scheiße.
Ja.
Echt?
Ja.
Das ist so, was ich, Industriepark 1, oder was?
Hallische Straße 18.
Und das hat,
in 06749 Bitterfeld,
da
bin unter anderem auch ich. Und das Einzige, was wir an den Gebäuden oder an den Hallengebäuden draußen haben, sind quasi Gebäudenummern.
Ah, okay.
Die sind da dran, und das habe ich bei mir auch im Adresskopf immer mit vermerkt, dass die Fahrer so eine leichte Orientierung haben, wo ich bin. Am Anfang war es relativ kompliziert, auch mittlerweile nach einem Jahr, da haben die Leute das drauf, da wissen sie, wo ich bin.
Okay, ja.
Ne? Aber das Gute ist, in diesem Industriegebiet sitzen Firmen, die auch gut laufen, die auch hier und da Fuhrparks haben.
Ah.
Und da kam der eine oder andere natürlich schon vorbei und sagt, sag mal, wie wär's denn? Unsere Mitarbeiter, die schaffen das nicht, und denen wollen wir das auch nicht aufhetzen. Kannst du unsere Fahrzeuge sauber machen? Und da habe ich natürlich gesagt, natürlich kann ich das. Und was sich da ergeben hat, ist eine Sache, die hatte ich vorher natürlich an meinem alten Standort nicht. Und zwar, dass ich jetzt relativ viel Unterhaltspflege mache. Ich nenne das so.
Ja,
das ist einfach nur eine ordentliche, gründliche Außenwäsche und eine normale Innenraumreinigung. Nichts mit High-End, aber so, dass die Wägen wieder sauber sind zu einem adäquaten Preis. Und das halt des Öfteren.
Ah, okay.
Und das sorgt für ein wunderbares Grundrauschen.
Perfekt, ja.
Wovon ich immer, was ich mir immer gewünscht habe.
Und
das ist jetzt da.
Und
das ist einfach geil.
Ist übrigens auch ein schönes Thema, finde ich,
ja,
an der Stelle, weil das geht eigentlich fast ins gleiche Rand wie das, was wir eben hatten. Für viele, und das ist ein Gedanke, den muss man einfach vollkommen ablegen, in meinen Augen zumindest, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, wenn du in einem High-End-Detailing-Bereich unterwegs bist, ist es, glaube ich, für viele auch eine, also ich habe schon so Sachen gehört wie, nee, das ist unter meinem Niveau oder das ist unter meiner Würde oder sowas. Wo ich jetzt mal denke, wenn jemand, und davon gehe ich bei dir fest aus, dass es so ist, das korrekt kalkuliert, was er da tut, ja, und nicht in die Nummer geht, wo man sagt, ich mache in Anführungszeichen High-End für einen Low-Cost-Preis, was ja dann idiotisch wäre, dann ist das eine coole Sache. Weil da trifft wieder dieses You get what you pay perfekt zu. Ja, die werden nicht die High-End-Nummer kriegen, die bezahlen aber auch nicht die High-End-Nummer. So, und wenn du das ordentlich durchkalkulierst und sagst, hey, das ist mein Zeitaufwand, das Geld brauche ich dafür, du kriegst es bezahlt, vielleicht noch ein bisschen besserer Tarif, wenn die so eine Flottennummer machen und regelmäßig kommen, wie auch immer, dann ist es doch völlig okay. Und ganz ehrlich, scheiß doch drauf, ob da außen jetzt ein Auto steht, wo du eine, ich sag's jetzt mal so, eine 0815-Wäsche machen musst, oder ob du da ein Auto hast, wo du sagst, der muss nachher besser aussehen als aus dem Laden mit allen Schikanen. Am Ende des Tages, wenn du für jeden Bereich das angepasste Geld bekommst, was du auch brauchst und was du auch verdienst für die Dienstleistung, so what? Dann bin ich halt High-End-Detailer, der eben auch mal Low-End macht. Und wo ist das Problem? Ich verstehe das nicht. Und ich habe das schon oft gehört, dass Leute sagen, nee, nee, da mache ich nichts. Nee, wenn da so einer kommt, nee, mache ich nicht. Es gibt so ein, liebe Grüße, nee, ich sage den Namen nicht, ich habe es schon mal im Podcast gesagt, ich habe mit ihm auch null beeft, aber ich will trotzdem den Namen nicht sagen. Aber es gab mal von einem YouTuber, der auch bei Aufbereitung im Netz unterwegs ist, vielleicht ein bisschen vorschnelles Kommentar, wo er Müll im Auto zusammengesammelt hat vom Kunden und dem Kunden nachher die Tüte mit dem Müll übergeben hat und sagte in dem Video noch so, das sind Sachen, das wäre so ein No-Go, er ist ja nicht der Müllmann für die Leute. Wie gesagt, ich glaube, manche werden wissen, wer gemeint ist. Liebe Grüße, ich komme super mit ihm aus, alles fein. Aber den Satz fand ich damals sehr schwierig, wo ich gesagt habe, es ist eine Dienstleistung und der kommt zu dir, weil du dein Auto sauber machen willst. Wenn es dir zu viel ist, dass du da in eine versaute Karre hast, dann musst du sagen, mache ich nicht. Wie zum Beispiel ich sage, wenn einer mit einem vollgekotzten Auto kommt, das Schmerzensgeld muss er mir bezahlen. Sonst sage ich, geh woanders hin, ich mach's nicht. Richtig. Dann ist das meine Meinung, okay. Aber ich kann nicht nachher sagen, dem Kunden noch eine Mülltüte in die Hand geben und sagen, ich bin nicht dein Müllmann. Um diesen noch vor die Nase zu halten, guck mal, wie dein Auto aussah. So, weißt du, aber das ist das, was ich damit meine. Das hat so ein bisschen Touch wie, das ist unter meinem Niveau. Ich bin noch nicht der Müllmann. So, weißt du, das ist unter meinem Niveau. Ich bin noch nicht der Low-Cost-Autowäscher. Oder, weißt du, warum denn nicht? Wenn der Stundensatz passt für deine Kostenkalkulation, bumm.
Da will ich mal noch einen kleinen Impuls streuen. Ich hatte, ja, wie gesagt, wir waren die Tage hier ein bisschen unterwegs und ich habe auch noch einen anderen guten, lieben Kollegen von mir besucht, den René, den wird jetzt großartig keiner kennen, René Fayes, sitzt in Wolken. Der macht das, worauf wir dann noch zu sprechen kommen, was ich jetzt auch in meinem Portfolio anbiete, geht um Unterboden-Hohlraumkonservierung, aber der hat zu mir, wo wir kurz ein paar Worte gesprochen haben, gesagt, das Schlimme ist eigentlich, dass so Putzfrauen, Aufbereiter, die sind immer so, das wird immer so als niedrige Arbeit abgetan.
Ja, ja, genau.
Eigentlich ist es komplett andersrum. Mhm. Die Putzfrau steht eigentlich über den Chef, weil die räumt seinen Scheiß weg.
Genau,
ist so. Steht die drüber.
Ja, ja.
Den Schmutz, den die anderen verursachen, räumt die weg.
Genau.
Fertig aus.
Ja.
Und deswegen,
genau,
da spreche ich für all unsere ehrenwerten Kollegen.
Ja.
Das ist so.
Ja. Und das ist wirklich so. Das ist genau das Gleiche, warum ich jedes Mal, wenn hier bei uns, ich habe mit jedem von unseren Müllfahrern ein super Verhältnis. Also nicht im Sinne von, wir treffen uns privat oder sowas, so war es jetzt nicht gemeint, aber ich gebe oft raus, sag mal Hallo zu denen, red mal einen kurzen Schnack mit denen, begrüße die freundlich, weil genau wie du sagst, das wird auch das wird als niedrigste Tätigkeit dargestellt, für mich ist das eine der höchsten. Erstens, ich wollte sie nicht machen, da bin ich komplett ehrlich, ich wollte sie nicht machen, darum habe ich einen riesen Respekt davor, wer sagt, ich räume den Scheiß von den anderen Leuten weg und bin mir nicht zu schade dafür, egal ob das jetzt ist, weil man Bock drauf hat oder weil man sagt, ich habe nichts anderes, ist mir wurscht, aber am Ende des Tages ist genau wie du sagst, das ist ein viel, viel höheres Level an Job und man muss sich dafür bei weitem nicht schämen und schon gar nicht abstempeln lassen wegen die Putzfrau, der Müllmann, der Billigaufbereiter, billig ist ja Quatsch, aber der Autowäscher,
wie auch Autoputzer. Immer.
Genau, weißt du? Also bin ich voll bei dir. Also sehr gut gesagt.
Und deswegen, das sollten wir uns alle mal in die Ohren schreiben, dass wir uns auch nicht selber verarschen oder selber unter Wert verkaufen. Das ist Quatsch. Klar ist unsere Arbeit, was wir hier machen, so ich sag mal, das Wort Detailing, wie gesagt, langsam finde ich es ein bisschen Verruf geraten, aber alles, was mit Aufbereiten, Reinigen, Saubermachen zu tun hat, das ist keine niedere Arbeit.
Nein.
Ne? Das ist eine Art, das ist eine wertschöpfende oder eine werterhaltende Arbeit.
Genau.
Und das ist für mich steht das an einer ganz hohen Stelle, weil das sichert den Bestand von Materialien, von Absolut. Sachen, die man hat, auf eine gewisse Weise. Und was ist für mich höher anzurechnen, als wenn man was erhalten kann, als wenn man es immer wieder wegschmeißt und was Neues kauft.
Ja. Ja.
Das ist, ja, deswegen sehe ich das so.
Aber genau das ist der Punkt, ne? Und darum finde ich super, wie du das machst. Also das ist mega gut. Also wenn du diese Chance hast, und wir haben noch ein paar andere Kollegen, du kennst den einen auch, den Steven zum Beispiel, ne?
Ja, na klar.
Der Waschbox, der hat ja auch parallel neben dieser High-End-Geschichte auch Autohausgeschäft zum Beispiel.
Na sicher.
Ne? Und auch da sagt er, du, ich habe mir das komplett durchkalkuliert. Das ist nicht eine Nummer, wo ich 3-4 Stunden am Auto hänge und das nach Strich und Faden sauber mache. Das muss halt zweckmäßig sein. Für die Klientel ist das genau das, was sie brauchen und auch wollen. Da wird ja keiner beschissen. Ne? Ist ja bei dir auch so. Der wird ja nicht beschissen. Das ist
richtig.
Genau die Dienstleistung ist das, was für sie zielführend ist. Und die wird in Zeitfenster X abgefrühstückt. Und für dieses Zeitfenster X bekommst du dann angemessenes Geld, was du für dieses Zeitfenster X brauchst. Ja. Zack, aus Nikolaus.
Ja.
So. Und das ist doch völlig in Ordnung. Und du kannst trotzdem mit reinem Gewissen morgen in die Halle gehen und sagen, oh, hier steht ein richtig schöner alter Porsche, der wird jetzt 7 Tage lang von A bis Z gehegt und gepflegt und gemacht und getan und trotzdem zweimal in der Woche nochmal irgend so eine 0815 Flottenlösung machen. Wo ist denn das Problem?
Richtig, die Zeit gibt es dann her, weil das sind halt so eine schnellen Einsätze zwischendurch.
Genau.
Die kann man, ich sag mal, wenn man so ein ganz nass geschwitzter ist, wie das der Christoph immer gerne sagt, das kann man auch abends nach Feierabend mal noch 2-3 Stunden durchziehen, dann hat man das noch extra in der Tasche.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Und diese, wie du sagst, das Grundrauschen ist nicht unwichtig, weil das Grundrauschen sorgt eben zumindest für ein bisschen Traffic auf dem Konto einfach. Ne?
Ist richtig.
Und wenn du jetzt dann doch, du hast dich ja noch weiter orientiert, kommen wir ja gleich dazu, aber wenn du jetzt wirklich nur in Anführungszeichen in dem High-End-Sektor unterwegs wärst und der bricht aus welchen Gründen auch immer weg,
ist das
dann stehst du da.
Ja.
So, weißt du? Und darum ist es keine Schande, sich da zweigleisig aufzustellen und eben auch für diese Kunden ein entsprechendes Portfolio anzubieten, wo du die mit abfrühstückst. Das ist einfach so. Und da bin ich auch ganz ehrlich, bei uns ist es so, also ich plane schon lange, dass wir da auch für diese Kunden noch ein bisschen mehr was anbieten. Wir haben zwar schon ein ganz, ganz kleines Paket, das ist aber für diese Kunden immer noch zu teuer. Also nicht, weil es vom Preis her zu teuer ist, sondern weil sie jetzt sagen, ich brauche das nicht. Das, was wir dort machen, ist immer noch zu viel für das, was der Kunde haben will. Mhm. So, und da muss ich auch bei uns nochmal drunter gehen, dass wir dieses Grundrauschen auch kriegen, weil wir haben es nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Bei uns ist der Vorteil, ich muss es nicht haben. Ne?
Richtig.
Bekannt der Grund, die Aufbereitung ist bei uns eher Nebenzweig. Nichtsdestotrotz ist es schön, wenn man da ab und zu mal dieses besagte Grundrauschen hätte und nicht jede Woche jemand hat, der vor der Tür steht, was kostet das und das, gibst ihm deinen Stand jetzt günstigsten Preis für ein einfaches Paket und er sagt so, oh nee, sorry, ist drüber, brauche ich nicht, zu viel. So, und sagst, ja gut, ich habe aber nichts anderes. So, weil ich halt nie was anderes kalkuliert habe, weil wir nie unter diesem Punkt wollten, nicht, weil es nicht unter meinem Niveau liegt, sondern weil ich gesagt habe, ich muss es halt nicht machen. So, aber es ist eigentlich ein Fehler. Eigentlich ist es auch aus unserer Sicht ein Fehler zu sagen, du schickst die Leute weg zum mutmaßlich schlechteren Aufbereiter, der bestimmt für das, was du machst, bestimmt machst du eine bessere Leistung als, ich sag mal, den plakativ gemeinten Tankstellenaufbereiter. Und trotzdem hast du ein gutes Einkommen damit. Mhm. Also, aber gut, schönes Ding, finde ich, passt auf jeden Fall schön zum Thema. Ist Schwerbetrieb bei uns, gell?
Ja, es läuft.
Ich höre es immer nur über die Kopfhörer, dass es gerade ein bisschen scheppert. Gut, wir können jetzt überlegen, ob wir jetzt kurz Pause machen. Dann kann der Marcel seinen Kram rausräumen.
Dann machen wir mal kurz Pause, dass du mal so arbeiten kann.
Genau, könntest du mal hier so ein leckeres Stück wegschnabulieren.
Auf jeden Fall.
Und dann machen wir gleich weiter und gucken mal, was der Toni in seiner Aufbereitung jetzt noch zusätzlich und vielleicht sogar schwerpunktmäßig anbietet. Ist das auf jeden Fall hochspannend. Dann hören wir uns gleich wieder. Ihr wisst ja, Pause gibt es bei uns ja gar nicht. Wir schwätzen aber weiter, aber es ist trotzdem gut, wenn man sagt, wir machen mal Pause, gell? Oh, mit echten Detailing-Sounds sind wir wieder am Start. Wir halten mal ganz kurz inne und hören mal zu.
Das ist die Vorwäsche.
Das ist die Vorwäsche, genau. Ja. Wir können jetzt live beobachten, ohne es zu sehen, was der Marcel draußen
macht. Hören Sie, was gerade gewaschen wird. Genau.
Das ist eigentlich geil. The Sound of Detailing.
Genau.
Eigentlich cool. Also nur, dass ihr Bescheid wisst.
ASMR.
Was ist ASMR?
Keine Ahnung.
Genau. Ich lese das und denke so, was heißt das nochmal? Aber ich bin zu alt für den Scheiß, glaube ich. Das ist,
irgendwas steht dahinter, aber Google weiß es.
Google weiß es bestimmt, ja. Aber ich habe mich, glaube ich, geweigert zu googeln. Wahrscheinlich sagen die ganzen Jüngeren, was seid denn ihr für Lauchs? Wieso wisst ihr das nicht? Ich muss letztens sogar dreimal gucken, dass POV Point of View heißt, bevor ich das Madness-Video hochgeladen habe. Weil ich wusste es zwar und dachte so, oh, bevor du dich zum Affen machst und die ganzen Freaks draußen, die halt mit dem Zeitalter aufgewachsen sind, sagen so, nee, das ist was anderes. Ich sage, okay, ich guck mal lieber nach. Aber ja, deshalb, also Marcel ist draußen in der Aufbereitung und da wir jetzt quasi vis-à-vis zur Aufbereitung sitzen oder zum Waschplatz sitzen, kann es sein, dass wir auch uns mal ein bisschen Rotdruckreiniger live haben. Und genau, aber wie der Toni gerade gesagt hat, Geld muss verdient werden.
Es muss Geld verdient werden, die Bude muss brennen.
So ist es.
Also nicht brennen, aber auf jeden Fall brummen.
Brummen tut es ja auch, weil wir haben gerade die Klima angeschaltet und unsere Halle ist natürlich eine Stahlhalle und dementsprechend vibriert es ein bisschen. Aber ich denke, ihr kommt klar damit. Und was heißt es?
Autonomous Sensory Meridian Response.
Ach, du ahnst das nicht. Was heißt das auf Deutsch?
Steht das hier?
Toni hat seine Assistentin dabei, sehr praktisch.
ASMR wird häufig durch akustische, visuelle und taktile Sinnesreize ausgelöst.
Okay. Mhm. Ja, gut.
Schön.
Aber es hört sich cool an, finde ich. Ne?
Das ist die Antwort auf eine Frage, die kein Mensch gestellt
hat. Genau, richtig. Was sie schon immer nicht wissen wollten. Ja, okay, aber hier lernt man es. Aber gut. Also, wie gesagt, Marcel ist am Arbeiten. Wir haben ein bisschen Klima angeschaltet, das brummt ein bisschen. Aber ich denke, wir kommen klar und reden munter weiter mit dem lieben Toni über seinen, wie soll man das jetzt definieren? Werdegang ist ja Quatsch. Sein Wie nennen wir es, Toni? Hilf mir.
Wie nennen wir das? ja, über die strukturellen Veränderungen im Betrieb.
Das ist sehr vornehm ausgedrückt, aber korrekt.
Ja.
Genau. Also wir waren ja gerade bei, wir haben ja deinen Umzug quasi neue Räumlichkeiten erfolgreich abgeschlossen, sagen wir mal.
Ja, genau.
Besonders.
Ja, richtig. Neue Halle, Konto leer.
Mhm.
Wir fangen mal an.
Genau. Und wir hatten die Autohäuser noch, die fürs Grundrauschen sorgen.
Da richtig. Nee, nicht Autohäuser, sondern Firmen. Autohäuser habe ich auch auf dem Plan. Die waren auch mal kurz da.
Ah, Waren?
Waren. Am Anfang waren hell begeistert. Oh ja, wir haben Interesse an deiner Dienstleistung. Bla. Mhm. Ich sage, ja, und? Was soll ich machen? Ja, hier Fahrzeugaufbereitung, kennst du ja dies und das. Ich sage, was kostet ein Auto bei dir? Weiß ich nicht. Ich sage, 50 Euro die Stunde, wenn wir wirklich, ich sag mal, auf Masse gehen, dann mache ich eine Stunde und günstiger, oder können wir bei 50 Euro netto sein. Ja, aber wir brauchen doch mal einen Komplettpreis für ein Auto. Ich sage, gibt's nicht.
Mhm.
Ich sag, das hängt in erster Linie hängt es davon ab, ob ihr einen guten Einkäufer habt, weil wenn ihr irgendeinen Muchkocher ankauft, wo hier, so ein halb zerfetzter Hund drin liegt, quasi vom Fell her, ne? Ich sag, dann muss das auch beim Kauf mit einkalkuliert werden, dass das ein guter dreistelliger Betrag wird.
Ja.
Naja, wir zahlen sonst immer so 100 Euro netto. Wenn da mal ein paar Hundehaut drin sind, da können wir mal über ein 20 mehr reden. Ciao.
Du hast mal so einen schönen Spruch gesagt, wo du bei uns warst oder mir am Telefon gesagt, wie mit diesem Loch in der Tür.
Ja, da hat der Maurer das Loch gelassen. Schönen Tag noch.
Genau. Ich habe den immer wieder versucht wiederzugeben und ich habe ihn immer wieder versaut, darum freut es mich immer zu hören, weil ich habe gesagt, guter Freund hat gesagt, das und das. Und ich so, warte mal, das war glaube ich so.
No.
Aber du, ja. Bester Spruch
alles eigentlich. Gut. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Wie gesagt, unter den Konstellationen funktioniert es nicht. Aber bei den anderen Firmen funktioniert das.
Das ist jetzt übrigens das, wir haben es ja gerade in der Pause ein bisschen angerissen über so Kalkulationen von manchen Aufbereitern oder so. Ich habe dann auch in dem Fall, wo wir gerade off drüber gesprochen haben, auch gesagt, denk mal drüber nach, wie massiv du dich unter Wert verkaufst.
Na sicher.
Ne? Und das ist dann auch oft für Leute so ein Augenöffner, ne? Weil du gerade auch über Stundenlohne geredet hast und so weiter. Wir müssen jetzt nicht zwingend vertiefen, aber dieses Thema, dass du dich halt vollkommen unter Wert verkaufst, ja, und die Leute überhaupt nicht beachten, was da noch an Rattenschwanz hinten dran, an Kosten dran hängt. Das Schlimme ist, wie das Auto aus offensichtlich weiß, gibt es Leute, die es machen, aber am Ende des Tages, man muss sich nicht prostituieren. Das ist meine Meinung. Dann muss ich irgendwas anderes machen oder dann will ich was anderes machen, bevor ich das mache, nur um an meinem Geschäft festzuhalten, mich da in dieser Art und Weise zu verkaufen. Nee. Also, und was da mittlerweile im Markt angeboten wird, und das ist so eine Unverschämtheit auch von den Autohäusern. Natürlich gibt es immer ein Angebot und Nachfrage. Es gibt einmal einen Blödmann, der es macht. Somit sagen die, ja gut, ich habe halt einen, spare ich Geld. Ne, solange sie die finden, ist cool. Und solange jeden Tag einer aussteht, ist auch cool. Aber ich finde es trotzdem auch aus Sicht des Autohauses, muss ich ehrlich sagen, unmenschlich. Weil das sind unmenschliche Preise, das ist unwürdig, was dort bezahlt wird. Und das finde ich eigentlich schon, ich finde es schwierig. Weißt du, wir reden überall über irgendwo Menschenrechte und wir werden Leute hier behandeln und da behandeln. Und das ist eigentlich schon fast Sklaverei, was da gemacht wird. Also,
tja. Aber, wie sage ich immer so schön, es ist niemand gezwungen, sowas zu machen.
Das stimmt.
Keiner ist gezwungen dazu.
Ja. Mindestens nicht in Deutschland.
Gerade hier in Deutschland bist du dazu überhaupt nicht gezwungen.
Ne? Da gibt es schon andere Länder, wo sowas vielleicht nicht so
den Notruf da ist ein anderer Druck dahinter. Und da haben wir, wie gesagt, den Luxus, dass wir das nicht machen müssen.
Genau. Ja. Und das ist das, was ich den Leuten dann sage, Leute, die dieses vollkommen unter Wert verkaufen. Und ich meine, wir kennen es auch, wir hatten auch Autohäuser hier und das sind Dinge, die ich dann auch nicht verstehen kann aus Autohaussicht. Ne? Wir haben hier ein Autohaus, was auch autorisierter Partner der Sportwagenserie des Herstellers ist, um nicht das Autohaus zu nennen. Und die kamen irgendwann an, wollten genau wie bei dir, ne? Ja, was kostet das und das? Und ne, wie deine Antwort auch, von bis, ich kann keinen Pauschalbetrag machen, kommt drauf an, was gemacht werden soll, hin und her. Habe ich eine grobe Kalkulation gemacht, kam direkt schon, nee, gar keine Chance. Für die Gebrauchten gar keine Chance. Und dann so, ja, aber wir haben ja noch die und die Top-Modelle hier, da sind Autos jenseits der 100.000-Euro-Grenze. Wie sieht's denn da aus? Sag ich, ja, können wir doch anbieten. Ist doch das gleiche Paket, das ändert sich nicht, nur weil das Auto wertiger wird. Ja. Eigentlich müsste ich teurer werden, weil der Versicherungsschaden schlimmer wird, wenn ich was kaputt mache.
Weil wir im Zweifel hochwertigere Materialien im Innenraum haben, die empfindlicher oder beziehungsweise sensibler gereinigt werden müssen oder gepflegt werden müssen. Das ist dann höherer Arbeitsaufwand, das ist eigentlich teurer.
Aber ich habe gesagt, natürlich ändert sich da nichts dran. Und dann kann man, ja, da müssen wir mal gucken, aber die meisten Kunden wollen es dann nicht. Das ist dann auch ein bisschen viel. Denkst du, die haben gerade für 150 Steine eine Karre bei dir gekauft und dann ist das zu viel. Also dann kannst du es entweder deinen Kunden nicht gut verkaufen als Verkäufer oder du hast komische Kunden, ich weiß es nicht. Aber nee, das funktioniert halt nicht. Und der kam nie wieder.
Das ist vielleicht auch gut.
Das ist dann was so wahrscheinlich. Ne? Aber Am Ende des Tages geht es gar nicht primär darum, es ist trotzdem immer schön, mal wieder so ein paar Sachen einzustreuen, sondern es geht natürlich um dich und dein, ich nenne es jetzt mal dein Fortgang des Unternehmens oder deine Fortsetzung des Unternehmens. Und du hast es jetzt schon ein paar Mal angetriggert, dass du dein Portfolio auch erweitert hast.
Zumindest gehe ich jetzt verstärkt auf eine Dienstleistung, ich sag mal, tiefer ein oder wie sag mal, ausgeprägter ein, wie ich es vorher in der Altenhalle gemacht habe.
Das hast du vorher auch schon gemacht?
Ja, aber also, da war die Nachfrage eher sehr bescheiden.
Okay, konkret geht es um was, damit die Leute nicht
rätseln? Es geht um die Unterboden- und Hohlraumkonservierung für Fahrzeuge. Mhm. Ja, quasi Korrosionsschutz, Korrosionsvorsorge, was quasi, ja, die elementare Substanz des Fahrzeugs sichert.
Mhm. Ja. Und das heißt, du hast das vorher grundlegend mit angeboten?
Ja.
Aber Nachfrage war nicht so exorbitant, dass du sagst, da war als ein Grundrauschen da.
War überhaupt kein Grundrauschen da. Okay. Mhm. Also wenn man es jetzt vergleicht, vorher an dem alten Standort habe ich vielleicht im Jahr 2 oder 3 Mal so eine Unterboden-Hohlraumkonservierung gemacht. Also das fiel wirklich nicht ins Gewicht.
Aha.
Und hier ist es mittlerweile so 50-50.
Krass.
Tendenz steigend.
Krass.
Ja.
Gibt es eine Erklärung? Oder für dich selbst?
Wie kannst also, wenn ich mir das so logisch herleiten kann, ne, die Aufbereitung ist in gewisser Weise ein Werterhalt und eine Pflegemaßnahme für das Fahrzeug, um, ich sag mal, den Bestand der Substanz zu sichern.
Mhm.
Aber die Leute gucken halt auch, seitdem der Gebrauchtwagenmarkt und auch der Neuwagenmarkt so absurd hohe Preise für Fahrzeuge veranschlagt und so schlechte Verfügbarkeiten hat, dass Privatleute sowie auch Firmen ihre Bestandsflotte, egal ob sie jetzt noch geleast ist oder finanziert oder einfach so im Bestand ist, die wollen die Autos länger halten.
Ah,
die kaufen die Fahrzeuge aus dem Leasingvertrag raus, weil das halt noch zu besseren Konditionen ist, als wenn sie jetzt ein neues kaufen oder ein neues leasen. Und dann müssen die Fahrzeuge für die nächsten Jahre vom Korrosionsverhalten her stabil gemacht werden.
Ah ja, okay. Ja,
weil die Fahrzeuge halt dann in die Firma komplett eingekauft werden.
Ja.
Und man will die halt einfach länger fahren. Genauso ist auch bei der Privatperson. Die Leute passen halt jetzt mehr auf das, was sie haben, passen sie auf. Da ist nicht mehr so die Mentalität, dass man sich, ich sag mal, alle 2, 3 Jahre ein neues Auto gönnt oder beziehungsweise alle 5 Jahre ein neues Auto, sondern dass man, oder beziehungsweise wenn jetzt zum Beispiel gerade der Zeitpunkt ist, jetzt könnte es mal wieder ein neues Auto werden, dann fährt man hiesige Händler ab oder guckt einfach mal ins Internet, wie sieht es aus? Nee, alles nicht im Budget drin. Wenn, dann kann ich mir für das Geld, was ich eigentlich ausgeben will, nur noch irgendwie ein Mini-SUV oder Mikro-SUV kaufen. Und ja, Verfügbarkeit ist auch ganz, ganz schlimm. Da fahren wir doch lieber das weiter, was wir haben. Und da tun wir doch lieber noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass das Fahrzeug zumindest, was Rost angeht, Korrosionsbefall, die nächsten Jahre zumindest erstmal Ruhe hat.
Okay. Ja. Das ist interessant. Also,
ja, dass es halt länger genutzt werden kann.
Das heißt, wenn du das mal so für dich selbst einordnest an Fahrzeugen, die kommen, reden wir mehr über Gebrauchte, die genau dieses Thema so erfüllen, wie du sagst, oder geht es auch darum, oder was heißt auch, bestimmt auch, aber ist ein großer Anteil auch an Leuten, ich sage jetzt mal mein Beispiel, ein Dodge Ram gekauft, die ja bekanntermaßen Korrosionsschutz, glaube ich, bei null sind, mutmaßlich immer noch, zumindest die du hier rüberholst, wo Leute sagen, okay, den habe ich mir jetzt angeschafft, der soll lange bleiben, dann will ich es richtig haben, oder ist die Klientel eher kleiner?
50-50 würde ich sagen. Also es wird immer mehr. Am Anfang war es relativ viel Tesla,
tatsächlich,
komischerweise. Okay. Aber die Leute, die hatten dann, am Anfang waren es so die oder die ganzen E-Auto-Fahrer oder E-Auto-Fraktionen, die haben auf einmal darauf geachtet, dass, weil die irgendwie durch gewisse Foren und so weiter hat sich das ergeben, dass der Korrosionsschutz da ab Werk mau ist und dass man da noch ein bisschen was verbessern kann. Und natürlich muss ich sagen, auch bei so einem Tesla zum Beispiel, weil ich das relativ oft mache, bei den Standardvarianten Model 3, Model Y, das ist ein wirklich sehr, sehr überschaubarer Aufwand, weil man halt wirklich nur, ich sag mal, im Vorderwagen, der Bereich der Vorderachse und im Hinterwagen, Bereich der Hinterachse, da Konservierungstätigkeiten machen kann, weil in der Mitte hast du das Akkupack drin und das packe ich natürlich nicht an. Das bleibt, wie es ist. Und da ist auch im Zuge eigentlich keine Feuchtigkeit drin, da kommt gar keiner ran, weil das halt hermetisch abgeschlossen ist.
Ja, genau.
Ja? Aber die Leute gucken halt drauf, die wollen halt wirklich, zumindest die so ein Auto wirklich gekauft haben, das Fahrzeug lange fahren und natürlich auch mit Rost ich sag mal, bei Zeiten agieren, dass sich Korrosion erstmal gar nicht großartig entwickeln kann, und lassen dann den Fahrzeug versiegeln.
Ja. Kann man auch das mal aus Interesse einfach zwischendrin, bei solchen Fahrzeugen, gerade spezifisch amerikanische Modelle jetzt in dem Fall, davon ausgehen, dass die per se gar nichts haben in Richtung Korrosionsschutzvorsorge?
Es ist, also es, nichts wäre zu viel, wenig wäre übertrieben. Es ist wirklich nur punktuell.
Tatsächlich,
okay. Nur so optisch. Ne?
Aha.
Aber gerade an den Stellen, wo sich Rost und Korrosion bilden kann, ist quasi nacktes Blech oder fast schon nacktes Blech. Da ist keine, da gibt's, ist kein, ich sag mal, Korrosionshemmer da irgendwo eingesehen.
Krass. Ja. Das finde ich mir noch erstaunlich, ne? Weil die werden ja nicht nur in, also ich meine, erstens ist es eh Bullshit, ne, dass man sagt, ja, in Kalifornien oder in Florida, da hast du auch schlechtes Wetter, Luftfeuchtigkeit, nasse Straßen, das sind ja alles auch Dinge, die Korrosion fördern schlussendlich.
Ist richtig.
Aber natürlich hast du auch in Alaska oder tausend andere Staaten in Amerika, wo es eben auch Wintergegebenheiten gibt. Und da ist es ja spätestens dann ein Thema. Also darum.
Winter an sich nicht so sehr.
Oh, okay.
Klär mich auf. Weil, wie zum Beispiel in Schweden ist zwar auch starker Winter,
ja, klar,
aber die benutzen kaum Streusalz.
Okay, da hast du recht. Ja, genau.
Das ist nämlich der Katalysator für, ich sag mal, Korrosion oder dass sich Korrosion bilden kann.
Okay.
Oder beziehungsweise bei uns wird es zum Beispiel auch so gemacht, da wird wie so eine Art Lauge gesprüht,
genau,
was halt den Taupunkt runtersetzt. Das ist quasi wie pure Säure.
Ja,
die
genau
auf den Unterboden kommt.
Okay.
Und gerade an beweglichen Teilen oder Partien, die halt stark arbeiten. Man muss sich das wirklich so vorstellen, du hast jetzt, wir stellen uns mal vor, eine Achse oder einfach mal so, wenn du das Rad runter hast, hast du ja das Fahrwerk, also den Stoßdämpfer, dann hast du einen Querlenker dran, den Achsschenkel, wo das Rad dran montiert ist und alles, das ist beweglich, das arbeitet.
Ja, klar.
Ja? Und muss man dazu noch sagen, diese Achsteile sind von Werk aus ganz, ganz dünn und fein lackiert. Sind aber auch in Straßennähe und
ja,
bekommen
klar
dadurch sehr viel Steinschlag, sehr viel anderen
klar
Kontakt ab. Und dadurch ist diese Werkslackierung, nenne ich es jetzt einfach mal, schnell angegriffen.
Ah,
und dann kommt es an den Kanten von diesem Bauteil zu Kantenrost. Da fängt es an.
Ah.
Oder im Gewinde zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo Verschraubungen hast, da ist auch immer, ich sag mal, Reibung auf den Materialien.
Ja, ja,
da, wenn da, ich sag mal, ein bisschen Schmutz dazwischen ist, da fängt es dann auch an, den Lack durchzuscheuern. Und dann fängt dort auch die Korrosion an. Quasi da, wo du es nicht siehst, da fängt die Korrosion an. Wenn du sie dann siehst, ist es schon fortgeschritten. Das sind jetzt so die schlimmst beanspruchtesten Teile, aber es ist natürlich genauso auch wie bei, ich sag mal, Rahmenteilen wie Schwellerbereich. Alles das, was wenn du das Fahrzeug benutzt, sich auf minimalster Ebene bewegt und arbeitet.
Ja.
Oder wo du so Blechüberlappungen hast, wo du
genau
Schweißkanten hast. Manchmal hast du ja so im Fahrzeugbau, wird ja nichts quasi voll verschweißt, sondern du hast immer so Schweißroboter, die Schweißpunkte setzen. Und da liegen die Bleche so übereinander,
ne,
können arbeiten, aber dazwischen ist ja trotzdem ein minimal kleiner Hohlraum.
Ja, ja, klar.
Und dazwischen kann sich Wasser sammeln, also
ja,
nicht fließendes Wasser, aber zum Beispiel so
Kondenswasser,
wo Schmutz drin sein kann.
Und
wenn das arbeitet, haben wir dann quasi Sauerstoff, wir haben Wasser auf blankem Metall.
Klar.
Und dann geht die Korrosion los, eine chemische Reaktion.
Ja, ja, okay.
Genau.
Also das heißt, du brauchst auch nicht zwingend den Wintereinsatz für das Fahrzeug, sondern es reicht auch ein reines Sommerfahrzeug, was aber durch Wind und
natürlich
Wetter gefahren wird quasi.
Ja, natürlich.
Okay.
Richtig. Winter an sich, wie gesagt, Schnee begünstigt keine Korrosion. Schnee ist quasi bloß gefrorenes Wasser.
Das genau, ja, ja, okay.
Es ist nur quasi
das Streusalz.
Schnee und Dreck
und
das Streusalz beziehungsweise diese Lauge.
Diese Lauge da. Ah, okay.
Ja.
Ja, ich meine, du hast vollkommen recht. Also wo wir in Kanada waren, waren wir ja so erschrocken, dass die dort nur quasi Steine schmeißen, also Split im Prinzip im Winter. Ist dann auch toll, wenn du Steinschläge im Auto hast, das ist auch nicht so geil. Aber da gibt es zum Beispiel kein Streusalz dann. Aber ja, also gibt es denn jetzt mal auch aus vielleicht für die Leute da draußen, die überlegen, ob sie für ihr Auto sowas machen sollten, würdest du per se auch sagen, ist es für jeden ein Thema oder klammerst du auch gewisse Klientel aus, wo du sagst, hier ganz ehrlich, kann man machen, aber wenn ich du wäre, würde ich es auch nicht machen.
Im Prinzip in allererster Linie ist es für jedes Fahrzeug genau das, was es braucht. Aber man kann natürlich abwägen. Wenn jetzt Firma XY zu mir kommt und sagt, ja, wir haben hier ein paar neue Fahrzeuge in der Flotte, die sind aber geleased, die gehen in 2-3 Jahren wieder zurück. Mhm. Dann würde ich sagen, lass sein. Mhm. Ist Käse. Brauchst du nicht machen. Mhm. Das ist halt wirklich was für ein Fahrzeug, wenn du dir ein Fahrzeug zulegst und sagst, ich bin nicht so der Typ dafür, der oft sein Fahrzeug wechselt.
Ja.
Ich möchte aber trotzdem das Fahrzeug lange fahren. Und falls irgendwann mal vielleicht aus irgendeinem dummen Zufall kommt, der Umstand, ich muss das Fahrzeug verkaufen,
ja,
habe ich, obwohl ich vorher das Geld in eine Konservierung gesteckt habe, ist das trotzdem ein sehr starkes Verkaufsargument, weil das halt, ich sag mal, die Substanz wieder hervorhebt.
Ja, okay. Na? Aber jetzt mal, ich versuche mal ein Beispiel zu nehmen. Ja. Nehmen wir meinen Cadillac zum Beispiel.
Mhm.
Der steht 24/7 in einer Tiefgarage.
Ja.
Belüftet, tralala.
Ne? Ja.
Wird ausnahmslos bei schönem Wetter gefahren. Mhm. Also vielleicht habe ich es einmal nicht vermeiden können, aber egal, lassen wir mal außen vor. Wird ausnahmslos schönes Wetter und ohnehin wenig Fahrer.
Ja.
Bekommt in der Regel auch keine nasse Wäsche sogar, sondern nur eine Rinseless, die ich quasi nur oberflächlich mache.
Mhm.
Ist es dann trotzdem wieder, sagst du, oh ja, auf jeden Fall? Oder ist es dann so ein Thema, wo du sagst, naja, so, das ist jetzt so ein Sonderfall, wo ich sagen würde, kann man eigentlich auch.
Kann man schon machen, aber dann würde ich es anpassen.
Mhm.
Also man kann es anpassen. Man kann auch immer das volle Programm machen.
Ja.
Das tut der Sache keinen Abriss.
Klar.
Aber man kann auch, wie gesagt, wie auch bei der Aufbereitung, das auf das Fahrprofil und auf das Pflegeprofil anpassen,
so eine
Konservierung.
Okay.
Da gibt es auch Möglichkeiten, natürlich. Und so variiert dann auch der Preis.
Ja, ja, klar.
Ne?
Weiß nicht, ob du über Preise reden willst, aber weil ich habe überhaupt kein Gefühl dafür. 0,0. Machen wir mal vielleicht ein Fallbeispiel irgendwie.
Wir machen mal ein Fallbeispiel. Lieschen Müller kommt mit ihrem 3er BMW angefahren. Das Fahrzeug ist, ich sag mal, ist egal jetzt, wie alt das Fahrzeug ist, egal ob es neu ist oder ob es gebraucht ist. Das ist immer relativ schwer, zumindest am Anfang war es für mich schwer, mit den Gesichtspunkten aus der Aufbereitung sowas zu kalkulieren. Ich habe es dann so gemacht, natürlich auch mit Rücksprache mit ein paar anderen Kollegen, mit denen man sich dann mal ein bisschen unterhalten konnte, die das schon länger machen. Du brauchst halt, es gibt gewisse Sachen, die sind fix bei einer Konservierung und es gibt ein paar Arbeitsschritte, die variieren immer ein bisschen nach Zustand.
Aha.
Fix habe ich jetzt mittlerweile so, dass ich einen fixen Preis habe für den angefangenen Meter der Fahrzeuglänge, was die Konservierung kostet.
Aha.
Das heißt, was die Konservierung der Hohlräume, der Falze, der Kanten, der Ritzen und was die Flächenkonservierung des Unterboden kostet.
Mhm.
Das ist fix ein Preis.
Pro Meter?
Pro angefangenen Meter.
Aha.
Das heißt, wenn dein Fahrzeug 5,50 Meter ist, berechne ich 6 Meter.
Okay.
Mhm. Na? Mhm. Was aber flexible Punkte sind, ist einmal Trockeneisstrahlen vorher.
Klar, beim Gebrauchten dann speziell.
Weil, wie gesagt, je nachdem, es ist natürlich immer auch abhängig davon, ist es jetzt, ich sag mal, ein Smart oder ist es ein 7er BMW oder ein großer Transporter.
Mhm.
Je mehr Fläche, umso mehr Eis, umso mehr
Strahlzeit
haben wir.
Mhm.
Das kommt, ich sag mal, variabel hinzu und natürlich auch die Entrostungsarbeiten.
Ah.
Entrostung klingt jetzt immer ein bisschen hochplan. Was machen wir da? Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, wir nehmen den Wagen auf die Bühne und dann gucken wir uns unten einfach mal so die Achsen an.
Ja.
Bei manchen Fahrzeugen, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, haben die so eine leichte Oberflächenkorrosion.
Genau. Mhm.
Und es geht auch in diesen Punkten der Entrostung auch nur um oberflächliche Korrosion. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwelche Rostlöcher zuzustopfen, sowas. Das ist dann Karosseriebau, das fällt dann raus, das mache ich nicht.
Mhm.
Na?
Okay.
Das heißt, wenn die Substanz noch da ist, aber es ist ein oberflächlicher, ich sag mal, Flugrost ist schon ist ein bisschen zu wenig, sondern wir haben irgendwo Kantenrost, der sich ausbreitet.
Ne?
Dann werden diese Flächen, die angerostet sind, werden bearbeitet mit einem sogenannten Nadelentroster. Das ist quasi ein Gerät oder eine Gerätschaft aus dem Karosseriebau. Muss man sich vorstellen, sieht aus wie so eine kleine Pistole. Und da sind vorne dran 15 oder 20 kleine Eisennadeln. die innen drin durch den Mechanismus angetrieben werden und funktionieren dann wie Hämmer.
Ah, okay, verstanden.
Und damit geht man dann quasi über diese Flächen drüber. Das Ding macht einen Höllenlärm, hat extreme Vibrationen, aber diese kleinen Nadeln, die hämmern dann in einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit ganz vorsichtig über die Oberfläche und krabbeln quasi so die Oberfläche ab und lösen damit den losen Blattrost.
Ah,
du zeigst gerade ein Bild, ja.
Ach krass, okay. Ja.
Und lösen damit quasi den losen Blattrost ab.
Mhm.
Und man kann auch, ich sag mal, wenn die Oberflächenkorrosion noch nicht so tief im Material drin ist, kann man diese auch von der Oberfläche entfernen. Es gibt auch, ich sag mal, Leute, die schwören drauf, nehmen sowas wie bei einer Flex eine Fächerscheibe oder sowas. Ja, das gibt es ja auch. Ja. Damit kann man Rost auch entfernen. Damit entfernt man aber zu viel vom gesunden Material.
Ich wollte gerade sagen, ja, das muss ja aggressiver sein.
Eigentlich. Richtig. Und es geht einfach nur darum, dass wir nach Möglichkeit nur die Korrosion entfernen. Ah. Ne? Oder zumindest
also das tote Material.
Das tote Material abtrennen, sodass wir da wieder eine ordentliche Oberfläche haben, die man stabilisieren kann.
Mhm. Ah, okay. Verstanden. Richtig.
Und darauf kann man dann entweder einen Rostumwandler, wenn der Rost noch nicht so tief ist, oder halt ein penetrierendes Öl geben, was den Rost sättigt.
Mhm. Und was darauf, ist ein Beispiel für so ein Öl? Ich kenne Ovatrol, ich weiß noch nicht, ob das
richtig, das zum Beispiel ist so ein penetrierendes Öl. Dinitrol ML ist auch ein sehr, sehr fortschrittliches Öl, was auf Wachsbasis ist. Mhm. Ne? Das kriecht richtig extrem. Und darauf kann man dann sämtliche Schutzarten aufbauen.
Ah, okay. Ja. Was ist heute so? Also ich bin ja da wirklich nicht im Thema drin. Wir haben beim Ram in der vollkommen Harakiri-Aktion, die darf man keinem nicht erzählen, was wir damals gemacht haben. Wir haben den quasi alle Räder runter und haben den auf Wagenheber hochgebockt bei uns im Hof. Da stand der Ram ohne Räder zwei Wochen lang bei uns im Hof, haben irgendwelche neuralgischen Punkte mit Folie abgeklebt und haben dann halt mit bestem Wissen und Gewissen hier mit Ovatrol und ich weiß nicht, ich habe noch ein zweites Mittel gehabt, haben wir den dann bearbeitet, so ein bisschen, was halt ging, jetzt nicht ohne in die Hohlräume reinzugehen, also keine Spritzdüsen gehabt oder so, aber halt alles, was so blanke Teile sind, eben damit gemacht. Ich kenne jetzt nur aus der Historie raus, das Wort Mike Sanders ist ja so ein, wahrscheinlich das bekannteste Produkt zumindest.
Das habe ich auch eine lange Zeit benutzt. Mhm. Mittlerweile wird es weniger, weil halt einfach nur, ich sag mal, das Mike Sanders Fett an sich ist ein sehr guter Rostschutz, ist aber einerseits nur bedingt einsetzbar am Fahrzeug. Das heißt, überall, wo heiße Partien sind, gerade Motor, Auspuffkrümmer und sowas, weil da sollte man das tunlichst vermeiden, das zu lassen, das da aufzutragen. Denn klar, bevor das irgendwie anfängt zu brennen, läuft es dir weg, weil das halt sehr flüssig wird, wenn die Temperatur steigt, aber es ist eben auch brennbar.
Ah, okay.
Und das ist doof.
Ich kenne, um das mal nochmal auf das Thema da drauf zu bringen, mit dem Mike Sanders, ich kenne das nur aus der Historie, dass ich kenne es immer nur von Hörensagen, weil ich selbst nie benutzt habe, aber ich kenne Autos, die es gehabt haben oder auch Leute, die es benutzt haben. Das wurde immer als massivsten Nachteil beschrieben, dass es eben zwar extrem stark kriecht und auch wohl sehr, sehr gut sich verflüssigt, was aber in warmer Jahreszeit durchaus ein Nachteil wird, weil man das Jahre später noch sieht, wie es an den neuralgischen Punkten neben Schwellerbereich sowas rausläuft.
Richtig.
Ist das vermeidbar?
Man kann, wie gesagt, wenn man mit so einem kriechfähigen Fett arbeiten will, kann man das so machen, dass man die temperaturbelasteten Hohlräume, das heißt alles, was jetzt oberhalb der Fußlinie ist, das heißt Türen, Holme, Frontklappe, Heckklappe, da wo die Sonne draufballert, wo sich auch das ganze Material erhitzt, da würde ich nicht unbedingt mit so einem sehr kriechfähigen Fett arbeiten, weil das läuft ja alles wieder raus.
Okay.
Da läuft ja, wie gesagt, ich kann jetzt auch mal von meinen Schandtaten erzählen. Ich habe, wie gesagt, meinen 7er BMW, den habe ich vor 7 Jahren, habe ich den auch mal quasi sprichwörtlich mit den Füßen zuerst ins Fetttöpfchen getunkt.
Okay.
Ohne Rücksicht auf Verluste den ganzen Unterboden mit Fett eingesprüht damals. Einfach nur, um zu gucken, wie es funktioniert. Hat auch einen super Rostschutz. Der Wagen hat keinen weiteren Rost, beziehungsweise die Korrosion, die vorhanden war, ist nicht weiter fortgeschritten. Kontrolliert es ja auch regelmäßig. Aber gerade wenn man jetzt so die oberen Hohlräume konserviert, ich habe es da auch ein bisschen übertrieben, ich habe da wirklich flächig innen drin die Flächen konserviert, was völliger Quatsch ist, weil die Konservierung muss ja nur dahin, wo auch wirklich Korrosion entstehen kann. Das heißt, bei den Türen ist das unten die untere Ablaufkante oder die Seiten, da wo Metall auf Metall ist, da muss man versuchen, den Spalt zwischen den zwei Metallteilen, wo die verkantet sind, dort zu schließen.
Okay.
Und da spritzt man eigentlich nur in die Ecken ein bisschen rein. Und das war's.
Ah, okay.
Und ich habe das halt anders gemacht. Ich habe halt quasi einmal komplett alles voll gemacht.
viel.
Okay. Und das läuft ja im Sommer natürlich alles raus und versaut die ganze Einfahrt.
Genau, das war, ja.
Und das kriegst du wirklich kaum noch weg. Es sei denn, du holst dir einmal 20 Liter Verdünnung und dann Halleluja, los geht's.
Was natürlich A, irgendwo fürs Produkt spricht, am Fahrzeug, aber auf dem Boden eher nicht.
Richtig, also wenn, dann würde ich gerade so eine Fette, weil die halt auch, ich sag mal, ein bisschen kompliziert zu verarbeiten sind, weil man die halt auch nur heiß verarbeiten kann, ist halt in gewisser Hinsicht auch ein bisschen gefährlich. Muss die auch hitzen auf, sag ich mal, 100 bis 110 Grad.
Ja,
gibt es extra so einen Einkochautomaten oder machst das oldschool mit einer Herdplatte? Das solltest du aber wirklich tun, nicht aufpassen, dass du beim Umschütten nirgendwo dir irgendwo was ab auf die Klamotten kriegst, weil das klebt natürlich sofort. Das ist wie brandheißer Schleim, der klebt.
Ja, super. Ne?
Das ist völlig, völlig unnötig. Ich habe da extra so einen Einkochautomat, der kostet natürlich auch wieder Geld. Damit kannst du es bequem abfüllen, wie so ein Glühweinkocher sieht das aus. Und dann kannst du das in die Hohlräume einspritzen. Ich würde es aber, wie gesagt, nur an temperaturunempfindlichen Räumen verwenden. Das heißt, am Unterboden haben wir bei jedem Fahrzeug einen Hauptträgerrahmen. Der geht meistens, ich sag mal zwischen Mitteltunnel und Schweller. Da geht der Hauptträgerrahmen ran, der sorgt für die Hauptstabilität. Der ist hohl und dann haben wir noch die Schweller.
Ja.
Die sind auch hohl. Fertig. Mehr würde ich dann nicht machen. Und vielleicht noch die Achskörper. Die sind innen drin auch hohl, wenn sie geschlossen sind. Da würde ich auch noch Fett reingeben.
Ah, okay.
Und mehr nicht.
Okay, was ist die Alternative, wenn du sowas tunlichst vermeiden willst, wenn du sagst, ich möchte nicht im Sommer in meinem Hof irgendwelche Fettplacken haben und ich will auch nicht, dass mein Auto sich an der Seite da einsaut wie blöd, weil das Fett nachläuft. Was ist der Plan B, wenn der adäquat wäre?
Ein Hohlraumschutzwachs. Kein Hohlraumschutzfett, sondern Wachs.
Ah, okay.
Ja.
Das dann, okay.
Das Wachs haftet stärker, hat auch eine leichte Kriechwirkung, aber da muss man halt, ich sag mal, beim Verarbeiten genauer arbeiten. Denn wenn du das gleich in die richtigen Stellen richtig reinspritzt, am Anfang bleibt das noch, ich sag mal, ein, zwei Tage relativ flüssig oder beweglich.
Ja.
Dann kann das darin kriechen.
Ah, und dann härtet es aus quasi.
Und dann härtet es aus. Und unter gewissen Beanspruchungen, da gibt es eine Eigenschaft, die so eine Wachse haben, die nennt sich Thixotrop. Thixotrop heißt, das sind wieder krasse Begriffe, ich habe auch erst mal gegoogelt. Aber Thixotrop heißt einfach nur, wenn du so ein Wachs in einen Spalt, in eine Ritze reingibst, hast du ja irgendwann diese zwei Metallflanken, die sich berühren, und die zwei Metallteile, wo die dann zusammengelegt oder gefaltet sind. Und dann hast du, wenn das arbeitet, das Material, bewegt sich das.
Ja.
Wenn da Wachs dazwischen ist, wäre das ja irgendwann, wenn das Wachs austrocknet und spröde wird, würde das da brechen, würde irgendwie wieder rausbrücken, also und dann wäre kein Wachs mehr da an der Stelle, wo es anfängt. Thixotrop heißt einfach bloß, dass es unter gewissen Beanspruchungen, Druckbeanspruchungen flüssiger wird, auch noch nach Jahren.
Krass, okay.
Somit geschmeidig bleibt und nicht austrocknet und auch nicht wegfließt. Quasi diese Bewegung aufnehmen kann. Und sobald du das Auto wieder abstellst, wird es wieder fest.
Krass,
das ist die Eigenschaft des Thixotropen.
Und gut, wahrscheinlich wird es einen Grund geben, aber warum man das eine oder das andere macht? Also, oder ist das, du hast eben gesagt, das ist halt schwieriger zu verarbeiten. Ist das der einzige Grund zu sagen, ich mache es nicht?
Nee, um Gottes Willen. Einerseits ist es so, das Max-Sanders-Fett gibt es ja schon ewig
und
drei Tage.
Das gibt es
schon seit Jahrzehnten. Mittlerweile auch diese Beschichtungsgeschichten, Konservierungsgeschichten entwickeln sich ja weiter, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen, auch um gesundheitliche Aspekte einzuhalten. Und es ist viel einfacher, ein Hohlraumschutzwachs zu verarbeiten, als ein Hohlraumschutzfett einzubringen, weil man es nicht erhitzen muss.
Ja.
Na? Also Minusgrade sollten es jetzt auch nicht gerade sein.
Aber
bei normalen Temperaturverhältnissen, ich sag mal zwischen 5 bis 20 Grad, kannst du so einen Hohlraumschutzwachs einspritzen und es bleibt noch, es hat noch diese Eigenschaft, dass es erst flüssig bleibt und dann sich verfestigt und es rinnt halt nicht so stark, wenn es sich erhitzt.
Es ist halt
temperaturstabiler.
Ja, klar.
Na? Und aus diesem Grund hat man dann irgendwann mal gesagt, es ist halt, oder zumindest habe ich das so für mich so gesagt, es ist einfacher und schneller. Das heißt, den Kunden wird es unter Umständen auch ein Stückchen weniger kosten. Und ich habe auch weniger Arbeit mit der Vor- und Nachbereitung,
Alles klar.
so ein Fett vorzubereiten. Und, jetzt lass mich gerade kurz überlegen, es ist mit einer gewissen Herangehensweise, was man noch als Vorbehandlung machen kann für dieses Hohlraumwachs, ist es von der Kriechfähigkeit her trotzdem noch erhalten geblieben, dass man, wenn man jetzt dieses Hohlraumwachs eingibt, das kann man machen, man kann aber vorher noch so ein Kriechöl oder so ein Penetrationsöl vorspritzen, als Vorpenetration. Ne?
Okay.
Um quasi enge Bereiche vorzupenetrieren.
Ja, ja.
Das haben wir ganz oft Penetration gesagt.
Ja, genau, ich merkte schon.
Aber penetrieren ist einfach bloß das kriecht zwischen zwei ganz eng verbundene Teile und breitet sich da drin aus.
Mhm.
Ne? Und je besser du diese Bereiche quasi von Sauerstoff und von Wasser befreist, umso weniger hast du das Problem, dass da Korrosion entstehen kann.
Okay.
Na, weil, wie gesagt, die Korrosion ist eine chemische Reaktion. Du brauchst das Blech, du brauchst Sauerstoff und du brauchst Wasser.
Genau.
Wenn eins davon fehlt, wird es schon mal schwer. Am besten ist es aber, wenn du das Wasser fernhältst.
Okay.
Na, Wasser ist quasi der Katalysator der ganzen Geschichte. Sauerstoff ist ein Bestandteil, aber am schlimmsten ist eigentlich das Wasser.
Alles klar. Ja. Okay, okay. Genau. Aber jetzt, du hast jetzt gerade nochmal das Stichwort gegeben. Wir haben einen Ausgangspunkt ja sogar gehabt, die Preisgestaltung, dass man einfach mal eine Orientierung kriegt für einen Laien wie mich.
Richtig.
Und die Leute zuhören.
Da waren wir, da bin ich irgendwie abgekommen.
Macht nichts, aber das war ja trotzdem spannend.
Richtig. Ich sag mal so, jetzt ganz einfach runtergebrochen, keep it simple geht immer am besten. Du hast jetzt ein normales Fahrzeug, ich sag mal, irgendwo zwischen einem Mini, also zwischen einem Kleinwagen und einem VW T5 Transporter oder T6, liegt die Konservierung zwischen 2.000 bis 3.000 Euro brutto.
Mhm.
Das ist der Preis dafür.
Okay, und beinhaltet auch schon eine Trockeneisreinigung?
Ja, das richtig.
Wäre mit drin.
Da ist ein gewisser, ich sag mal, durch Erfahrung kann man das immer ein bisschen abschätzen. Im Prinzip brauche ich so 2 bis 3 Stunden für so einen kompletten Unterboden. Je nachdem, wie das Fahrzeug mal eingesetzt worden ist. Ich hatte vor kurzem auch so Försterfahrzeuge, die halt im Holzhandel oder beziehungsweise ja, im Holzhandel eingesetzt werden. Da ist die Unterbodenverschmutzung dann eine ganz andere. Da brauchst du das Doppelte oder Dreifache an Strahlzeit.
Okay.
Ja? Ist aber halt einfach erforderlich, weil auf Schmutz brauchen wir nichts konservieren, weil Schmutz begünstigt halt auch, dass das Material beschädigt wird und empfindlich wird für Wasser und für Sauerstoff.
Okay, ja. Okay. Also das heißt, in der Range wäre eine...
In der Range ist quasi alles mit drin, damit der Kunde sagt, okay, in dem Preisrahmen bewegen wir uns.
Ja.
Da ist auch soweit alles mit abgekapselt. Und selbst wenn ich statt 2 Stunden oder 3 Stunden vielleicht 4 oder 5 Stunden Strahlzeit brauche, können wir nicht darüber hinaus.
Okay, alles klar. Ja. Okay. Na gut, das ist ja schon mal eine Range, mit der man arbeiten kann.
Das richtig, ist, das ist zwar auch relativ grob, aber da spielt sich größtenteils alles ab.
Okay. Gibt es denn auch eine Alternative? Also wir reden jetzt in dem Fall ja von einem Gebrauchten, ganz offensichtlich, weil Trockeneis wirst du beim Neuwagen mutmaßlich nicht brauchen.
Kommt ganz drauf an.
Okay.
Kommt ganz drauf an, denn manche Hersteller machen so, dass die vom Werk aus so eine Art Konservierung machen. Das ist aber nicht halbes und nicht ganzes.
Die muss erst weg.
Das wird natürlich davon, von daher auch abgetragen. Ah. Denn das haben selbst auch schon ältere Fahrzeuge, so ein T5 zum Beispiel, die sind jetzt auch schon knapp 10 Jahre aus Programm oder 8 Jahre. Die haben auch von Haus aus ein gewisses Wachs drauf. Das wird aber, Wachs härtet mit der Zeit aus. Das wird spröde und wird brüchig. Und das bringt in meinen Augen nichts, das da drauf zu lassen, sondern das wird einmal runtergestrahlt, alles sodass klar. Der Unterboden, ich sag mal, in Anführungsstrichen septisch sauber ist.
Ja, ja.
Und darauf können wir dann wieder frisch aufbauen.
Ah, okay. Also ist diese Reinigung trotzdem auch beim Neuwagen
ist immer besser.
Plus minus.
Ist immer besser. Und ob ich nur dabei 150 Euro spare oder 300 Euro.
Ja, nee, klar.
Und hinterher habe ich irgendwo einen Zappen.
Ja, ja. Nee, hast recht. Okay,
alles klar. Ist Quatsch.
Okay. Nee, ich hätte den Part des Reinigens noch Größe eingeschätzt. Darum dachte ich, dass das ein großer Preispunkt wäre dran. Darum dachte ich gerade, dass man da, ich sage jetzt mal, ein Tausender von der ganzen Rechnung ist schon die Reinigung. So
viel ist es meistens gar nicht.
Okay.
Durch
das
Trockeneis.
Ja,
wie gesagt, vorher habe ich das, bevor ich Trockeneis gestrahlt habe, habe ich das alles mit Heißdampf gemacht oder mit so einem Dampfreiniger.
Genau.
Ja. Geht auch, ist aber eine enorme Sauerei. Du brauchst deutlich länger. Für den Unterboden. Also nehmen wir uns mal ein einfaches Beispiel, wo ich mal so einen direkten Vergleich hatte. VW T5 Caravelle. Normaler Radstand brauche ich, wenn das Fahrzeug, ich sag mal, gut gebraucht, sagen wir mal 100.000 Kilometer, da hat sich so ein gewisser Schmutz angesammelt. Da brauche ich für das Reinigen ungefähr 6 bis 7 Stunden.
Oh, okay, krass.
Das, also wirklich alles mit Reiniger einlassen, pinseln, dampfen, wieder abnehmen. Das machst du ja nicht nur einmal, sondern manchmal auch mehrfach.
Ja, ja.
Um da wirklich eine Sauberkeit herzustellen, dass es lohnt zu konservieren.
Mhm.
Ja? Von vorhandener Konservierung, die dann drauf ist, die kriegst du mit sowas auch gar nicht runter.
Ah.
Weil die Wachse also, ja temperaturunempfindlich sind. Und dann fängst du schon an, wieder mit irgendwelchen Spachteln und irgendwelchen Rakeln das runterzukratzen. Und das ist halt enorm aufwendig und mühselig. Dazu kommt dann noch durch den Heißdampf. Irgendwann kondensiert das wieder runter und dann hast du, dann schwimmt alles unter der Bühne. Ist halt wirklich auch mit viel Nacharbeit verbunden.
Ja, das glaube ich. Ja.
Und gerade wenn du so einen schlammigen Unterboden hast, was denkst du wieder, wie der Hallenboden dann aussieht?
Boah, scheiße. Ja,
viel krass. Deswegen das Trockeneis, da bin ich in der Regel, wie gesagt, zwischen 2 bis 3 Stunden brauche ich für so einen Unterboden, je nach Fahrzeug, ganz klar. Aber das ist, sage ich mal so, ist so das Gros.
Ja? Okay.
Und da hast du halt, ich sag mal, du strahlst den Unterboden einmal ordentlich ab. Und damit ist gut. Gut, bei solchen Temperaturen, wie wir es jetzt haben, kann es auch passieren, dass das relativ schnell wieder kondensiert. Weil das ist ja quasi CO2, ist ja, oder dieses Trockeneis, ist ja gefrorenes, gefrorener Kohlenstoff, gefrorenes CO2 bei minus 78 Grad. Wenn du das auf die Oberfläche schießt, kann es passieren, einfach nur, wenn du eine hohe Luftfeuchte hast, zum Beispiel in der Halle, eine hohe Temperatur, so ab, ich sag mal, 25 Grad und wärmer, fängt das natürlich auch schon an, im Flug zu kondensieren.
Ah.
Dann wird der Unterboden auch ein bisschen wie, ich sag mal, wie mit Tau bedeckt.
Ah, ja, verstanden.
So ein bisschen klamm. Ja, ja. Mhm. Das verdunstet auch wieder, ist alles gut.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber du merkst dann halt schon, der Schmutz haftet dann auch länger. Ja? Ah. Also da ist Trockeneis auch nicht immer so das Nonplusultra. Das hat auch Grenzen.
Ah, okay, verstanden. Ja. Okay. Also das heißt, im Idealfall hast du auch eine für dich optimale Raumluft im Sinne von Temperatur und
sollte man mit beachten. Wie gesagt, das funktioniert auch bei wärmeren Temperaturen, aber da gibt es halt gewisse Sachen zu beachten. Und gewisse Partien dauern dann halt auch länger mit dem Strahlen.
Ich meine, schlussendlich ist ja eine Analogie vorhanden zur generellen Aufbereitung, weil bei Coatings zum Beispiel ist das gleiche Thema. Kannst du auch nicht per se sagen, bei jeder Temperatur anwenden, klar, das gleich. Da gibt es auch gravierende Unterschiede mitunter. Also von daher, ja.
Richtig.
Okay, das ist schon mal spannend. Was ich auch noch interessant finden würde, vielleicht auch aus Sicht der Zuhörer draußen, gerade der Gewerblichen, du hast ja gesagt, du machst das schon relativ lange.
Ja.
Also schließe ich draus, da du es in der alten Firma, so nennen wir es jetzt mal, am alten Standort auch schon gemacht hast, machst du es ja schon eine Weile. Ist das ein Thema, was du dir komplett selbst angeeignet hast? Oder wenn jetzt jemand da draußen sitzt und sagt, so, oh, ich habe das immer überlegt, das ist eine coole Idee, will ich auch machen, was sagst du dem? Wie soll da rangehen?
Puh, ja. Ich würde einfach, allzu schwer ist es ja eigentlich nicht. Ne? Du musst bloß im Klaren sein, wenn du so ein Fahrzeug konservierst, du musst erstmal auf jeden Fall alles freilegen an dem Unterboden. Das heißt, Räder runter, Radhäuser raus, im besten Fall Auspuff runter.
Oha.
Würde ich empfehlen. Bei Fahrzeugen, wo es geht, würde ich das immer empfehlen.
Naja, das ist jetzt schon gewisse
Hitzeschutzbleche runter. Bei manchen Sachen auch, wenn du Allradfahrzeuge hast, Kardanwelle raus.
Oh.
Man sollte da schon einen gewissen technischen Sachverstand haben.
Oha.
Na, weil, wie gesagt, bei manchen musst du es nicht machen.
Ja, ja.
Ich würde es aber, wenn es geht, immer demontieren, weil das halt einfach das Sprühergebnis hinterher, wenn du den Unterboden konservierst, wird einfach viel, viel besser. Und die Gefahr, dass du irgendwas übersiehst, schwindet.
Krass, okay. Na gut, dann kommen wir jetzt natürlich schon ans Eingemachte irgendwo, ne? Weil, also ich persönlich würde mir es nicht zutrauen.
Also
halt, Marcel könnte ich das bestimmt geben als Kfz-Mechatroniker, aber.
Ich meine, ich bin auch kein Kfz-Mechatroniker. Ich arbeite aber halt mit einer Kfz-Werkstatt zusammen.
Ah ja.
Und bevor ich irgendwo was anfasse, wo ich mir nicht sicher bin, frage ich natürlich erstmal nach, weil die haben natürlich auch die ganzen Arbeitsanweisungen da.
Klar.
Und dann hole ich mir das ab oder beziehungsweise lasse jemanden von denen kommen, der baut mir das ab.
Ah, cool, okay.
Und baut mir das auch wieder dran.
Ah, das ist nicht mega, okay.
Wenn es so sein sollte.
Ja, 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 ja.
Aber wie gesagt, damit ist ja noch nicht alles. Es geht auch darum, je nach Fahrzeug oder Fahrzeugalter ist es natürlich auch wichtig, den Vorderwagen richtig zu konservieren. Wir gehen jetzt einfach mal, stell dir einfach mal vor, du hast jetzt dein Opel. Du hast vorne quasi die Stoßstange, ist ja keine Stoßstange, das ist ja eine Frontverkleidung, ist alles aus Kunststoff. Die Scheinwerfer sind aus Kunststoff, der Grill ist aus Kunststoff, da kann nichts rosten. Da wird auch nie was rosten. Alles, was rosten kann, ist dahinter. Das ist ja schon mal gut.
Ja.
Jetzt nehmen wir mal einen Opel Corsa A von 1988.
Aha, da reden wir was anderes.
Wie sieht denn da die Frontmaske aus? Da ist vorne der Grill aus Metall.
Ja.
Dann haben wir, die Scheinwerfer sind aus Glas, aber die schmiegen ja am Grill an.
Ja, genau.
Und dann hast du vorne noch, ich sag mal, eine richtige Stoßstange aus Kunststoff, die rostet nicht. Aber die liegt ja nicht komplett über die gesamte Front über, sondern dann hast du unten wieder, ich sag mal, die Grundkarosse, wo es wieder losgeht. Genau. Und da herrscht dann halt wieder Handlungsbedarf. Da musst du anderweitig konservieren und auseinanderbauen.
Auch da gehört Auseinanderbauen dazu.
Ja. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, ich hatte letzte Woche, das seht ihr auch, das könnt ihr auch bei mir auf dem Instagram-Profil sehen, da hatte ich so einen wunderschönen Ford Econoline von 1986. Das ist wie so ein Chevy-Van.
Ah.
Ne, so ein Conversion-Van
mit
so Captain Chairs innen drin. So richtig,
ach, die Dinger,
ne, ja. Richtig geile Bude.
Okay, geil.
Ja, war ich komplett verliebt kurz. Und der ist, wie gesagt, fast 40 Jahre alt gewesen, hatte nur, ich sag mal, wirklich nur oberflächlichen Rost.
Aha.
Man muss auch so sagen, ist ja ähnlich wie beim Pickup, das ist so ein bisschen wie traditioneller Kutschenbau. Du hast einen Hauptträgerrahmen, dieser Hauptrahmen, wo das Chassis aufgeschraubt ist. Da war bloß der Rahmen komplett braun, aber halt nicht tief.
Da
ist nicht irgendwo eine Kachel runtergefallen vom Durchrosteten, sondern da war einfach nur oberflächlich mit Rost befallen. Aber halt wirklich nur ganz zart.
Also das kannst du schön abstrahlen wahrscheinlich und das, dann...
Ich habe es erst genadelt mit diesem Rostnadler, dann habe ich es gestrahlt und dann habe ich es angefangen zu stabilisieren. Es war aber halt auch so, du hast bei diesem Ford Econoline, hast du halt vorne eine Frontmaske drauf aus Kunststoff, da hast du die Lampen links und rechts, in der Mitte hast du den Kühlergrill, die kannst du natürlich wunderbar runterziehen, weil das sind bloß ein paar Klipse und drei Schrauben, dann hast du das Ding in der Hand.
Ja.
Und da dahinter war quasi das Frontblech, was wirklich nur ein Blech ist, da hast du aber auch Falze und Kanten dran gehabt,
klar.
Und da war Korrosion.
Ah.
Die hast du vorher nicht gesehen.
Ja, klar, schön verdeckt, ja, logisch.
Weil ich wusste, wie gesagt, bei einem normalen Fahrzeug gibt es vorne keine Stahlmaske, wo du das alles anpasst, sondern da hast du deine Haltepunkte in der Karosse, meinetwegen noch am Hauptträgerrahmen, wo das festgemacht ist und fertig.
Ja, klar.
Die arbeiten nicht so stark. Ne? Wenn du aber halt so ein altes Fahrzeug hast, wo du halt wirklich noch wie so eine richtige Rohkarosse hast, mit Frontblech, mit Heckblech, mit... Was weiß der Teufel nicht, alles, was alles rosten kann, muss man so weit vordringen. Ich mache es sogar so weit, bei dem Fahrzeug habe ich es halt auch gemacht, weil man gut rankommt. Ich habe den oberen Windlauf komplett demontiert, das heißt da, was quasi unterhalb von der Frontscheibe ist, wo die Scheibenwischer oder der Scheibenwischermotor darunter sitzt, Scheibenwischer demontiert, das Blech rausgenommen, was ja quasi wie so ein Blech ist, was Schutzblech, genau.
Ja, klar.
Und dahinter war halt auch nichts. Das ist aber halt so ein neuralgischer Punkt, wo immer Wasser durchläuft, wo immer auch mit Dreck transportiert wird und da drin steht und arbeiten kann. Also habe ich das auch einmal sauber gemacht. Das habe ich jetzt nicht gestrahlt, sondern einfach nur ausgesaugt, weil da war ein bisschen Laub drin.
Ja, ja, klar.
Das ist ja genauso Schmutz.
Günstig das ja auch, genau. Ja.
Ausgesaugt, dann einmal mit dem APC ordentlich durchgepinselt, ausgewischt, dann war das sauber. Habe auch nochmal mit meiner Endoskopkamera überall hingeguckt, dass ich nichts vergessen habe. Und dann habe ich das konserviert mit einem transparenten Wachs.
Ah ja, okay.
Fertig. Einfach nur, dass da ein Schutz drauf ist.
Aber das, was du jetzt gerade so schön beschreibst, das sind das Erfahrungswerte oder lernt man das irgendwann durch, sei es ein Kurs oder jetzt mal andersrum gesagt, bist du irgendwann hingegangen, hast eine Aufbereitung gesagt, heute ist der Tag, ich mache jetzt unter Boden und kauf mir alles, was man vom Hörensagen kennt und mach einfach? Oder gab es irgendjemand, der dich, sei es durch eine Schulung oder halt...
Nee, das ist ein guter alter Freund von mir gewesen, der Sven, auch genannt Boogie bei uns im Freundeskreis. Der hatte mich damals, weil der halt auch von meinem Siemer so angetan war, hat der gesagt, naja, möchtest du mal konservieren, nicht, dass da mal was passiert. Ich hatte bis dato auch mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Ne? Weil für mich war so, naja, wenn der Rost irgendwann mal sich boss, muss man was machen.
Ja, das ist aber
dann eigentlich schon zu spät.
Ja, ja, klar, aber wäre auch so meine Denke anscheinend.
Ja, genau. Und dann habe ich einmal mit ihm zusammen mein Fahrzeug konserviert damals. Er hat das natürlich auch nur hobbymäßig so gemacht und bei weitem nicht so in dem Maße, so wie ich es jetzt mache. Das ist dann Eigenentwicklung gewesen. Aber da habe ich so das erste Mal, wo der Nagel kurz in den Kopf eingepickt ist, wo ich mir dachte, ey, eigentlich ist das ja mega geil. Besonders wenn du halt sowieso schon, wie wir alle und unsere Kollegen, so einen Putzfimmel hast und du fängst halt einfach mal an, so einen Unterboden mal richtig sauber zu machen, die Karosse sauber zu machen und guckst einfach drunter und es ist noch alles in Ordnung.
Ja.
Geil.
Ja klar, verstehe ich komplett.
Richtig
schön,
so Rathaus richtig schön sauber gemacht und es sieht einfach nur toll aus, denkst du, Mensch, super, freue ich mich, dass mein Auto noch so gut in Schuss ist und dann kann man halt was machen. Wir haben es halt damals komplett mit dem Mike Sanders Fett gemacht, wir haben das in alle Hohlräume reingejagt, wir haben es auf dem kompletten Unterboden gesprüht, würde ich heutzutage halt auch nicht mehr machen, aber damals war es halt so, es ist auch nichts passiert, alles gut, aber ja, jetzt mittlerweile mache ich es anders, aber dadurch kam der Initialreiz.
Okay. Und alles andere war Learning by Doing tatsächlich.
Alles andere war Learning by Doing und wie gesagt, einfach nur Interesse an der ganzen Sache, ähnlich auch wie beim Aufbereiten oder beim oder Lackkorrektur oder was weiß ich, ne, versuchst ja immer wieder, ich sag mal, mit Mitteln und Wegen das Ergebnis immer wieder zu verbessern oder zumindest von Fahrzeug zu Fahrzeug auf einem Niveau zu halten.
Ja.
Na, manche Fahrzeuge sind da aufwendiger, manche sind weniger aufwendiger. Oder manche Erfolgen brauchst du die Maßnahmen oder die Maschine oder musst das machen. Bei dem Fahrzeug brauchst du wieder was anderes. Und es ist irgendwo, ich sag mal, für mich ist es ein logischer Schluss, dass ich nach Möglichkeit an den Stellen, die von der Korrosion schwer betroffen sind, das ist im größten Fall der Unterboden, weil der halt in Straßennähe ist und weil halt auch alles von oben nach unten fließt, versuche ich halt alles, was von, ich sag mal, auf dem Weg von oben nach unten irgendwo eine Gefahr birgt, dass da Wasser verharren kann, verdunsten kann. Ja.
An der Stelle eingreifen.
An der Stelle da quasi eine Schutzschicht zwischen Wasser und das Blech zu bringen.
Ja, okay.
Das ist so der Grundgedanke dabei.
Okay. Also keine Kurse in dem Sinn.
Nee.
Weißt du einfach für die Leute, die jetzt sagen, boah, selbst beibringen, blöd, weißt du, ob sowas in der Industrie angeboten wird?
So, nein, weiß ich nicht.
Okay. Ich kenne nur noch eine Adresse, wo ich mich damals eingedeckt habe. Das war das Korrosionsschutzdepot. Weiß nicht, ob es die noch gibt heute.
Ja, natürlich, das ist eine super Firma.
Ne, das ist, glaube ich, die Instanz, glaube ich, immer gewesen irgendwie in dem Sektor irgendwie. Ja. Da habe ich damals ein ganzes Zeug gekauft. Vielleicht machen die sowas auch, weiß nicht. Das.
Auf jeden Fall hast du beim Korrosionsschutzdepot, ist das Schöne, die haben halt auch ein relativ breites, ein breites Segment an Produkten, wo du halt auf der Homepage haben die sich wie so ein Berater eingerichtet, so wie es bei euch gibt. Kannst du eingeben, was willst du machen? Wie sind die Gegebenheiten?
Ach cool.
Das gibt es da auch.
Aha.
Und das ist eine wunderbare Geschichte. Ja, und wie gesagt, der Dirk Schucht von Korrosionsschutzdepot, mit dem habe ich auch schon hin wieder losen Kontakt, ist ein super hilfsbereiter Mensch und der hilft dir auch bei sämtlichen Belangen weiter.
Cool. Ja, also den Eindruck hatte ich damals
auch. Ja,
also
das die war, sind sehr, sehr serviceorientiert.
Da gibt es nichts. Ne? Ich glaube, die kennt dann auch jeder, der sich mit dem Thema mal irgendwo mit befasst. Ja. Irgendwie das ist schon, also ich glaube nicht, dass es für jedermann geeignet ist, das Thema.
Es ist eine sehr schmutzige Arbeit. Mhm. Also du brauchst auch für die, wenn du das in deiner Halle oder Garage machst, seid ihr im Klaren, das ist eine Sauerei. Das ist eine richtige Sauerei.
Ja, glaube ich.
Das fängt beim Trockeneisstrahlen an. Das ist eine extreme Sauerei. Es fängt beim Konservieren, dahinter geht es weiter. Und du musst das, ich mache schon meine Halle immer sauber nach jedem Fahrzeug, aber alle 2-3 Fahrzeuge muss ich den kompletten Hallenboden richtig tiefgründig reinigen.
Das ist schon krass.
Weil sonst kriegst du das halt nicht mehr runter vom Stein.
Läufst du da wie im ABC-Schutzanzug rum? Oder?
Ja, ich habe da, also was Trockeneisstrahlung angeht, habe ich so eine Gesichtsvollmaske. Also da bin ich wirklich, sind auch die Augen verdeckt und alles. Ne? Einfach nur, weil du halt, wenn du diese Mini-Staubpartikel eingibst, ist es halt wie im Bergbau, da irgendwann hast du Staublunge. Ne? Das musst du halt einfach wegfiltern. Und beim Konservieren an sich habe ich zumindest, beim Entrosten trage ich eine Schutzbrille, weil diese Rostpartikel, wenn die rumfliegen, im Auge landen, ist nicht schön.
Würde ich
auch beim Trockeneisstrahlen empfehlen. Und beim Konservieren würde ich zumindest auch, wenn man jetzt nicht mit einem Heißfett arbeitet, zumindest eine Gesichtsmaske oder zumindest eine Atemschutzmaske empfehlen, wenn man mit so heißen Sachen gearbeitet oder noch eine Schutzbrille.
Wie ist es mit Kleidung?
Ach ja, noch was für die Haare wäre
das auch ganz genau, ich wollte nämlich eben schon sagen, weil Haare, wenn das Zeug da reinläuft, das ist glaube ich auch
deswegen habe ich mit der Haare wieder abgeschnitten. zum Barbecue vor 2 Monaten hatte ich ja noch relativ lange Haare. Das ist aber so, wenn du mit der gewissen Substanzen arbeitest, gerade so was so Rostumwandler betrifft, Rostschutzgrundierungen. Das Zeug ist so fest und pampig, du kriegst das aus den Haaren nicht mehr raus.
Aber ist denn nicht die Alternative, statt sich die Haare abzuschneiden?
Also kannst du auch einen Haarschutz tragen.
Also
natürlich, ich muss jetzt hier nicht mit Latze rumrennen.
Genau.
Aber das war mir einfach viel zu warm.
Okay.
Wenn du schon in so einem Ganzkörperkondom da rumrennst, den ganzen Tag.
Ich komplett. Aber das wäre so eigentlich um Klamotten, natürlich. Haare, Haut und so
weiter. Natürlich, das kannst du natürlich auch wie so ein Haarnetz drauf machen oder irgendwas oder eine Mütze aufsetzen. So eine Anstoßkappe ist immer ganz gut.
So dass der
Mist dass zumindest erstmal der Großteil der Haare geschützt ist.
Ah, okay.
Oder schaust du halt Nischel.
Ja, weil klar, jede Woche zum Friseur ist auch nicht schlecht. Oder den Langhaarschneider bemühen. Ist halt. Aber okay. Ja, also das habe ich mir schon gedacht. Das ist keine saubere Arbeit, ist das mir klar. Nee. Je nachdem, wie schlimm auch der Zustand ist natürlich. Ne? Wenn du natürlich viel Rost umwandeln oder entfernen musst erstmal, dann hast du natürlich mehr, was auch sich lösen muss, ist ja auch klar. Okay, aber um jetzt nochmal den Bogen zurück zu deinem Wandel, wie auch immer man es benennen will, das ist ja Bums eigentlich, neue Halle und so weiter. Mhm. Was würdest du sagen, war der Punkt, warum ist das jetzt so ein Thema auf einmal geworden? Nur weil du eine bessere räumliche Nähe zu Firmen hast? Oder?
Erstens ist die Nachfrage gestiegen.
Genau,
das war der erste Punkt.
Genau.
Mhm. Vorher hätte ich aus eigener Kraft hätte ich wahrscheinlich kaum gemacht, weil, ja, wie gesagt, wenn keine Nachfrage da ist,
genau,
investiere ich nicht irgendwie sinnfrei Geld.
Ja.
Ja, da kamen ein paar Anfragen rein, auch für größere Fahrzeuge, und ich dachte mir, ja, größere Fahrzeuge hatte ich in der alten Halle, hatte ich schon mal einmal so einen Dodge Ram Generation 3 mal gemacht, auf so einer normalen Zwei-Säulen-Bühne. Das ist so Ritt auf Messerschneide, ja, weil wenn du jetzt, sag ich mal, so eine große Bühne hast, die 5 oder 6 Tonnen kann, die entsprechende Ausleger hat, die du auch teleskopieren kannst, ist so ein Auto kein Ding, wenn du es richtig auswiegst. Auf so einer stinknormalen 3-Tonnen-Bühne, die geht an ihre Kotzgrenze. Und da siehst du mal, wie Metall sich durchbiegen kann. Ne? Dass es so gut ist, dass sich das durchbiegt und dass es nicht einfach bricht. Aha. Aber wenn du da halt unter so einem Dodge Ram bist, ohne Räder, das Ding hängt gerade mal vielleicht so, wir haben es nicht ganz hochgelassen, aber sagen wir mal so ein bisschen höher als Hüfthöhe.
Aha.
Und du machst da unten halt auf dem Rücken mit so einem Rollwagen lang und denkst, wenn das Ding jetzt runterkracht,
ja, dann
liegst du drunter und das war's.
Ja. Ja.
Da dachte ich mir, nee, wenn, gerade weil da auch so diese Ami-Szene bei uns ein bisschen boomt und wir da auch ein bisschen, ich sag mal, Kontakte hin haben, dachte ich mir, wenn du jetzt in die Richtung gehst, dann hol dir zumindest erstmal eine Bühne, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt erstmal nur meine Scherenbühne. Auf der habe ich letztes Jahr auch 2, 3 Konservierungen gemacht. Ist fast unmöglich, das ordentlich durchzusetzen. Also ist wirklich sehr, sehr aufwendig.
Okay.
Ja, und funktioniert halt auch nur bis zu einer gewissen Fahrzeuggröße.
Ja.
Und da dachte ich mir, wenn wir da angehen, dann tun wir das Spektrum kleiner ein bisschen mit erweitern, um auch große Fahrzeuge, Lieferfahrzeuge, so großen Sprinter und so weiter, wenn wir das reinkriegen in der Halle, dass man sowas auch anheben kann, dass man sowas konservieren kann.
Ah, alles klar. Okay.
Ja, ja, und da habe ich mir dann letztes Jahr im Dezember so eine 4-Säulen-Bühne gekauft, die 4 Tonnen trägt. Und das ist größer als aller Fahrzeuge. Die kriegst du damit hoch.
Ja.
Für alles andere musst du dann schon wieder, ich sag mal, ein neues Bodenfundament gießen,
okay,
was das aushält. Und das ist bis jetzt erstmal nicht der Plan. Aber schauen wir mal, wie es wird. Und ja, dann kamen die ersten Anfragen rein von Firmen, die halt auch ältere Fahrzeuge, Sprinter, die schon weit über 200.000 auf der Uhr haben, aufgrund der Verfügbarkeit von solchen Fahrzeugen und auch der Preise und was weiß ich nicht alles, hat das halt alles nicht gepasst. Und die haben gesagt, naja, 200.000 hat er jetzt runter, da hält er noch mal so lange.
Ja.
Wir tun den jetzt mal rostmäßig stabilisieren, dass wir noch ein paar Jahre haben mit dem Auto. Weil ein neues Auto ist jetzt gerade keine Option.
Okay,
also nehmen wir das
natürlich der Invest im Verhältnis wesentlich
viel, geringer, viel kleiner, ja, und du hast auf jeden Fall noch eine funktionierende Flotte.
Mhm. Ja. Okay.
Und damit ging das eigentlich los. Dann Wohnmobile haben auch gemacht. Ja, das fing dann alles so ein Stück weit an. Da haben wir natürlich ein bisschen Werbung gemacht über Social Media und auch im Kunden- und Partnerkreis.
Mhm.
Und dann wurde das immer mehr und mehr und mehr. Und dann dachte ich mir irgendwann, naja, jetzt möchten wir mal die Prozesse ein bisschen, ich sag mal, vereinfachen. Und dann sind wir auf Trockeneis gegangen.
Ah, okay.
Weil das halt einfach nur, habe ich mir mal ein Gerät ausgeliehen von einem netten Kollegen, habe das mal probiert und wusste nach dem ersten Unterboden, ich brauche das.
Ja, für den Bereich zu 1000%.
Ja, ja, also neuer Kompressor.
Klar.
Und dann so ein Trockeneisstrahlgerät.
Aber auch viel probiert, bevor gekauft.
Also ja.
Nicht ziellos los,
aber gewisse Sachen brauchst du halt schon.
Ja.
Oder gewisse Leistungen, damit so ein Trockeneisgerät auch effektiv arbeitet.
Genau.
Weil ich sag mal, wenn jetzt bloß so ein Silent-Kompressor, genau, bei mir,
ja, so wie bei uns auch hier,
mit 4 Motoren drauf, der hat so bei 6 Bar hat er so 400 Liter gemacht in Minute.
Aha. Kannst vergessen.
Kannst du verknicken, ja, passiert gar nichts.
Ja.
Ja. Ich habe jetzt einen großen Schraubenkompressor von Mark, das ist so eine Untermarke von Atlas Copco. Der schafft bei 8 Bar 2000 Liter die Minute.
Das ist schon ein anderes Thema, ja.
Und es ist mir eigentlich schon wieder zu wenig.
Echt?
Ja. Also ich bin schon am Überlegen und am Planen, die Strahlanlage nochmal aufzuwerten. Ich habe zwar gerade erst ein Trockeneisstrahlgerät gekauft, aber ja.
Also hast gekauft, also das wird ja oft über so eine Leasing-Geschichte gemacht.
Kann man auch machen, wir haben es gekauft.
Okay.
Es ist alles eine sehr teure, also du hast erstmal einen sehr hohen Invest, wenn du das machen möchtest. Wir reden da bei einem vernünftigen, wenn du rein willst in diese Nummer, und ich rede jetzt nicht von Aufbereitungslösungen, das ist viel, viel günstiger,
ja,
sondern wir reden von einem adäquaten Stahlgerät. Meins ist jetzt von der Firma Schimmel, beziehungsweise der Generalvertrieb ist Eisblow.
Eisblow ist das, ah, okay. Mhm. Mhm.
Ja. Und das Gerät ist relativ leistungsstark für seine Größe, kann auch viel Luft, kann auch viel Druck.
Ja.
Und ja, wenn ihr den, das alleine kostet ja so ein Gerät, liegt schon irgendwo zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Und wenn du dann so einen Kompressor dazu brauchst, wenn du Glück hast, kriegst du einen gebraucht. Wenn du Pech hast oder wenn du einen neuen haben willst, kaufst du halt den neuen. Also neu habe ich ihn nicht gekauft, ich habe ihn gut gebraucht bekommen. Mhm. Aber neu kostet so ein Kompressor 15.000 Euro.
Heilige Scheiße.
Okay. Da geht es los. Ne? Puh, also bist du ja schon mal bei 20, rund bei 20.000 Euro, die du erstmal investieren kannst, ohne eine Bühne, die kommt noch mit dazu. Also wir reden jetzt davon, ich habe jetzt ungefähr einen Invest gemacht von 25.000 Euro im letzten halben Jahr.
Ne? Und das ist schon in Anführungszeichen die Low-Budget-Lösung im Sinne von gebraucht. Also nicht, weil es schlecht ist, sondern weil du halt einfach gebraucht, was zugekauft hast und so weiter.
Genau.
Also im Neukauf liegen wir wahrscheinlich bei 30, 35.
Ja, also 30 bestimmt, kannst du sagen. Ne? Ja, und die Strahlen, ich habe mir jetzt schon eine Strahllösung zusammengestellt, die es irgendwann mal wird. Das wird definitiv so sein, weil man da halt nochmal schneller und effektiver ist. Mhm. Da liegen wir dann so zwischen 80 und 100.
Ach du lieber Himmel.
Aber ich sag mal so, wenn ordentlich und viel gestrahlt wird, klar, amortisiert sich das.
Ja, ja, das denke ich mir. Das ist, also heißt das, okay, um das nochmal vielleicht anzukennen, auch das ist ganz spannend. Warum amortisiert sich das? Weil du schneller bist einfach durch Zeitersparnis?
Ja.
Okay.
Mhm. Richtig.
Okay. Puh. Was ist das für ein Geräusch?
Ah. Vielleicht, ja.
Ja, okay.
Ja, das gut, Ding.
Das Ding. Okay, ja, ja. Ihr, der jetzt zuhört, denkt so, was war das? Ihr könnt rätseln.
Irgendeiner mit Rasen.
Genau, richtig.
Was ist jetzt nur die Gärtner? Aber es regnet.
Oh ja. Noch nicht. Nee, aber es sieht fast danach aus.
Ja, gut.
Okay, also das heißt, das muss einem auch im Klaren sein, natürlich, wenn man diesen Gedanken fasst und sagt, hey, das hört sich echt schon spannend an, oder man hat es schon mal so grob im Kopf gehabt, man muss auch bereit sein, das Risiko im Sinne von, ich muss in die Tasche greifen,
damit
oder über andere Finanzierungslösungen, ist ja erstmal egal, in deinem Fall war es ein Kauf,
ist ja egal.
Aber auch eine Finanzierungslösung gibt es nicht vom Baum,
ne,
auch die muss bezahlt werden, das ist leider, was auch oft vergessen wird in unserer Szene, dass man sich schnell irgendwelche Gerätschaften an die Backe nageln lässt und dann merkt so nach 3 Jahren, oh, ich habe immer noch ein Abo gelaufen oder eine Finanzierung für Gerät XY und ich brauche es ja eigentlich gar nicht. Ich finde, alles hat seine Lösung, aber man muss sich im Klaren drüber sein, was man sich da antut. Und in deinem Fall, ganz klar, wenn ich eine Kauflösung habe und merke, keiner will mehr hier unter Bodenreinigung haben oder was auch immer in der Richtung, dann kann ich das Gerät auch wieder abstoßen. Wenn ich einen laufenden Vertrag habe,
wird's blöd.
Wird's blöd. Ja. Und natürlich ist das klar, der Invest ist immens, also was wir gerade für Zahlen gehört haben.
Es ist noch nicht fertig.
Achso, okay. Ist
korrekt. Der nächste Invest ist quasi schon eine Startlöcher.
Achso, aber du hast ihn noch nicht gemacht. Aber bisher wäre das ja der Grundinvest, 25 plus minus.
Nee, die sind weg.
Genau.
Ich bin auch noch nicht fertig mit den Gerätschaften.
Achso.
Ja, das ist ja jetzt erstmal nur, ich sag mal so 30 brauchst du, um ein Auto ordentlich sauber zu kriegen von unten mittels Trockeneis. Aha. Wenn du, jetzt geht es darum, dass die Konservierungsmittel noch möglichst effizient zu verarbeiten.
Ah, stimmt, das haben wir noch gar nicht. Ja, ja, klar.
Weil du musst es ja auch irgendwie auf den Unterboden aufbringen und das funktioniert nicht mittels Eimer und Pinsel. Mhm. Gibt es auch, ist aber, sieht nicht schön aus. Und
ist wahrscheinlich auch Zeit drauf
aufwendig. Zeitraubend und du hast du mehr auf dir selber als auf dem Fahrzeug. Mhm. Ne? Du kannst das auf die relativ einfache Art und Weise machen und machst das mit sogenannten Airmix-Geräten. Mhm. Das ist quasi einfach bloß eine Sprühpistole, eine Unterbodenschutzpistole, kann man sagen.
Ja.
Sieht aus wie eine, nicht wie eine Lackierpistole, aber wie eine Spritzpistole, wo du vorne eine Düse dran hast.
Ja.
Oder eine Aufnahme für eine Sonde.
Ah, genau. Mhm.
Und da kannst unten hast du so ein Gewinde dran, da kannst du dann so eine Normflaschen mit so einem 1-Liter-Gebinde kannst du daran schrauben,
ja,
dann machst du den Druckbecher rein und dann kannst du das verarbeiten.
Ah, okay. Mhm.
Das gibt es als ich sag mal, als Lösung für Hohlräume, dann kannst du quasi vorne eine Hohlraumsonde, die 360 Grad in 360 Grad Winkel absprüht, damit du wirklich im Hohlraum alles erwischst,
genau,
draufstecken oder eine Hakensonde. Mhm. Das quasi wie so ein, sieht halt aus wie so ein Griff, wie so eine Sonde an dem Griff, wie so ein abgewinkeltes Rohr. Und damit kannst du dann überall so drüber sprühen.
Ja, okay. Mhm. Na? Mhm.
Oder wir gehen jetzt den Weg, den ich jetzt demnächst eingehe, gehe auf ein RLS-Gerät.
Aber jetzt bleib noch mal kurz bei dem Weg, den du jetzt momentan machst. Über was reden wir da? Also rein finanziell invest?
Finanziell kannst du rechnen, das ist wirklich eine günstige oder eine relativ günstige Nummer. Redest du so, damit du alles dabei hast, so von 250 bis 300 Euro.
Ah, okay. Also
das ist okay.
Okay, okay. Also das im Verhältnis zu dem Rest war das Klimpergeld.
Okay. Richtig, richtig.
Okay, aber die nächste Lösung ist dann wahrscheinlich...
Warum ich das mache, hat einfach nur den Grund, diese Unterbodenschutzpistole, die tut ihren Dienst. Und für die Hohlräume wird die mir auch weiterhin erhalten bleiben. Mhm. Weil, wie gesagt, um das mal ein bisschen zu erläutern, zwischen R-Mix und RLS. Mhm. R-Mix heißt einfach nur, dass du beim Auftrag, wenn du das Material spritzt, ist eine Mischung aus Material und Luft.
Ja.
Deswegen R-Mix.
Ja. Und RLS hört sich nach weniger Luft an.
Hat gar keine Luft.
Ach, gar keine. Okay. Ja? Mhm.
Das heißt, du hast relativ wenig Druck bei R-Mix, hast du so 3 bis 4 Bar. Damit spritzt du das auf, wie beim Lackieren.
Aha.
Ja? Ist aber halt, diese Unterbodenschutzpistole ist halt relativ klobig.
Ja.
Die Unterbodenschutzwachse sind aber halt sehr dickflüssig, sodass du das auch nicht mit so einer Hakensonde oder sowas verarbeiten könntest, wo du halt flexibler bist, da kriegst du das nicht durchgedrückt, zu wenig Druck. Mhm. Also, war für mich klar, wir müssen irgendwas anderes machen, womit ich das trotzdem, ich sag mal präzise, auch in Engstellen verarbeiten kann, ohne dass ich mich irgendwie verrenken muss oder irgendwo die Befürchtung habe, dass ich irgendwas nicht erwische.
Ja.
Weil das halt, wie gesagt, die Unterbodenschutzpistole ist so, von der Größe her kannst du sagen, ja, ein bisschen größer als eine Flasche.
Mhm.
Aber halt nach vorne und nach hinten.
Ja, okay.
Mhm. Ist halt relativ lang und relativ hoch.
Mhm. Mhm.
Und ist mitunter halt, wenn du in Engstellen bist, im Radkasten oder sonst wo, kommst du da nicht überall richtig hin.
Mhm.
Also gehen wir, was die Unterbodenkonservierung angeht, auf ein RLS-Gerät. RLS heißt einfach nur, du hast enorm hohen Druck bei der Produktausgabe vorne an der Spritze, hast aber null Druckluft im Schlauch, sondern du hast dann quasi, es läuft über eine sogenannte Fasspumpe.
Okay.
Ich kaufe dann quasi auch Material nur noch im Großgebinde, mindestens 60 Liter.
Aha.
Für wie viele Autos, das reicht wesentlich nicht, vielleicht 5, 6 Autos.
Ah, okay, mehr nicht.
Mhm. Denke ich mal, je nachdem, was es für ein Auto ist.
Klar.
Da steckst du diese Fasspumpe rein, die Fässer haben ja immer so eine Öffnung oben, entweder für eine Handpumpe oder halt für so eine Fasspumpe, die steckst du darin. Die Fasspumpe wird über Druckluft angetrieben, aber nur dieser Pumpenmotor.
Ja.
Na? Sodass quasi die Druckluft vom System wegbleibt und dann über diesen Pumpenmotor wird dann über den Ausgabeschlauch oder über den Beschichtungsschlauch wird dann vorne über eine sogenannte RLS-Spritze. Gibt es auch noch verschiedene Aufsätze mit Flächendüsen, mit Hakendüsen, geraden Düsen, wird dann das Druckluftmaterial aufgetragen. Ähnlich, sowas gibt es ähnlich auch schon im Malerbedarf. Wenn du schon mal gesehen hast, es gibt so, entweder streichst du, ich sag mal, mit einer Rolle in der Wand, oder es gibt auch so Malerfirmen, die arbeiten auch mit so
RLS-Geräten,
die spritzen das
genau.
So kannst du dir das vorstellen.
Okay.
Sehr viel Material, sehr viel Druck, ohne Luftverwirbelung.
Okay.
Also bleibt die Luft halt sauberer.
Ja. Und das ist aber der nächste Schritt jetzt.
Das ist der nächste Schritt.
Und ist das dann auch ein nächster Schritt im Sinne von nächstes Invest oder ist das auch wieder Klimpergeld?
Das ist Invest.
Okay.
Ja. Heißt? Wir reden so von, was kann ich das sagen, wo sind wir ungefähr? Die Fasspumpe, die ich mir jetzt hole, die ist halt wirklich eine, die du in das Fass reinsteckst.
Ja.
Die ist noch relativ günstig, da reden wir von ungefähr 3.500 Euro. Das ist aber viel Geld.
Ja.
Also momentan wirft meine Firma nicht wirklich was ab. Es fliegt alles wieder hin.
Geht also
reinvestiert. Es ist so, aber ich will halt in die Richtung weitergehen.
Mhm. Okay. Ja.
Es gibt aber noch andere Fasspumpen, die kannst du noch umschalten zwischen RLS und RMix.
Ah.
Die sind auch so, dass du die nicht ins Fass steckst, sondern die kannst du an die Wand montieren. Das heißt, da hast du bloß wie so einen Saugschlauch, den du in das Fass reinsteckst.
Ja.
Das sind wir dann bei 5.000, 6.000 Euro. Und die Spritzen dazu, also nur vorne so eine Düse.
Das läppert sich schon.
Nur so eine Düse, die du vorne aufsteckst, liegt irgendwo zwischen 150 bis 200 Euro netto.
Aha.
Also runterfallen sollte die nicht unbedingt. Nee,
das klingt teuer, ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut, ich meine aber im Verhältnis zu dem, was du jetzt schon vorher genannt hast, ist ja trotzdem noch in Anführungszeichen wenig.
Ja.
Auch wenn es trotzdem eine Menge Kohle ist, keine Frage. Aber das davor ist natürlich schon, was du da so in den Raum geschmissen hast, was schon investiert wurde in dem Fall oder was auch möglich ist.
Ja.
Klar, also wie du schon sagst, das muss ich halt rechnen am Ende des Tages. Ne? Wenn du natürlich siehst, okay, dann deine Kundschaft ist da und du kannst natürlich dann auch vielleicht mehr Durchsatz machen durch optimiertes Arbeiten.
Weil es halt einfach schneller geht. Klar, ne? Das geht es mit dem Erlis auf jeden Fall.
Mhm. Okay. Ja. Klar, das sind ja immer typische Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Am Ende des Tages sind Dinge, die die Zeit Ersparnis bringen, eigentlich bares Geld. Mhm. So, und wenn sich das dann im Sinne des Durchsatzes zeigt, dann ist das ja eine Rechnung, die...
Ja. Hoffen wir mal, dass alles so passt.
Also bis
jetzt sieht alles gut aus.
Hat aber von dem Sprung zu jetzt, also von Halleneinzug bis jetzt ein Jahr gedauert, musst du dazu sagen.
Ein halbes.
Mhm. Ist nicht gleich bumm, neue Halle und damit angefangen,
ja.
Sondern erstmal vorgearbeitet.
Gut, klar. Das macht ja auch erstmal Sinn, wenn du halt sagst, dass es im Vorfeld so war, dass in der alten Halle am alten Standort das eher stiefmütterlich war,
ja.
Wenn überhaupt. Mhm. Und dann ist natürlich klar, dass du nicht einen Hebel umlegst und mit einem Schlag, boom, alles explodiert. Das braucht natürlich auch eine Entwicklungszeit, wie alles.
Ja.
Ne, ist ja in der Aufbereitung nicht anders. Du fängst nicht an, hey, ich mache heute eine Aufbereitungsbude auf und hast die Hütte voll, außer vielleicht für sehr günstige Beträge vielleicht, wo dann dir einfach jeder die Hütte einrennt. Aber in einem gewissen Preisniveau ist es halt unmöglich, ne? Ist
richtig.
Ja ganz klar. Das wäre vielleicht jetzt auch noch ein spannender Punkt, der mich interessiert. Die Kundengenerierung erfolgt prima jetzt mittlerweile aufgrund von hier, der macht das Empfehlung oder ja. Musst du weiter aktiv werben, dass du überhaupt.
Nee.
Also das läuft.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe das Social Media wirklich in den letzten 2-3 Monaten wirklich vernachlässigt. Mhm. Einfach nur, weil ich keine Zeit hatte.
Ja,
ich hatte wirklich keine Zeit und auch keinen Nerv, wirklich einen Post zu machen, der halt auch von der Qualität her passt, weil wir müssen ja einfach nur irgendwas hinrotzen.
Wie du halt aufbereitet hast, so. Hast du da auch einen Anspruch.
Ja, genau. Halt wirklich Hals über Kopf in der Arbeit gesteckt habe. Und das ich sag mal, wir haben ein paar Leute aus der Ami-Szene, da spricht sich das rum. Mhm. Wir haben ganz viele verschiedene Leute und Kunden, die eine Konservierung in Anspruch nehmen und da spricht sich dann zum Schluss einfach rum und mittlerweile kriege ich halt einfach so Anrufe, wo es dann heißt, naja, mir wurde gesagt, du machst dies und das.
Ja.
Natürlich streue ich das natürlich auch bei meinen Partnerbetrieben, wo wir uns gegenseitig Kunden zuschießen, die werden natürlich dann auch ein bisschen hellhörig dabei. Das ist so ein schönes Geben und Nehmen.
Ja. No, gut, auf deiner Seite wirst du es wahrscheinlich auch drauf stehen.
Ja, natürlich, da steht es schon immer drauf.
Und darüber wirst du dann auch gefunden.
Ja, und wie gesagt, das, was dann, ich sag mal, von den Projekten auch wirklich vorzeigbar ist, mache ich natürlich auch gerne eine Fotodokumentation und dann auf Social Media kommt es drauf.
Ja. Aber auch da haben wir schon oft drüber geredet, glaube ich, im Privaten. Auch wenn es dazugehört, ist das kein elementarer Baustein in meinen Augen. Und das ist das, was mich immer noch erstaunt im Aufbereitungssektor. Es mag sein, dass einzelne Fälle da wirklich ihre Kunden rausziehen, aber das Gros der Leute macht das eigentlich nur für den Fame. Und das ist in meinen Augen eine falsche Orientierung. Weil es hilft einem nichts, wenn dir nachher 100 Leute applaudieren und sagen, Mensch, Toni, hast du toll gemacht, super Konservierung und die kommen aus Buxtehude und würden nie im Leben überhaupt in deinen Dunstkreis reinkommen. Es mag sein, dass man irgendwo mal einzelne Treffer landet, wo jemand sagt, hey, cool, der ist doch bei mir in der Nähe oder ich bin nochmal bereit, 200-300 Kilometer zu fahren wegen mir. Aber der Aufwand, der hinter dem Social-Media-Thema steht, wissen wir beide, wie hoch der ist.
Ja.
Gerade wenn du sagst, wenn du auch sinnvollen Content produzieren willst, nicht einfach nur irgendwas hinknallst und sagst, hey, tolles Bild, klick mal bitte. Und deshalb sehe ich das genauso. Also ich finde, diese Mund-zu-Mund-Propaganda und die lokale Bekanntheit in einem gewissen Radius zu haben, ist viel mehr wert als die geilsten Bilder auf Social Media zu machen. Auch wenn es trotzdem ein Baustein ist, den man nicht komplett wegschmeißen soll. Mhm. Ich finde, das gehört auch zur Außendarstellung ein bisschen dazu, dass Leute sagen, hey, guck mal da, ich empfehle den, guck mal schnell auf Insta oder so. Mhm. Alles cool. Aber ich glaube, es wird in vielen Fällen zu hoch gehängt. Und das sehe ich bei uns auch so in der Aufbereitung. Zum Beispiel bin ich auch, ich komme mal auch zum Mix. Ne? Und ich will immer, der Marcel macht ja wirklich tolle Arbeiten hier. Wir haben auch tolle Fahrzeuge, auch wirklich, die auch eine große Popularität hätten bei den Kunden. Und du hast 1000 Millionen Bilder und Berichte und sowas, du kommst zu nichts und am Ende des Tages generierst du trotzdem darüber keine Kundschaft. Du hast trotzdem die Leute, hey, ich habe einen Bekannten, der war bei euch, der hat gesagt, ihr seid gut, dies, das, ne? Aber der Fokus liegt aber woanders. Mhm. Und deshalb kann ich verstehen, dass man da auch vielleicht nicht die Priorität drauf setzt. Auch
ja, ich sag mal so, das Social-Media-Thema sichert irgendwo, wenn du es ordentlich machst, irgendwo das letzte Fünkchen Vertrauen für einen noch nicht ganz entschlossenen Kunden.
Guter Punkt, ja.
Ne? Aber ich sag mal, der wirkliche Anstoß, dass jemand auf dich zukommt, entweder macht das selber oder er wird halt wirklich von Leuten, die halt wirklich die Erfahrung gemacht haben und positiv beeindruckt sind, die werden dann dazu hingeschickt.
Genau, also das finde ich sehr gut, wie du es gesagt hast. Also genau, dass dieses letzte...
Wobei man sagen muss, ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen Zeit gehabt und hing viel am Telefon. Meine Frau hat gesagt, du hängst nur am Telefon. Aber wenn du da mal ein bisschen im Social Media, im World Wide Web unterwegs bist, was da an Werbung angezeigt wird, ist das sowieso immer komisch.
Ja.
Aber auch so für, ich kriege ja immer so Werbung für Off-Berater-Firmen.
Ja, ich auch.
Komischerweise. Und das Lustige ist, die machen da Werbung übelst krass abgefilmt. Also wirklich vom Allerfeinsten, also wirklich so Richtung so Carporn-Aufnahmen und sowas, vom Waschen und sowas. Die waschen aber saubere Autos.
Ja, genau.
Was ist denn das?
Ja,
Was ist denn das bitte? Ja. Oder saugen einen sauberen Innenraum.
Richtig, genau. Sehe ich auch. Ja, das sind die Insta-Story-Werbungen sind das eigentlich. Du switchst durch deine Storys, da von mal, boom, kommt eine Werbung und denkst so,
was ist denn das? Wie krass. Das ist, da komme ich mir so ein bisschen vor wie früher, wo ich noch auf Montage war, wenn gerade nichts zu tun war, schnell mit der Schmieche durch die Hand rennen, irgendwo mit Meterstab irgendwas messen, dass der ja nicht unbeschäftigt aussieht, weißt du? Und hauptsache mal schnell einen Sauger reinhängen in den Fußraum, so. Weißt du, so kommt mir das vor. Aber ja, das ist halt eine Tornen und Täuschen.
Ja, ich weiß. Und aber was ich da viel geiler finde bei sowas eigentlich, also auch das ist mir auch aufgefallen, genauso, wo ich denke, so, was machen die da? Na, toll, hauptsache geile Bilder produziert, vielleicht triggert das manche, kann sein. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber was mir echt massiv auffällt, ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt, dass wir, oder ich jetzt auch relativ oft Werbung angezeigt bekomme von Fahrzeugaufbereitern. Auch bei Google zum Beispiel, ja, auch der Klassiker eigentlich, das ist der Kardinalfehler schon, wo ich denke so, krass, also ich sag mal, wenn ich jetzt bei uns als, ich gebe bei uns Fahrzeugaufbereitung ein, jetzt ins Google. Google ist ja logischerweise lokal, weiß, wir sind hier, da und da in dem Umkreis und da steht dann auf einmal super XY Fahrzeugaufbereitung, Werbung, denkst so, boah, krass, wer ist denn das? Das ist schon wieder neu hier bei uns dagegen, klickst du drauf, in Hamburg, okay, cool, beim nächsten Mal guckst du wieder rein, denkst so, in München? Da sitzen Leute und steuern halt ihr Social, ihr Werbebudget so dumm aus, dass sie halt ihre Werbung wirklich global in Deutschland durchballern, wo du zu 99,9% sagen kannst, das spricht mich nicht an. Ich will doch den Lokalen erwischen. Und das sehe ich so oft auch auf Insta mittlerweile, wo ich dann sage, oh, klickst du mal drauf auf die Werbung, weil mich kostet ja nichts.
Ja.
Ne, wenn ich dann ein tolles Bild sehe und denke so, ach so, cool, ja, nee, in Stuttgart wurde jetzt eigentlich nicht zum Aufbereiter, okay, hat schon erledigt.
Ja.
Und das ist, was mir viel mehr noch aufstößt bei den Sachen, als dass die saubere Autos waschen, wie du schon sagst, das stimmt auch durchaus. Aber ich denke so, weißt du, da produziert er sowas Geiles und dann steuert er das so doof aus. Aber gut, da ist halt wieder Schein und Sein ein Unterschied. Das ist halt, aber nichtsdestotrotz, ich finde es extrem spannend, was man da machen kann natürlich in dem Bereich, was du da machst und wie sich das entwickelt hat vor allem. Also kann man sagen, wenn man das so offen drüber sprechen will, dass ich das, was heißt, nicht kann man sagen, es war falsch angefangen, ich wollte eigentlich eher eine Feststellung draus machen, dass es immer gut ist, über diese Zweigleisigkeit zu fahren, dass man damit auch mögliche Defizite im Kundenzulauf abfedern kann, wenn jetzt zum Beispiel Aufbereitung, reden wir mal nicht von dem Grundrauschen, was ja auch ein anderes Thema nochmal ist, aber wenn reden wir mal von dem Hokuspokus-Detailing-Wort, wenn das Detailing ein Stück weit ausbleibt, dass man sagt, okay, alles zwar auch nicht cool, möchte ich natürlich trotzdem haben, aber hey, ich habe hier rechts meine Sparte mit Hohlraumversiegelung, Unterbodenreinigung und dies und das, dann kompensiere ich halt damit. Dann ist es auch okay. Kann man eigentlich schon so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich auch mal ein Thema, was mich interessiert. Gibt es was dir mehr Spaß macht von dem gesamten Spektrum?
Also ich habe eigentlich die Sachen, die mir keinen Spaß mehr machen, oder was heißt nicht keinen Spaß, sondern Sachen, die sich für mich nicht mehr rechnen, die habe ich aussortiert. Das Lederreparatur, das mache ich nicht mehr. Mhm. Das habe ich komplett ad acta gelegt, weil es einfach zu wenig wurde. Und ich sag mal so, das hat alles irgendwie seinen Reiz. Es relativiert, das eine relativiert aber manchmal auch so ein bisschen das andere.
Ja,
zumindest denke ich da eher drüber nach. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal per Sprachnachricht mal ein bisschen getextet. Wenn man jetzt so eine Aufbereitung macht, so eine schöne Lackkorrektur nach allen Regeln der Kunst und du ziehst so ein Auto vom Lack her und von der Oberfläche komplett auf links, sodass das wieder richtig geil dasteht. Mhm. Hatte ich letztes Jahr mal so ein Video gemacht mit so einem schwarzen 3er BMW im Dezember.
Ja.
Und derjenige war dann noch mal hinterher da, hat sich noch mal bedankt, dass alles toll ist und so weiter und so fort. Und der wollte halt auch gerne so eine Unterbodenhohlraumkonservierung haben. Und dann habe ich mal unter das Auto geguckt. Und da dachte ich mir, eigentlich hättest du ihm, weil da hatte ich schon wieder so ein leicht schlechtes Gefühl. Eigentlich hätte zu dem Zeitpunkt war das bei mir noch nicht so ausgeprägt,
ja.
wo ich den Auftrag gemacht habe, aber eigentlich hätte ich ihm lieber eine Unterbodenhohlraumkonservierung verkauft. Weil die Außenaufbereitung war auch relativ kostspielig, weil das Auto halt so fertig war.
Ja,
das relativiert natürlich so eine Unterbodenhohlraumkonservierung, wenn du sowas machst oder das Auge dafür kriegst, relativiert das die ein oder andere hochpreisige Aufbereitung.
Ah ja, okay.
Weil manchmal, wie gesagt, kriegst du so eine Fahrzeuge, die sind halt ziemlich fertig, aber den Besitzern ist es das wert und dann investieren die einen guten vierstelligen Betrag in so eine Aufbereitung, dass der Wagen halt optisch wieder ordentlich dasteht. Und dann frage ich mich so, was ist, wenn da unten drin ist, die braune Pest lauert?
Ja, ja, klar.
Und es gibt kein Auto, was rostfrei ist. Jedes. Jedes Auto rostet.
Ja.
Jedes. Gibt keins, was rostfrei ist. Noch nicht mal ab Werk. Irgendwo in dem kleinen Spalt fängt es an zu korrodieren. Das ist so. Klar ist das jetzt wieder übertrieben gesagt, aber klein fängt es immer an. Und solange man, ich sag mal, so eine Geschichte noch bei Zeiten erkennt und dagegen vorgeht, dann bleibt der Kostenrahmen auch relativ gering. Weil mich halt, kommen wir gleich mal auf ein schönes Thema, mich die Leute fragen, wie lange hält denn dann sowas? Das ist ja immer eine gebrechliche Frage, weil du wirfst dann hinten ja so zwischen 2.000 bis 3.000 Euro.
Genau, ja, klar.
Und dann sagen die, wie lange hält denn das dann?
Und?
Wie ist ähnlich denn? Wie bei einer keramischen Beschichtung, kommt darauf an, wie es nachgepflegt wird. Und da bin ich ein ganz liberaler Typ und sage, du kannst es selber nachpflegen, deine Unterbodenhohlraumkonservierung. Oder du kommst bei mir einmal im Jahr, ich empfehle das immer einmal jährlich zur Nachpflege, je nachdem, wie das Fahrzeug eingesetzt wird. Ja, wir machen es jetzt so, du gibst mir jetzt, sagen wir mal, dein Dodge Ram.
Ja.
Wir machen dort eine komplette Unterbodenhohlraumkonservierung nach allen Regeln der Kunst. Und wir gehen jetzt mal davon aus, du nutzt das Auto dann täglich.
Ja.
Ja. Dann ist natürlich auch der Unterboden gewissen Beanspruchungen ausgesetzt.
Ja.
Und diese Konservierung, die da drauf ist, dieses Unterbodenschutzwachs und das ist relativ dick, das gleicht Verwindungen aus und das hat auch den einen oder anderen Schutz gegen Steinschlag. Ja, aber auch nicht unendlich.
Wie eine Keramik.
Wie eine Keramikversiegelung, die nutzt sich irgendwann auch ab.
Genau.
Das heißt, man sollte einmal im Jahr, je nachdem wie viel du fährst, mal nachkontrollieren, das Auto halt mal, kommst du vorbei, mach mal ein Käffchen, trinkst eine Weile Kaffee, ich nehme das Auto auf die Bühne hoch und gucke mir einfach mal, ohne was auseinanderzunehmen, weil man sagen muss, an den Bereichen, die verkleidet sind,
da passiert dann nichts.
Passiert mehr. In der Regel relativ wenig. Wenn aber ein Spalt frei ist, sodass ich dahinter komme, gucke ich mal schnell mit der Endoskopkamera dahinter und auch in die Hohlräume rein. Aber halt gerade alles das, was in Straßennähe ist, die Achsteile, die beweglichen Teile, die am meisten leiden, am meisten arbeiten.
Ja, klar.
Da sollte man halt immer wieder gucken, dass man, wenn irgendwo was, ich sag mal, wieder eine Korrosion wieder durchkommen sollte, das kann passieren, ist nicht unausgeschlossen, weil das Material arbeitet ja trotzdem.
Ja, ist ja klar.
Dass man das an der Stelle schnell ein bisschen abbürstet, sauber macht, wieder mit dem Öl sättigt und nachspritzt. Das ist ein Aufwand von, sagen wir mal, einer Dreiviertelstunde.
Ah, okay.
Wenn überhaupt eine Stunde. Ein ganz geringer Anteil.
Ja.
Aber das ist so ein Leitsatz, der Kampf gegen den Rost ist nie vorbei. Das ist damit nicht beendet.
Ja, ja.
Du kannst nur den Rost oder die Korrosion immer, so gut es geht, daran hindern, weiter zu rosten. Die Korrosionshemmung aufrechterhalten.
Genau. Da sagt man Roststoppe eigentlich.
Richtig, genau. Das heißt, wir versuchen immer wieder aufs Neue, diese Beschichtung, die der Unterboden bekommt und die Hohlräume intakt zu halten. Was aber dann im Nachhinein in der Nachpflege ein viel, viel geringerer Aufwand ist.
Genau, klar.
Und wie gesagt, ich lege ja dann auch den Kunden, die wissen dann, was sie drauf bekommen als Korrosionsschutz. Und gerade, ich nenne jetzt mal einfach mal hier eine Firma, ich arbeite sehr viel mit der Firma, also mit den Materialien der Firma Dinitrol oder mit der Firma Carline zusammen. Carline kommt aus Österreich. Und das kann man auch als Endkunde in Sprühdosenform fertig applizierbar.
Also wenn erwerben. Du selbst drunter siehst, da ist was nicht in Ordnung, dann...
Das ist richtig. Ne? Deswegen sage ich immer, du kannst, du stellst es den Leuten frei, genauso wie bei einer Keramikversiegelung. Ja. Entweder du wäschst dein Auto ordentlich von Hand, dann hast du lange Freude damit, oder du fährst jeden Monat einmal oder viermal durch die Waschanlage, dann hast du nicht so viel Freude dran. Das hängt von dir ab. Genauso ist es auch bei der Korrosionsschutzbehandlung oder bei dem Rostschutz an sich. Entweder kommst du einmal im Jahr auf einen Kaffee vorbei, mhm, dann gucke ich mir dein Auto von unten an, mhm, und ich spritze bei gegebenenfalls mal schnell nach.
Ja.
Dann stelle ich dir eine Rechnung von 50 Euro oder 60 genau. Euro und gut ist.
Und gut ist, ja, genau.
Und du bist wieder fürs nächste Jahr safe. Mhm. Oder du hast halt vielleicht auch die Möglichkeit, selber irgendwie das Auto mal auf eine Bühne zu nehmen. Entweder hast du selber eine Bühne, mhm, oder hast eine befreundete Werkstatt, wo du sagst, klar, genau, am Wochenende kannst du mal schnell auf die Bühne.
Dann
guckst du selber mal nach und besorgst du vorher, bin ja okay Schweine, kannst du mich anrufen und fragst, was waren das für Mittel, was da drauf steht, ja, wenn du die Rechnung gerade nicht, ja, zur Hand hast, sonst steht es auf der Rechnung drauf. Mhm. Das kannst du dir bestellen und dann kannst du selber nachspritzen.
Ich meine, das ist ja mehr als fair. Also allein, ja, also unabhängig von dem Selbstmachen, aber auch, weißt du, wenn ich jetzt jemanden hier in der Nähe hätte, wo ich mein Auto, mhm, hingebracht hätte zum Konservieren, mhm, und der bietet mir an für einen Fuffi im Jahr, mehr muss es nicht sein, oder wegen mir auch 60, der Bums,
ja,
zu sagen, ich check das Ding durch, und mir ist dieses Auto wichtig, in der Langzeiterhaltung, dann, ja, ist das ja überhaupt kein Betrag. Überhaupt, nee, keiner. Und es ist natürlich trotzdem für dich ein gutes Geschäft, in dem Sinn, weil du auch da wieder das besagte Grundrauschen erzeugst, wo, ja, jemand, umso mehr Kunden du hattest, umso mehr steigt die Chance, dass der wiederkommt und irgendwann im Jahr mal so ein Check machen lässt. Und das ist ja auch fair, das ist ja nicht so ein, also ich weiß nicht, ob wir da die gleiche Sprache reden, aber ich fand immer sehr, sehr schwierig, Leute, die in der Fahrzeugaufbereitung unterwegs waren und den Kunden so eine Art Abo-Heft verkauft haben. Ich fand es immer schwierig, im Sinne von zur Erhaltung der Garantie. Die Leute sind hingefahren und haben da eine Sprühversiegelung beim Check draufgekriegt. Da denke ich mir nur so, naja, was ist das für eine Garantie, Freunde? Ne? Weil ich meine, also ist es okay, wenn du hinkommst, du guckst das Ding durch, sagst, hey, das hat hier nachgelassen, wir können was nachmachen, finde ich okay. Aber halt, um den Kunden eine Garantie vorzugaukeln, im Sinne von, du hast 5 Jahre Garantie auf meine Keramik, aber du musst einmal im Jahr für 100 Euro vorbeikommen zum Check und dann, ja, ja, wenn du wieder abholst, bis dann habe ich dir nochmal schnell eine Konservierung draufgesprüht. Guck mal, wie toll die Keramik noch hält. Das fand ich halt schwierig. Aber das ist natürlich ein Thema, was ganz anderes ist. Das ist ja eine ganz transparente Lösung. Mhm. Hier, das arbeitet, das kann Schäden nehmen. Natürlich. Und wir sorgen dafür, dass, ja, wir checken, ob der Schaden da ist. Wenn ja, mach mal ein bisschen was nach. Und es ist ein ganz schmaler Betrag, finde, ja, ich, für das Thema. Also finde ich eine coole Nummer, absolut.
Ja.
Also.
Es sei denn, manchmal kann es so passieren, man ist immer irgendwo gerade so bei Fahrzeugen, die jetzt gerne mal so im unbefestigten Terrain eingesetzt werden, mhm, so Geländewegen. Mhm. Habe ich ja auch ein paar in der Kundschaft, die halt wirklich so richtig auf ich sag mal so, Tracking-Touren gehen. Ja. So ein Jeep Wrangler zum Beispiel, der dann über irgendwelche Steine kraxelt. Ne?
Ja.
Dann kann natürlich auch mal so ein Stein am Unterboden hängen bleiben und mal, ja, dort eine ordentliche Scharte reinziehen, ja, dass da, dann ist das Unterbodenmax an der Stelle abgetragen.
Klar.
Aber dann spritzt du das, machst du ein bisschen sauber vorher, mhm, mit APC, ja, egal was,
ja,
spritzt da neues Öl vor, wartest 15 Minuten und spritzt dann neues Wachs drauf.
Ja, geil.
Und das ist, wie gesagt, das Wachs ist ja auch so schön, dadurch, das sind wir noch Klippe, noch gar nicht großer Stoffeingang, wenn ich das Wachs appliziere, bevor ich das mache, ne, und das Auto ist jetzt eisgestrahlt, mhm, und die ganzen Roststellen sind behandelt, dann wird natürlich auch erstmal am Unterboden alles das, wo keine Konservierung hin soll und auch hin darf, wie Motor, mhm, Getriebe, Auspuff, ich sag mal, Achsmanschetten,
ja,
Bremsen, da soll es natürlich auch nicht hin.
Bestenfalls, ja.
Lager,
mhm,
das wird alles maskiert.
Mhm.
Elektrische Steckverbindungen,
ja,
Bremsleitungen, das wird alles maskiert. Weil, ja, wie gesagt, das sichert natürlich auch einerseits, dass wenn du mit dem Auto irgendwann in die Werkstatt fährst,
ja, klar,
logisch, stell dir mal vor, du hast da unten alles voll mit so einer Schmatze.
Ja, nicht so geil.
Und derjenige, nee, soll dann einfach mal gucken, wie der Achsmanschette ist, packt da einmal ran und hat da die ganze Hände voller Fett.
Nee, nicht so geil.
Dann der sagt dann,
Bock mehr auf dein Auto.
Ich fahr die Karre, ja, ich habe keinen Bock mehr drauf.
Genau. Ja, nee, klar.
Na, und darum geht es ja nicht. Und wie gesagt, ich brauche keine Gummimanschette versiegeln, das ist Käse.
Ja.
Na? Deswegen wird das alles ordentlich abgetaped, abgeklebt.
Mhm.
Und dann wird alles, wie gesagt, ordentlich konserviert. Dann nehme ich die ganze Maskierung wieder runter und dann mache ich es auch gerne nochmal so, dass zum Beispiel der Auspuffstrang nochmal eine Art Zinkschutz bekommt. Da gibt es sowieso Zinkschutzspray. Mhm. Das machst du meistens so auf frische Schweißnähte drauf.
Ah,
geht aber genauso halt auch für den Auspuff, weil selbst auch ein Edelstahlauspuff kann durch Hitzeanwirkung anfangen zu korrodieren.
Ja, stimmt.
Mhm. Und ich lasse dann damit mit diesem Zinkschutz in Silber gerne den kompletten Auspuff ein. Hat einen optischen Aspekt, sieht einfach schön aus und natürlich auch einen Korrosionsschutzaspekt. Und auf diesen silbernen Zinkschutz kommt dann nochmal ein transparentes Motorschutzwachs, was temperaturstabil bis 200 Grad ist. Kommt da nochmal drauf, dass der Auspuff nochmal gewachsen quasi.
Okay.
Ja. Sieht halt von unten geil aus. Kann man auch mit Bremssättel machen,
geht genauso. Ich verstehe das komplett. Also das, ja? Sowas finde ich auch ziemlich sexy auf jeden Fall. Also,
ja,
aber nochmal, was ich gerade nochmal abschließend sagen wollte zu dieser Nachpflegegeschichte, wie auch immer. Ich finde sogar, dass das einen viel, viel höheren Stellenwert hätte bei mir persönlich, diese Nachpflegeoption, was du da anbietest, als bei einer keramischen Beschichtung zum Beispiel. Weil die keramische Beschichtung, egal wer Sinn oder Unsinn an der Nachpflege, lassen wir mal einfach offen,
ja.
Aber die keramische Beschichtung hat ja zwar natürlich auch einen Schutznutzen in dem Sinn, ne, leichte Kratzerresistenz, Umwelteinflüsse, bla bla bla,
ja.
Aber das ist nichts, was mein Fahrzeug, ich sag's mal in Anführungszeichen, zerstört, wenn es nicht mehr gut funktioniert.
Richtig.
So, das ist natürlich alles nicht toll und wie als Nagel- und Kopfmännchen finde ich sowieso nicht geil, aber wenn mein Unterbodenschutz, den du schön mit allen Schikanen gemacht hast, kaputt geht, dann habe ich ja eine echte Gefahr wieder dadurch, die ich ja vorher mit deiner Arbeit versucht habe zu eliminieren.
Ja.
So, und da finde ich, hat das einen viel höheren Stellenwert zu sagen, hey, komm, die 50, 60, wurscht, wie viel Euro auch immer, einmal im Jahr investieren dafür, dass das wirklich eine relevante Gefahr von meinem Fahrzeug abhält. Hm. Sehe ich viel wichtiger an als bei einem Lackschutzcheck oder Auffrischung, wie auch immer.
Ja.
Weil ob ich jetzt draußen mit einer Keramik mache, ein halbes Jahr durch die Gegend fahre oder nicht, das bricht meinem Lack keinen Zacken aus der Krone.
Nee, so, da ist der Aufwand relativ
genau.
Überschaubar
genau.
Und da wieder was Ordentliches in
sich. Ganz genau. Ne? Ja. Und deshalb finde ich das schon echt eine coole Nummer. Also das,
und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn einmal der Rost so weit fortgeschritten ist, dass Karosseriebaumaßnahmen nötig sind, 10.000 Euro sind irgendwie gar nichts.
Ja, glaube ich. Ja.
Wir haben dieses Jahr... Wir haben ja, wie gesagt, mehr BMW E36 jetzt. Ne? Ich habe ja noch einen gekauft letztes Jahr. Aber wir haben ja noch eine ganze Zeit lang vorher diesen silbernen E36 gehabt. Mhm. Hat man, glaube ich, im ersten Podcast schon drüber gesprochen. Und den habe ich jetzt 5 Jahre. Und der hat in den ganzen Jahren, ist zwar nur bei schönem Wetter bewegt worden, größtenteils, und nur saisonmäßig. Ich habe aber am Unterboden nie was gemacht.
Ah, ja,
ich wusste, irgendwann müssen wir da was machen, aber ich habe es lange rausgezögert.
Ja,
wie gesagt, letztes Jahr war da sowieso nichts möglich, weil ich da erstmal den ganzen Verlust wieder rausarbeiten musste. Ja, und das haben wir dann dieses Jahr einfach mal angefangen, wo wir gesagt haben, bevor es schlimmer wird, bevor es richtig teuer wird, lassen wir den jetzt einfach mal machen. Und da haben wir das zum befreundeten Karosseriebauer gegeben und da fing er an, naja, hier ist noch was und da ist noch was. Nichts Großartiges, aber so kleiner. Das
summiert sich auf.
Ich sag mal, filigraner Scheiß, der halt wirklich filigran modelliert werden soll. No? Und da gehen Tausende von Euros
weg. Ja, das glaube ich zweifellos. Also ich meine, das sind ja auch immer Lackierarbeiten mit notwendig, in den meisten Fällen wahrscheinlich.
Nee, das nicht.
Ach, dann
es geht okay. Wirklich nur um den Rahmen.
Ah, okay, um Rahmen. Okay, ja. Aber trotzdem, ja.
Ja. Ja. Und wie gesagt, wenn du meinst, oder wenn man sich... Klar ist das immer viel Geld, wenn man sich zwischen 2.000 bis 3.000 Euro so eine Summe sieht, das denkt man, boah, viel Geld, was kannst du für alles machen?
Ja.
Wenn man es aber jetzt mal auf den Punkt des Korrosionsschutzes sieht, sage ich mal so, wenn du einmal kurz die wunderbare Welt der Karosseriebaustunden kosten durftest, dann sind 2.000 bis 3.000 Euro nichts,
ja,
gar
ja,
nichts.
Ja.
Und nicht zu vergessen, wie gesagt, der Karosseriebau ist das eine, ich muss dahinter trotzdem noch konservieren.
Ja, ja klar.
Ne, das bleibt das nicht aus.
Ne? Ja, klar.
Aber das Auto ist es mir halt einfach wert, da investieren wir das Geld und fertig.
Gut, das ist ja genau wie überall, egal ob Detailing oder so eine Geschichte,
das ist richtig.
Dass die einen haben die Wertschätzung fürs Automobil, wollen es auch lange halten
ja.
Und so weiter und so fort. Beim Lack ist das gleiche Thema, wenn ich sage, hey, das Auto bleibt lange in meinem Bestand und ich habe da einen gewissen Anspruch dran, dann möchte ich den Lack Tico haben. So, und wenn ich sage, ich möchte das Auto lange halten und möchte nicht ein Risiko eines Rostes reinlaufen irgendwann, dann ist das natürlich der andere Plan, der leider unsichtbar ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch und auch darum für die Leute draußen heute nochmal ein spannendes Thema gewesen, das ist nicht so in den Köpfen drin, weil du es nicht siehst.
Richtig.
Und das ist natürlich immer undankbar. Ich habe da immer einen schönen Vergleich, was heißt, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber wo wir hier gebaut haben, war es so, dass ich am Ende des Baus eine Anfrage an den Gartenlandschaftsbauer hatte. Muss ja auch gemacht werden, gepflastert, bisschen Begrünung, bla bla bla. So, und da kamen zwei Angebote. Das eine war schnell weg, weil es überhaupt nicht die Leistung hatte, die ich haben wollte, aber viel billiger, so aus der Klassiker, ne? Alles billig angeboten, denkst so, hä, wie? Und sagt der richtige gute Landschaftsbauer, sagt dann so, ja, da fehlt die Hälfte. Oh, okay, egal, anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich einen Renommierten aus der Gegend hier genommen dafür und der saß dann irgendwann abends mit mir zusammen, hat mit mir das Angebot durchgesprochen und sagt halt irgendwann, weil ich natürlich nachvollziehbarerweise gesagt habe, Leute, das ist auch nochmal eine harte Nummer, die da steht, weil da standen halt, kann ich ja ruhig sagen, ich glaube nochmal irgendwie 35.000 Euro nur Garten-Landschaftsbaumaßnahmen. Ne? Wenn du eh schon Summe X investiert hast, ist es schon puh. Ja. Und dann sagte, sitzt er vor mir und sagt so, ich sage Ihnen halt nur eins, ich bin halt immer der Arsch, weil ich bin immer der Letzte. Das ist alles fertig, sie haben viel Geld in den Innenraum, die Leute bauen die dollsten Bäder, das. Und dann geht es an die Begrünung und dann ist alles Geld weg. Und ich bin der Arsch, der nachher sagen muss, ja, ich guck mal, wo ich noch was am Preis machen kann. So, das ist, wie gesagt, das ist nicht ganz das perfekte Vergleichsbild, aber da ist halt auch so Dinge, die du nicht siehst oder die die ganze Zeit nicht auf dem Schirm waren, die schiebst du vor dir her und sagst, nee, dafür Geld ausgeben, nee. Mhm. Und am Ende des Tages stehst du vor 3.000 Euro Angebot und sagst so, ach, ich weiß nicht, kann man nicht was am Preis machen, geht's nicht billiger, geht's nicht anders. Aber langfristig gesehen hast du von dem Posten extrem viel. Mhm. Wie auch hier, weil der Gartenlandschaftsbau, der ist meine Außendarstellung, Der gibt eine Visitenkarte ab und so ist es so, das sorgt dafür, dass dein Auto lange in einem guten Zustand in deinem Besitz bleibt. Ja. So, wenn der Anspruch da ist, muss man über dieses Thema zwingend nachdenken. Und ich glaube, das ist das Problem, das haben viele Leute nicht auf dem Schirm.
Richtig.
Das ist,
ist auch, wie gesagt, eine einfache Rechnung, das mal runterzubrechen. Du investierst, wir gehen jetzt wirklich mal all in und das Auto hat wirklich sehr viel Vorarbeit nötig. Wir investieren jetzt mal 3.000 Euro in so eine Korrosionsschutzbehandlung. Ich muss aber dazu auch nochmal deutlich sagen, es ist wirklich eine Alltagskonservierung. Mhm. Es ist keine Restauration. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Preisschiene.
Ja. Ja.
Und das kann ich teilweise auch gar nicht anbieten. Ja. Ja, es geht um die Alltagskonservierung. Und da reden wir mal von, sagen wir maximal 3.000 Euro für ein Auto. Und dann kommst du 10 Jahre lang einmal im Jahr zur Nachkontrolle, hast du investiert in Summe, sagen wir 600 Euro in 10 Jahren. Mhm.
Das ist ja nichts eigentlich.
Und das Auto ist aber vom Unterboden her und vom Korrosionsschutzfaktor immer wieder neu dokumentiert jedes Jahr, immer wieder neu oder wieder frisch gemacht und immer wieder geprüft, sagen wir es mal so. Ja, 600 Euro in 10 Jahren.
Ja,
das ist ein Witz. Der Fahrzeugwert, wie sich das alles mal entwickelt wird, das wissen wir nicht.
Mhm.
Aber selbst, wie gesagt, wenn du das Auto dann nach 10 Jahren konservierst, nach 10 Jahren verkaufen möchtest, sagst du dir, die Kosten, dass das Auto in dem Zustand jetzt noch so gut dasteht, jetzt mal rein nicht vom optischen Aspekt gesprochen, wie es obenrum ist, dann finde ich das extrem gering und wirklich jeden Cent wert. Also ich würde das selber privat auch machen, wenn ich selber nicht könnte.
Mhm.
Aber das wäre für mich eine absolut sinnvolle Maßnahme, weil wie gesagt, wenn du einmal die Erfahrung hast, schweißen lassen zu müssen am Auto, ist übel. Ne?
Also perfekte Rechnung, finde ich absolut nachvollziehbar und für mich wäre das auch jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, ich muss dringend drüber nachdenken. Da wir jetzt schon 2,5 Stunden schon mit dir babbeln, um ein kleines bisschen zum Ende zu kommen, habe ich noch zwei Sachen, die ich, es geht rasend, gell?
Das ist Wahnsinn.
Das ist verrückt. Ich habe irgendwie gesagt, oh echt, scheiße. Ich habe gefühlt vor 10 Minuten drauf geguckt, da war es irgendwie eine Stunde irgendwas. Und, aber ich habe noch zwei Sachen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht den. Also den einen Punkt sage ich jetzt mal direkt, weil sonst ich weiß wieder. Der erste Punkt war, würdest du, okay, ich habe doch einen vergessen. Ich versuche es mit dem zweiten, vielleicht vergesse ich den anderen. Komm ich wieder zurück. Wenn ich jetzt Zuhörer bin, habe das alles jetzt gehört und komme jetzt natürlich nicht zwingend aus deiner Ecke und auch nicht aus der Schlagdistanz.
Ja.
Natürlich ist jeder Weg wert, zum Toni zu fahren, aber wahrscheinlich gibt es viele Leute, die sagen, oh, 500 Kilometer mache ich jetzt nicht oder 1.000, wie auch immer.
Mhm.
Wenn ich jetzt hier sitze in Waldems und sage, ich möchte jetzt jemanden finden, der mir genau sowas macht. Wenn du ich wärst, ich weiß, du würdest zu dir gehen, aber wenn du ich wärst, was wäre dein Rat, worauf muss ich achten, um einen Betrieb zu finden, um wie beim Aufbereiter ein gutes Gefühl zu haben, mein Auto dahin zu geben?
Ist im Prinzip genauso wie beim Aufbereiter, guck dir die Halle an oder beziehungsweise guck dir erstmal die Präsentation der Firma an im Internet, versuch rauszufinden, ob derjenige entweder im Gespräch oder direkt auf der Homepage dir offenbart, wie oder was wird mit dem Fahrzeug gemacht, wie läuft eine Unterbodenholmkonservierung ab.
Mhm.
Oder fahr einfach mal hin und schau dir an, mit was der arbeitet, wenn man es sieht. Oder frag ihn einfach mal.
Also auch Transparenz ist das Thema wieder.
Ja, natürlich.
Mhm.
Weil, wie gesagt, ein Großteil von diesen Korrosionsschutzmitteln bekommst du alles frei verkäuflich. Das ist nichts, was jetzt irgendwie nur für Gewerbliche ist. Es gibt ein paar Sachen, die sind nur für Gewerbliche. Ja. Da geht es aber halt um Gebindegrößen, weil kaum ein Endkunde wird sich ein 200 Liter Fass Konservierungsmittel hinstellen.
Ja. Also vergleichbar mit der Aufbereitung.
Ja.
Kriegen wir eigentlich auch alles.
Richtig, ne? Richtig, ne? Aber wie gesagt, ich habe auch Anfragen, die kommen jetzt schon von weiter her. Und damit die Kunden erstmal so ein Gefühl bekommen, wie, wo, was und überhaupt, erkläre ich auch genauso wie bei, wenn das Fahrzeug aufbereitet wird, was ich mit dem Fahrzeug mache. Na, weil wie gesagt, der Preis ist erstmal so eine harte Nummer, wo es erstmal heißt,
ja klar.
Und dann muss man aber klären, warum, wieso, weshalb. Und ich bin auch bei der Arbeit, genauso auch wie wenn ich eine Aufbereitung mache, bin ich da auch während des Prozesses ganz transparent na, und sage auch dem Kunden vorher, wenn der das unbedingt haben möchte, der kriegt ein Angebot zugeschickt oder beziehungsweise eine Auftragsbestätigung. Da steht aber unten Summe 0 Euro drauf. Und steht aber in diesen Punkten drin vom Angebot, dass der preisliche Rahmen für diese Komplettkonservierung zwischen 2.000 bis 3.000 Euro brutto liegt. In diesem Preisraum befinden wir uns fernab von, ich sag mal, preislicher Entwicklung der Konservierungsmittel.
Logisch, ja.
Weil manchmal hast du, bei mir hast du schon ordentlich Wartezeit und auch fernab davon, wie die Vorarbeit sich gestaltet.
Ja, klar.
Weil das wird mit dem gewissen geschätzten Voraufwand von der und so und so viele Stunden für Entrosten, so und so viele Stunden für Strahlen kalkuliert. Wenn es aber jetzt, wie gesagt, mehr werden sollte und ich komme aus diesem preislichen Rahmen raus von 3.000 Euro, ist bis jetzt noch nie passiert, dann sage ich dem Kunden das vorher. Ich renne genauso auch jeden Abend, wenn der Kunde das will, mit dem Telefon unterm Auto lang, mit der Lampe, zeige dir, so sieht es jetzt hier aus, so sieht es jetzt da aus. Geh auch ganz langsam, damit er wirklich alles sieht, aus allen möglichen Dingen, wie es geht. Schick dem das und das finden die Leute geil.
Genau.
Diese Weil, das ist ja auch so eine Sache, selbst wenn das Fahrzeug, wenn der Kunde das bei mir abholt, klar ist das Auto dann fertig zusammengebaut von unten.
Ja.
Aber der hat erstmal, wie gesagt, die Vorschau von den Videos, die davor waren.
Genau.
Und dann gucken wir uns das Auto trotzdem mal alle beide von unten.
Ah, du lässt
falls noch die Bühne, er dann also unter die Bühne treten will, gucken wir uns das Auto nochmal von unten an, dass er genau Bescheid weiß. Und falls ich irgendwo irgendwelche Stellen noch gefunden habe und ich habe es ihm im Video noch nicht gezeigt, zeige ich ihm das direkt am Auto. Ja,
okay. Okay, aber gibt es ein fachliches Thema? Also das finde ich super, weil das sehe ich bei der Aufbereitung elementar und so ist es da auch. Somit macht es auch für dich natürlich total Sinn, das da fortzusetzen. Wäre Quatsch, wenn man da sagt, nö, da bin ich jetzt intransparent. Aber ist es ein Top-Indikator, um erstmal ein gutes Gefühl vom Betrieb zu kriegen? Aber gibt es so eine Art Red Flag, wo man sagt, also wenn der sagt, der arbeitet so und so oder macht das und das oder benutzt die und die Art und Weise zum, was weiß ich, irgendwas, wo man sagt, boah, nee.
Also das, wo ich tunlichst von abraten würde, wäre irgendwie irgendwelches Bitumzeug, irgendwelche Bitumspray oder sowas. Das ist das allerletzte, was ich auf dem Unterboden sprühen würde, weil es halt, ich sag mal, das haftet zwar stark am Unterboden, aber es kapselt halt den Sauerstoff nicht ab. Und es wird teilweise, wenn das spröde wird, kommt dann auch wieder Wasser durch und dann gammelt das da drunter weiter.
Ah, okay. Also sowas ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das ist
überhaupt nicht. War es eigentlich noch nie.
Ah, okay.
Das ist, ich hatte jetzt gerade vor kurzem wieder den Fall, war ein lieber Stammkunde von mir, der hatte sich einen Chevrolet Silverado gekauft, Z71 von 2014. Relativ schönes Auto, hat noch nicht viel runter. Der hatte, glaube ich 40.000, 50.000 Meilen runter. Und sagt so, naja, da bräuchte man eine Hohlraumkonservierung. Ist bei ihm als Arbeitsfahrzeug eingesetzt. Der zieht da mit Minibagger und sowas. Ne? Und da gucke ich mir so den Rahmen an und ich denke mir, ah, da hast du gerade Titanic geborgen. Was ist denn los? Ist und da ist halt wirklich, der hat das Auto gekauft für einen relativ guten Preis. Ich muss auch sagen, diese Silverado Z71 sind relativ selten. Da ist vorm Verkauf nur mal schnell vom Rahmen her ein bisschen schick gemacht worden mit so einem Bitumspray-Zeug. Über den Rost drüber gesprüht. Und darunter war wirklich alles richtig tief rostbraun.
Klingt verdächtig nach Flutfahrzeug.
Nee, da war, der ist Zeit seines Lebens in Deutschland gewesen, der Wagen.
Ach so, okay.
Aber der wurde halt nie wirklich, der wurde halt wirklich nur fürs Arbeiten benutzt.
Ah ja, okay.
Und das halt wahrscheinlich auch im Winter oder was. Ne? Und das merkst du dann sofort, wenn irgendwo mal eine Schadstelle ist und der Rost einmal, ich sag mal, angefangen hat, sich auszubreiten.
Ja,
das
klar.
Geht rasend schnell.
Das geht rasend schnell, ja, das
stimmt. Aber gerade bei so, der Rahmen liegt da komplett offen unten, da sagt nichts verkleidet,
ja,
ist
alles
offen.
Klar.
Na, und wenn du damit halt durch so eine Säure durchfährst wie im Winter und dann auch immer wieder Dreck und viel Beanspruchung und alles arbeitet und auch nicht mal wirklich sauber gemacht, sondern immer steht der Dreck drauf.
Naja, klar, logisch.
Ja, das kannst du gar nicht gucken, wie schnell das Zeug wegrostet. Ich meine, der Rahmen ist relativ dickes Material. Da wird kaum mal irgendwie was richtig durchrosten, da muss es wirklich Jahrzehnte so sein.
Ja.
Aber ja.
Schön ist anders.
Schön ist wirklich anders. Ne? Man muss halt auch so sagen, die Pickups, gerade die amerikanischen Pickups, das sind halt, in Amerika sind es Verbrauchsautos.
Ja, klar. Ja.
Das ist auch nicht, ja, ich will jetzt niemand auf den Schlitz treten, aber für mich ist das immer so ein bisschen wie im Whisky-Wahn zusammengehauenes Blech. Funktional,
ja.
Unverwüstliche Motoren, aber von der Qualität her und sowas fürs Rosten prädestiniert.
Ja, ja.
Und da muss man halt was machen.
Ja, okay.
Sobald das erledigt ist, hast du lange Ruhe mit dem Auto. Na, aber da herrscht auf jeden Fall Handlungsbedarf.
Ah, okay. Na. Cool. Also das war nochmal so ein Thema, was ich mal wissen wollte, aber wo man, wie man vielleicht da auch nochmal Richtung guten Betrieb findet. Und also ich glaube, wir haben extrem viel gelernt und gehört über die Hohlraumkonservierung und Unterbodenreinigung. Also ich glaube, das war schon ein sehr, sehr tiefgründiger, oder wie sagt man heute modern? Deep Dive.
Was?
Ja, ein Deep Dive, ein tief eingetaucht. Also können wir auch auf Deutsch sagen, wir sind sehr tief ins Thema eingetaucht, aber Deep Dive hört sich bei YouTuber.
Da hätte ich jetzt was, aber das sage ich nicht.
Nee, also ich finde es sau spannend und vor allem, was mich persönlich extrem freut, dass das auch so sich so positiv entwickelt hat. Da haben wir auch schon drüber geredet, ne, schon mehrfach, ne, wo du mir erzählt hast, dass es wirklich sich so gut angelassen hat und wo wir wieder den Bogen zurück zum Anfang spannen können. Die eine Tür geht zu, die andere geht auf. Das muss nicht immer so sein im Leben, Leute. Das ist einfach so. Manchmal bleibt die zweite Tür zu. Dann muss man sich halt irgendeinen Umweg suchen. Geht auch. Aber in vielen Fällen geht die zweite Tür auf. Und wie man sieht, ne, mit auch ein bisschen Risikofreudigkeit, die muss, gehört dazu natürlich. Aber ohne blind sich ins Verderben zu stürzen, das ist hiermit nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz werden auch hier auf deiner Seite große Risiken gegangen, mindestens im finanziellen Bereich.
Ja.
Aber immer mit Köpfchen und mit Tiefsinn, finde ich, so wo man die Sache schon gut analysiert irgendwie für sich und sagt, hey, das ist jetzt nicht komplett Harakiri, was ich hier tue.
Ja.
Und darum freut es mich halt auch extrem, sowas zu hören, wenn sowas funktioniert. Und wenn man dann diese Erfolgsgeschichte hat aus dieser Scheiße da mit diesem alten Vermietungsobjekt da, da war es ja lange Zeit schon nicht mehr so glücklich, das weiß ich ja auch. Und wenn sich dann so eine Sache entwickelt, finde ich total toll. Also das ist einfach, und das ist ein Paradebeispiel für viele, denke ich, da draußen, dass man eben nicht direkt hier Vogelstrauß, Kopf in Sand und geht nichts mehr, sondern einfach mal sagen, Mund abputzen, weitermachen.
Das ist, wie gesagt, das ist nicht gleich von jetzt auf gleich, zack, bumm, weiter geht's. Ich habe auch erstmal eine Tiefphase gehabt.
Klar.
Na, das ist so völlig menschlich. Mir ging es erstmal ein paar Tage richtig beschissen. Aber es muss immer weitergehen. Ja. Es muss immer weitergehen. Das ist das Wichtigste.
Genau.
Wie gesagt, wenn du scheiterst oder mal eine Firma schließt, ist nicht schlimm. Wenn du immer einen Plan hast, wie es weitergeht und wenn es auch erstmal nicht mehr selbstständig weitergeht, das ist immer nur so eine Zeitsache. Das heißt nicht, dass das was Endgültiges ist bis zum Schluss. Ja. Wenn es endgültig bis zum Schluss ist, dann ist es genau das Richtige.
Ja.
Ja,
ja, ja, klar.
Und wenn nicht, dann gibt es wieder was anderes. Aber man darf halt nicht den Mut verlieren.
Nee, das denke ich auch. Also ich glaube, das ist, und darum fand ich es wirklich gut, auch mal über sowas zu reden irgendwie, auch wenn es bestimmt noch, ohne es jetzt deinen Fall herunterzuwerten, es gibt noch schlimmere Fälle.
Natürlich.
Viel schlimmere.
Richtig.
Bestimmt. Aber es ist trotzdem kein schöner Fall gewesen und es ist trotzdem ein Brett vom Kopf geknallt, ne, wie du sagtest, mit dieser WhatsApp, die dann kommt, mit dem abfotografierten Kündigungsschreiben. Also ich will mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist, für mich ist es so ein bisschen wie so, wir hatten vor Urzeiten, in unseren Anfangszeiten, eine Abmahnung von einem sehr renommierten Autopflegemittelhersteller in Deutschland, um es mit den Worten des JP-Pflegeserie zu sagen, es war nicht der bekannteste aus Deutschland, so viel muss man sagen, also war nicht Sonax, aber es war ähnlich. Und da haben wir eine Abmahnung gekriegt, die zu Recht kam, wenn auch ich, auch der Schütz, der kannte ich nicht, aber unwissend war einfach und habe es wirklich vollkommen unbewusst, was eine Markenrechtsverletzung begangen. Und ich weiß noch, meine Anfangszeiten, das war wirklich in den ersten 5 Jahren von Autopflege 24 irgendwie, keine Ahnung. Und da haben wir ja noch Büro zusammen mit Privaträumen vermischt und hin und her. Und wie das dann immer so ist, abends Rechner läuft, ach, gehst du mal E-Mails gucken, abends 10 Uhr, Freitagabend, guckst dann E-Mails an, dann bumm, kommt dann ein Abmahnungsschreiben mit 10.000 Euro Abmahnstrafe angedroht und sowas. da weißt du erstmal nicht, was du machen sollst. Du stehst da vor dem Ding und denkst, das habe ich gerade nicht gelesen, wie deine WhatsApp. Mhm. Du fliegst jetzt fristlos aus deinem Mietvertrag, von deiner Existenz raus, weißt du, und da kriegst du sowas und denkst, okay, du bist einfach wirklich neben dir und weißt überhaupt nicht mehr vorwärts, nicht mehr zurück. Heute bin ich da ein bisschen abgehärtet, aber will ich trotzdem nicht nochmal haben. Darum, das sind so Situationen, wo man erstmal volle Kanne in die Schnauze kriegt. Hm. Und wie du sagst, gerne nachvollziehbarerweise mal auch einige Tage mal runterkommen, versuchen das zu verarbeiten. Aber dann müssen notgedrungen auch Lösungen her. Und offensichtlich. Ja, klar, es kann immer alles anders kommen. Ne? Aber offensichtlich hast du eine gute Lösung gefunden und auch ein mehrgleisiges System gefunden. Und das finde ich auch ganz wichtig für jeden da draußen, dass man nicht immer nur auf ein Pferd setzt. Gerade nicht in der Branche, die so momentan sehr volatil ist wie unsere. Ne, Leute vielleicht nicht mehr genug Geld, Autopflege ist ein Luxus, will ich nicht mehr. Und auf einmal spannt sich der Bogen genau in die Richtung, wo die Leute sagen, ja, ich will zwar nicht mehr mein Auto an sich investieren, aber ich will es lange halten. Also ist genau das Thema mit Hohlraumkonservierung, wo ich hin will. Mhm. Somit mega. Wer weiß, vielleicht ist es in 3 Jahren so, dass die Leute sagen, ach, ich kaufe mir jedes Jahr ein neues Auto, aber geil, eine Aufbereitung hätte ich gern.
Ja. Weißt du, dann das Geschäftsleben ist ein dynamisches.
Genau.
Ja. Und diese Gelassenheit, die lernt man mit der Zeit.
Ja.
Das ist halt einfach so.
Das stimmt.
Kommt aber auch mit fortschreitendem Alter. Genau. Vieles scheißegal. Genau.
Sehr schönes Schlusswort. Schön. Ich glaube, wir müssen beenden. Wir sind bei 2 Stunden 40.
Neuer Rekord.
Ja, es kratzt.
Beim dritten Podcast schaffen wir 3 Stunden.
Ich glaube, wir hätten jetzt auch keine Probleme mit 3 Stunden. Ich glaube, ich bin nur mittlerweile weg von diesem Split-Podcast, weil tatsächlich die Statistik zeigt, dass der 2 deutlich weniger gehört wird. Wir wissen nicht, warum. Der erste hat meistens dann hohe Zahlen, der zweite sackt dann ab. Und seitdem haben wir entweder durchgezogen, dann bleiben die Leute am Ball, oder wir sagen, na komm, irgendwann muss man die Leute mal ein bisschen wieder entlassen und dann. Aber war wirklich schön.
Na?
Hoffentlich, euer Besuch hat sich hoffentlich auch gelohnt bei uns.
Sicher, ich muss ja noch was mitnehmen.
Stimmt, du hast ja auch vorbestellt, ne?
Ja.
Genau. Stefan hat schon alles vorbereitet.
Sehr schön.
Und dann machen wir gleich mal die Halle frei für den Marcel, damit der hier gleich sein Aufbereitungsauto reinfahren kann.
Genau.
Und dann hoffen wir mal, dass uns heute, Unwetter haben sie schon wieder angedroht, aber wir gucken mal. Ihr fahrt dann zum Ring und was gibt es da heute noch?
Wir werden heute Abend wahrscheinlich noch ein bisschen Touristenfahrten gucken.
Ja. Wie lange fahren die abends momentan?
Aktuell ist es so, in der Woche ist es zwischen 17 und 19 Uhr sind Touristenfahrten.
Aha.
Tagsüber ist meistens die Strecke gemietet oder vermietet Firmen oder irgendwelche Trackdays.
Mhm.
Ne? Und am Wochenende geht es den ganzen Tag von 9 bis 18.
Ah, okay. Ja. Ist es so Trackdays dann auch mal, also beziehungsweise wenn nicht die öffentlichen Touristenfahrten sind, ist ja so, dass man da auch mal ein paar schöne Sachen sieht, und man sagt,
oh ja, gestern haben wir zum Beispiel gesehen, das war Zufall, Ford Mustang GTD.
Ich habe das Video gesehen. Hammer. Absoluter Hammer. Aber der weißt du, was lustig ist? Ganz kurz nur, kenne den Zusammenhang gerade nicht. Ich habe das zufällig vorher bei irgendeiner zufällig in meinem Feed vorgeschlagen, eine Story gesehen, dass Ford irgendwas gerade am Ring macht und da waren die Dinge aufgereiht gestanden mit genau dem, wo ich dachte, boah, was für ein geiles Teil, und später, zack, war glaube ich von dir das Video, also du hast das repostet, wie auch immer, denkst du, wann war das Auto, habe ich heute schon mal gesehen, ja, geil, ey.
Der ist nur 2 Runden gefahren, dann haben sie vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass sie den von der Strecke gebannt haben, weil der so laut ist.
Ja, krass, ey.
Wir standen am Pflanzgarten, ne, und ich sag mal, wenn du da noch einen Kilometer weiter fährst, oder knapp einen Kilometer bis auf der Döttinger Höhe, den hast du auf der Döttinger Höhe von da aus noch gehört.
Ach du Scheiße, ey. Ja, aber das war doch ein, was war das? Also das war doch kein Straßenfahrzeug, oder?
Doch, Ford Mustang GTD. GTD steht nicht für Diesel, wie beim Golf, sondern das neue Top-Modell vom Mustang.
Ach so.
Da musst du dich bewerben für den Kauf.
Ach, das wusste ich auch nicht, okay.
Und der kostet ab 330.000 Euro aufwärts.
Also Mustang, heiliger.
Okay. Sieht aber auch geil aus.
Ja, brutal. Also,
richtig böse. Ja, Kompressor scheint auch zu haben, weil er ganz schön gefitscht
ankam.
Aber ja, eine unerhörte Lautstärke, Wahnsinn.
Krass, ja, ich hab's.
Oh, geil.
Wahnsinn. Schön. Nee, cool, aber dann lohnt es sich auf jeden Fall. Dann heute noch ein bisschen Touristenfahrten gucken und dann.
Jo,
dann geht's Katzen holen.
Dann nach Hause.
Katzen freuen sich.
Ja.
Ihr euch auch wahrscheinlich.
Natürlich. Hallo. Unsere Kinder.
Sehr cool. Ja, dann also an der Stelle ein ganz, ganz liebes Dankeschön für euren schönen Besuch.
Schön, dass ich mal wieder zu Gast sein durfte
im Detailing-Gebabbel. Du bist ja immer willkommen, das weißt du ja. Und wir sehen uns ja in spätestens 4 Monaten wieder.
Richtig.
Das ist verrückt. Es sind 4 Monate noch und wir haben jetzt noch 5 Tickets.
Ja.
Innerhalb von 5 Tagen haben wir 45 Tickets verkauft.
Das ist immer, was du auch mit diesem Barbecue geschaffen hast. Das ist wieder so eine.
Ja.
So eine Sache, da wollen die Leute dann irgendwann einfach mal dabei sein.
Offensichtlich. Also ich habe, ich finde es total krass.
Ja,
also
ich freue mich auch, dass das so klappt. Ne?
Also für mich ist es immer noch unecht irgendwie so ein bisschen, ne? Weil, weil ich habe gestern, liebe Grüße, der war beim letzten Mal, habt ihr bestimmt auch kennengelernt, den Mario vom letzten Mal, auch Fahrzeugaufbereiter hier aus der Region. Mhm. Ganz, ganz toller Mensch. Und der Mario, den hatte ich gestern am Telefon und hatte ihm nochmal einen kleinen Reminder geschickt, weil er es so toll fand.
Ja.
Ich dachte, Mario, ich weiß, bis Social Media nicht so viel aktiv und sowas, ne? Wir haben Barbecue und so und nur noch wenig Karten. Oh Mensch, stimmt, ich habe das gesehen, ich wollte eine Karte kaufen. Hier, mach direkt eine fertig. So, okay, alles klar. Und habe ich ihm das halt erzählt mit den wenigen Karten. Und er hat genau das Gleiche gesagt wie du. Der hat gemeint, weißt du, wo wir am Anfang geredet haben über dieses Barbecue und ich noch so gesagt habe, ah, ich weiß nicht, ich muss dieses Jahr einen Preis erhöhen, ob die Leute es noch mitmachen. Und er hat gesagt, ich habe dir gesagt, die Leute werden das feiern, wenn es cool ist und für die Leute, die werden das feiern. Und ich glaube, jetzt ist tatsächlich so die Ernte, die wir einholen, wobei wir immer noch nichts dran verdienen, muss ich leider sagen. Also Ernte im plakativen Sinne. Aber dass die Leute wirklich so Bock drauf haben, sagen, ich will bei dieser Veranstaltung dabei sein. Mal gucken, was wir nächstes Jahr machen müssen, ob wir das dann doch irgendwie vergrößern oder so. Aber eigentlich ist es so ganz cool mit 50.
Das ist so an sich ist ein schöner, überschaubarer Rahmen.
Ja,
und da kommst du auch wirklich dazu, wirklich mal dich, ich sag mal, so gut wie mit jedem mal zu unterhalten.
Genau, genau. Das soll weiter so bleiben. Das
würde ich auch sagen.
Deshalb, ich glaube, da bleiben wir dabei.
Richtig, denke ich mal, in dem Raum ist das schön.
Denke ich auch.
Ja.
Somit feiern wir noch einen schönen Jahresausklang zusammen.
So machen wir das. Ich freue mich jetzt schon wieder aufs Pulled Pork.
Oh ja, was ich persönlich habe mit einbringen lassen. Das war nämlich nicht vorgesehen.
Siehst du? Das muss hin.
Hast du die Umfrage gesehen?
Ja.
Ich verstehe die Frage nicht so. Hä? Ja, okay. Nee, das ist safe. Also habe ich schon.
Ich könnte ja gar nicht Nein drücken.
Genau.
Ich habe irgendwas gedrückt.
So, bevor wir so weiter verplappern, nochmal vielen, vielen Dank für euren Besuch und weiter alles Gute vor allem mit eurer Konservierungsgeschichte und natürlich mit der Aufbereitung auch. Und ich glaube, wenn den Toni doch mal jemand was fragen will, aus privatem Interesse zu dem Thema oder natürlich auch, wenn man vielleicht doch sich da auch mit orientieren oder mit befassen will, gewerblich, ich glaube, du bist gerne bereit, auch mit jemandem in Dialog zu gehen und mal weiterzuhelfen.
Na klar.
Na? Also dann, liebe Leute, vielen, vielen Dank euch auch natürlich fürs Zuhören da draußen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt den Toni wieder genossen, wie beim letzten Mal. Es war auch damals ein sehr beliebter Podcast, das weiß ich noch.
Das würde mich freuen.
Und er darf bestimmt gerne wiederkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Also,
sehr gerne.
Haut rein, einen schönen Sonntag euch und euch noch eine gute Fahrt zum Ring und schöne Heimfahrt.
Danke fürs Zuhören und ciao.